Ja, hallo. Ich bin Nikolas aus Gelsenkirchen und ich fühle mich wie Albert Einstein, da ich seit Monaten aktiv in der Wissenschaft bin, Paper schreibe, mir Gedanken über die Raumzeit mache, schon mal in Amerika war und mir auch seit gestern alles relativ ist, also relativ halt egal ist. Ich bin 46 Jahre, halt genau wie Albert Einstein, als er die Bose-Einstein-Statistik formulierte. Ich kann und ich werde niemals aufgeben, mich für Physik, Formeln, Geigen und lustige Haarfrisuren einzusetzen. Was? Was?
Hier, kannst deinen Laborschlüssel wiederhaben.
Hä?
Nee, für so einen Schwachsinn mache ich hier nicht noch den Doktoranden. Nee, das mache ich nicht.
Was denn für ein Schwachsinn?
Das ist Verharmlosung der wissenschaftlichen Methodik.
Hä? Ich habe doch gar nichts gesagt.
If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of a plane on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches.
Methodisch inkorrekt, Folge 180 vom 8.12.2020, direkt vom anmaßenden Vergleich der Wissenschaft. Mit mir heute wieder meine 4 Minus im Geschichts-LK, Reinhard Remfort.
Ich hatte nie Geschichts-LK. Lüge.
Und ich bin der, ich habe doch gar nichts gesagt, der Wissenschaft Nikolas Wörl, Glück auf. Was hattest du eigentlich für LKs? Wahrscheinlich haben wir das schon 1000 Mal hier
wahrscheinlich
behandelt.
Ist,
aber
lang her.
Es interessiert mich
Mathe
jetzt.
Und Physik?
Oh ja, beste Voraussetzung.
Ich hatte das große, große Glück, dass unser Direktor damals in der Schule, ich war ja in einem christlichen, bischöflichen Gymnasium, das heißt.
Da durfte überhaupt das geozentrische, da musste nicht das geozentrische Weltbild unterrichtet
nein, nein, werden. Nein. Ich hatte sogar einmal eine Zeit lang, 2 Jahre war mein Rallye-Lehrer, gleichzeitig auch mein Physiklehrer.
Oh, okay.
Ja. Das geht ja, ne? Also das eine schließt das andere ja
nicht
aus.
Überhaupt
man kann
nicht,
ja durchaus religiös
nicht.
Sein und gleichzeitig auch Wissenschaftler oder auch ein wissenschaftliches Weltbild haben.
Manchmal frage ich mich tatsächlich, würde mich tatsächlich mal interessieren, wie die Verteilung ist, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man gerade durch naturwissenschaftlichen Unterricht religiös wird. Und zwar, weil wir, wie wir ja hier auch häufig gesagt haben, weil einfach viele Konstanten sehr exakt eingestellt werden müssen, damit Leben, wie wir es darstellen, möglich ist. Jetzt könnte man natürlich ist mir alles klar und ich bin ja auch eher auf der atheistischen Schiene. Jetzt kann man natürlich genau sagen, ja gut, wenn es nicht so wäre, könnten wir uns alle diese Gedanken nicht machen. Aber trotzdem muss ich sagen, manchmal beobachtet man so die Natur und denkt, ach, das ist ja jetzt wieder toll, da das genau so funktioniert und alles so logisch ist. Da muss doch ein Designer hinterstehen. Würde mich mal interessieren, wie da die Verteilung ist.
Was langläufig häufig passiert und was man nicht machen darf, ist hier Religiosität mit Kirche und so gleichzusetzen.
Ja, genau. Das kommt natürlich
oder
auch
also
dazu, ja.
Mit Glaubensrichtungen gleichzusetzen.
Ja, ja.
Nur weil man einen Gott glaubt, muss man ja nicht religiös im Sinne von katholisch, evangelisch, Muslim oder sonst was sein. Ne? Man kann das ja auch für sich irgendwie seine eigene Glaubenswelt quasi aufbauen. Also das sollte man nicht miteinander verwechseln. Ich glaube, fundamentalistisch, christlich oder irgendeine andere Religion zu haben und Wissenschaftler, das schließt sich aus.
Wahrscheinlich, ja. Also nicht im Sinne von ausschließen, dass es das nicht geben würde, das gibt es auch
nein,
wieder, da bin ich mir ziemlich
ja.
sicher. Aber es ist keine sinnvolle Kombination. Ne?
Nee, genau, da wird's schwierig.
Das ist so wie im Rollenspiel, du bist Paladin, aber Chaotic Evil. Das passt einfach nicht. Das macht einfach vom Design her keinen Sinn. Irgendwie.
Nochmal zurück zur Schule. Ich hatte das große Glück, an diesem durchaus katholischen Gymnasium einen Rektor zu haben, der Naturwissenschaften sehr mochte und das auch für wichtig hielt und so, der es uns daher damals ermöglicht hat, einen Physik-LK halt auf die Beine zu stellen für die Stufe, obwohl wir nur 12 Leute waren.
Oh, okay.
Also ein sehr kleiner LK, aber das war wichtig und deshalb wurden halt die Lehrer gesucht, gefragt und geguckt. Und es gab auch einen Lehrer, der Bock darauf hatte und deshalb hatte ich einen Physik-LK mit 12 Leuten. Und das war sehr cool. Also es hat mir auch Spaß gemacht und war auch schön. Also ich hatte in der Schule es tatsächlich auch nie nötig oder es war für mich nicht, ja doch, nötig kann man tatsächlich sagen, für Physik oder Mathe zu lernen. Da hat mir der Unterricht gereicht. Ich musste mich zu Hause nicht hinsetzen und dafür noch was machen.
Hm, okay.
Ganz anders in den anderen Fächern. Ich war kein super toller Schüler. Ich habe mein Abi am Schluss irgendwie mit 2, ich glaube, ich hatte eine 2,1 oder 2,0 oder so. Also ganz okay, aber hätte auch besser sein können, wenn man sich mal hingesetzt hätte. Aber ich hatte tatsächlich durchgehend in Mathe und in Physik halt durchgehend Einsen, weil da hatte ich immer das Gefühl, so gerade in Mathe, ne, so wenn du das einmal verstanden hast, hast du es halt verstanden. Mhm. Ne, dann da ist dann halt fertig. Und bei den ganzen, also womit ich richtig Schwierigkeiten hatte, waren Sprachen. Ich bin ja sogar einmal sitzen geblieben in der 8. Klasse.
Wegen Latein, wegen, ne, jetzt erinnere ich
wegen
mich.
Wegen Englisch und Latein, genau. Das ist mir richtig, richtig schwer gefallen, immer. Alles andere ging, Sprachen waren immer die Hölle. Ich hatte Angst vorm Englisch- und Lateinunterricht. Also wirklich so, ne, mit Bauchschmerzen und mir ist übel und hoffentlich komme ich nicht dran und
oh
muss
Gott,
irgendwas
ja.
Komisches vorlesen. Also so richtig, richtig übel. Aber Mathe und Physik war für mich immer, also da hatte ich Glück, das war für mich immer ein Kinderspiel. Also das ist mir nie schwer gefallen und ich habe, also das mag doof klingen, aber ich habe auch nie verstanden, warum einem das schwierig erscheint. Das ist natürlich eine sehr, sehr arrogante Herangehensweise, weil es genauso Leute gibt, denen das bei Sprachen so
natürlich,
geht.
Natürlich,
ne? Ja. Aber mir ging, oder bei anderen Fächern, mir ging das aber bei Mathe und so, ich habe es nicht verstanden, dass man das nicht versteht.
Mhm. Aber dann hatten also wir beide eine ähnliche ungünstige Situation. Zu gut, um zu sterben, aber zu schlecht, um zu leben. Waren noch ausreichend gut in der Schule, dass wir nicht viel lernen mussten, um durchzukommen. Aber wir haben nie gelernt zu lernen. Und das ist natürlich wirklich
richtig.
Blöd. Und das ist dann auch ziemlich backgefeiert, als es dann in Richtung Hochschule ging, weil da schaffst du es natürlich nicht mehr, ohne dich hinzusetzen. Ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so problematisch, weil ich glaube, heutzutage werden Lernmethoden und selbstständig sich Dinge erarbeiten, wird etwas mehr unterrichtet als damals, als wir noch in der Schule waren. Da war halt wirklich alles immer frontal oder viel, viel frontaler
bei
als
uns,
jetzt.
Bei uns gab es in der Oberstufe in der 11. Klasse die Projektwoche Lernen.
Oh, schön. Das hatte ich
also
nicht.
Sehr früh seiner Zeit voraus damals, aber ich erinnere mich da kaum noch dran, dass ich dort irgendwie sinnvolle Lerntechniken gelernt
habe. Also könntest du mir jetzt auch nichts sagen, was du da gelernt hast? Okay,
keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, es ist zu lange her. Ich weiß nur, dass es diese Projektwoche gab. Ich habe dann auch, wie du gerade schon gesagt hast, an der Hochschule, also an der Uni im ersten Semester sehr schnell gelernt, warum, also herausgefunden, wie man Mathe nicht verstehen kann oder Physik. Das ging sehr, sehr schnell.
Also das finde ich halt wirklich eine Kompetenz, die ganz wichtig ist, dass Kinder die lernen, ne? Weil wenn du in der Lage bist, dir selbst Dinge beizubringen, dann kannst du halt dann steht dir die Welt offen sozusagen. Ne?
Und was man den Abiturienten von heute, ich weiß nicht, ob man denen das beibringen muss, uns hätte man das damals mehr beibringen müssen oder mir auf jeden Fall, nur weil du ein LK hattest in der Schule, heißt dann nicht, dass du das kannst oder dass du in irgendeiner Form irgendetwas weißt.
Ja gut, aber das ist, also, glaube ich, der Zyklus des Lebens, oder? Du kommst aus dem Gymnasium raus und denkst einfach, jetzt habe ich jetzt begriffen, jetzt machen wir es richtig.
Ich habe auch gedacht, so, ja komm, Mathe, kannst du dich ja erstmal zurücklehnen. Und das stimmte auch die ersten 2 Wochen, aber danach war vorbei.
Aber ich muss zugeben, ich habe mich ganz locker in den Brückenkurs gesetzt nach, weiß ich gar nicht, was ich noch hatte. Ich hatte noch irgendwie sowas wie 13 oder 15 Monate Zivildienst, also wirklich 15 Monate nichts mit dem Kopf gemacht. Oder ein bisschen weniger, sagen wir mal. Und dann saß ich in diesem Brückenkurs und dachte, naja, wie schwer soll es sein? Und ich weiß gar nicht, wie lange der Brückenkurs ging. Wahrscheinlich so was wie 4 Wochen oder so. Oder war da 2 Wochen? Ja. Aber jedenfalls die erste Hälfte war so, dass du gedacht hast, ja, das ist ja locker hier. Das habe ich ja alles schon gehört. Und, und dann hat es Peng gemacht. Und am nächsten Tag hatte ich so das Gefühl, ich verstehe kein Wort mehr. Und irgendwo dazwischen
ja
muss
so,
ich gepennt haben, ja.
Man fängt an mit dem Zahlenstrahl und 2 Wochen später ist man bei Volumenintegralen.
Und das ist genau, und das ist halt jedes Semester wieder so passiert. Ne? Jedes Semester bist du gestartet und hast dir gesagt, dieses Semester passiert mir das nicht, dass ich diesen Moment verpasse, wo ich die Kontrolle verliere. Und das ist doch wieder passiert. Ne?
Ja. Ich merke das aber auch bei meinen Erstis, also ich habe ja jetzt schon relativ viele Erstis so in meiner Doktorandenzeit halt in Mathe oder in Physik unterrichtet, Sei es jetzt an der Hochschule Mannheim oder damals auch schon in Duisburg-Essen, wo wir zusammen hier für die Maschinenbau mal Chemie gemacht haben. Erinnerst du dich ja, noch an unsere Chemievorlesung? Oder oder halt das Praktikum für die Mediziner oder die Übungen und so für die Mediziner oder als ich im Haus der Technik für die Energietechniker das gemacht habe. Immer wieder sind Leute dabei, die da ganz, also so wie ich damals auch, so ein bisschen selbstgefällig zurückgelehnt sitzen und meinen so, ja, ich hatte Physik und Mathe LK. Oder ja, ich hatte Mathe LK, das ist alles, das ist ja Pipifax hier.
Die man dann
ganz sanft mit Thors Hammer auf den Boden der Tatsachen zurückholen muss.
Das stimmt, ja.
Hart, ja.
Ja.
Wir sind schon mitten in wie geht's uns eigentlich sind wir auch schon kann man eigentlich schon fast überleiten, weil wir gerade über Lerntechniken gesprochen haben, ne? Ich wollte dich immer mal fragen, wie liest man ein Paper? Ich habe mir natürlich meine Gedanken dazu gemacht, also wir wurden das schon ein paar Mal gefragt, so wie liest man Paper, und ich habe mir natürlich meine Gedanken dazu gemacht und eigentlich geht es mir hauptsächlich darum, dir das jetzt mal zu erzählen und du sagst mir, ob du das sinnvoll findest oder ob du das möglicherweise anders machst, und ihr seid natürlich auch eingeladen, genau das zu kommentieren, weil mich das tatsächlich gerade mal interessiert. Wie liest man effizient ein wissenschaftliches Paper oder möglicherweise auch jede andere Form von Sachartikel? Weil ich glaube, ja, einiges kann man übertragen, was ich jetzt über Paper sagen werde.
Darf ich da kurz, klar, also ganz kurz, also bei mir ist es extrem stark abhängig davon, was für ein Paper ich wofür lese.
Ja, okay, das ist natürlich schon mal ein guter Punkt, ja.
Und zwar, also da ist es richtig dann krass abhängig davon. Wenn es ein Thema ist, das ich in Summe irgendwie interessant finde, lese ich das komplett anders als in einer Doktorarbeit zum Beispiel, wenn ich nur eine gewisse Messung aus dem Paper wissen will oder irgendeinen bestimmten Wert oder so, irgendein bestimmtes Vorgehen halt suche.
Okay, dann mache ich mal folgendes Szenario auf, um auch nochmal klar zu machen, worauf ich hier abheben möchte. Das Szenario ist, dich interessiert ein Thema und du suchst dafür nach Literatur. Und in kürzester Zeit hast du irgendwie 10, 20 Artikel gefunden, die irgendwie so in die Richtung gehen, die interessant für dich sein könnten. Und jetzt hast du natürlich das Problem, du hast nicht die Zeit, 20 Artikel komplett durchzulesen. Was natürlich möglicherweise ein Unterschied wäre, wenn du, wie du gerade gesagt hast, jetzt irgendwie einen Artikel da liegen hast und denkst, ach, das ist aber spannend und das wollte ich immer schon mal wissen, wo du da dann vielleicht auch gönnst und sagst, ah, ich lese jetzt mal 10 Seiten durch. Die Zeit hast du natürlich nicht, wenn du 20 Artikel auf dem Tisch hast und möglicherweise beim Lesen dieser Artikel nochmal mehr Referenzen findest, die du auch noch lesen musst. Also,
ja, genau. Das ist ja meist so, dass die größte Krux an der Geschichte. Genau, ne? Das ist wie damals im Lateinunterricht im Stohwasser eine Vokabel suchen. Ne? Oder im Pons Dictionary, wo die Erklärung nur auf Englisch steht und du von der englischen Erklärung wieder 3 Worte nicht kennst. Genau. Aber das trifft's doch, oder?
Das ist gut, ja. Und du merkst es, das ist hoffnungslos, das ist absolut hoffnungslos. Besser, du suchst nicht. Sisyphus. Okay, also ich würde mal sagen, ich würde es gliedern in 3 Schritte. Als erstes würde ich sagen Survey, also so ein bisschen Überblick verschaffen, dann lesen tatsächlich und dann Notizen machen. Also das sind die 3 Blöcke und die gucken wir uns jetzt nochmal einen Hauch genauer an. Also Überblick verschaffen. Ganz großer Disclaimer, zu jedem Zeitpunkt dieses Überblicks verschaffen, kannst du aufhören zu lesen. Also wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, interessiert mich doch nicht, weglegen, Paper. Deine Zeit ist zu kostbar, um was zu lesen, was du nicht irgendwie direkt vom Wissen her einordnen kannst. Also Überblick verschaffen. Ich persönlich würde natürlich als allererstes den Titel lesen, dann würde ich das Abstract lesen. Und dann würde ich die Conclusions lesen und nichts dazwischen, weil du eigentlich diese Teile kannst du relativ schnell tatsächlich in Gänze lesen und auch verstehen oder solltest du sie verstehen. Wenn du sie nicht verstehst, kannst du da noch einzelne Worte nachschlagen oder Methoden nachschlagen, von denen du noch nie was gehört hast. Aber das kannst du in sehr absehbarer Zeit schaffen. Wie gesagt, immer mit dieser Exit-Strategie, wenn du im Abstract schon merkst, das ist nichts für dich, dann kannst du das auch weglegen. Ja. Aber wenn du die 3 Sachen durch hast,
kannst du eigentlich ganz gut einordnen, ob im Paper irgendwas stehen sollte, was dich interessiert. Also,
was war das? Abstract, Conclusion und was war das dritte?
Titel als erstes. Titel
lesen.
Ach so,
der Titel. Ah, ja, ja, ja.
Abstract, Conclusion.
Ja.
Dann würde ich in den Bereich Lesen gehen und da würde ich so wie folgt vorgehen. Die Bilder angucken, und zwar, also die Diagramme, und zwar mit den jeweiligen Captions, wie heißt das, Titel, Unterschriften, Beschreibungen der Bilder. Dann würde ich persönlich die Introduction lesen. Und dann wird es zeitlich aufwendig, wenn man dann noch interessiert ist, Results and Discussion und danach erst Experimental. Weil Experimental geht ja wirklich extrem ins Detail. Also da muss man wirklich wollen. Wenn du da irgendwie drin bist oder da reintauchen willst, dann geht es dir wirklich darum, du willst das Experiment nachmachen oder du willst auf diesem Experiment aufbauen. Und das kannst du dir eigentlich in den meisten Fällen sparen.
Genau, es sei denn, es ist ein Paper, das genau dein Themengebiet ist und du genau wissen willst, was die da gemacht haben. Also
genau,
wie.
Ja.
Das also, deshalb meinte ich vorhin so, für mich macht das immer einen riesen Unterschied, in was für einer Situation ich ein Paper lesen möchte. Ich hatte ja in meiner Doktorarbeit das größte Problem war, den Stickstoffgehalt in den Diamantproben zu messen. Mhm. Ne? Und da habe ich weiß nicht, wie viele Paper gefunden, die halt irgendwie gesagt haben, so ja, hier, wir haben so und so viel drin und dann halt im Experimental irgendwo die Messmethode drin war, wie das gemessen wurde. Und wenn in dem Paper irgendwie eine super saubere Probe benutzt wurde, ne, interessiert dich gar nicht, also hat mich zumindest nicht interessiert, was die überhaupt wirklich gemacht haben, sondern mich hat hauptsächlich interessiert, wo haben die Probe her und wie haben die festgestellt, also so Special Interest in das Paper, wie sauber die ist. Und auch da hatte ich mal das Problem, also was wir gerade schon gesagt haben, dass man immer auf andere Paper verlinkt wird, ne, dass ich irgendwann mal eins gefunden habe, also zwei Sachen, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben sind, die ich nie vergessen werde. Einmal stand in einem Paper drin, the samples were specially prepared.
Danke für die Auskunft.
Ja genau, da habe ich auch so gedacht, so danke für nix.
aber nebenbei, kleiner Kommentar, wie unser alter Professor immer gesagt hat, da wo es interessant wird, die Information steht normalerweise nicht drin. Ich glaube, das war ein bisschen fatalistisch und ich hoffe, die Wissenschaft ist nicht ganz so. Aber natürlich versuchst du manchmal auch so kleine Details für dich zu behalten, weil du natürlich einen Vorsprung hast auf deinem Fachgebiet. Ne? Und diesen Vorsprung möchtest du natürlich noch ein bisschen behalten.
Weil es halt auch Wettbewerb ist. Ne?
Weil es auch Wettbewerb ist, ja.
Also es ist nicht alles eine Friede, Freude, Eierkuchen. das zweite Phänomen, das ich hatte, war, dass ich ein Paper bzw. eine ganze Arbeit hatte mit sehr sauberen Proben und sehr genauer Angabe, wie viel drin ist und so weiter und dachte mir, boah geil, das ist genau das, was ich suche. Dann lange rumgesucht habe und dann die Methode gefunden habe, weil das eine Methode war, die ich überhaupt nicht kannte und die ich auch so kommerziell nirgendwo gefunden habe, ein bisschen rumgesucht im Netz und dann die ursprüngliche Quelle gefunden, wo diese Proben vermessen wurden und gesehen, das ist eine Doktorarbeit, die sich nur damit beschäftigt, diese Messmethode zu entwickeln. Weißt du, du suchst eine Messmethode, die gibt es kommerziell nicht und um die Messmethode zu verstehen, was genau passiert, wo du musst du eine komplette andere Doktorarbeit lesen. Da bist du dann irgendwann auch am Punkt, wo so, okay, das muss ich irgendwie runterbrechen.
Ja, ist interessant. Jetzt,
mir so.
Jetzt verstehe ich, was du gerade meintest mit deinem anfänglichen Disclaimer, wo du gesagt hast, kommt immer darauf an, warum ich das lese. Und jetzt denke ich schon drüber nach, ob es überhaupt Sinn macht, so allgemeine Handlungsvorschriften zu geben, weil du hast natürlich recht, ne? Wenn mich nur eine einzige Information interessiert, dann würde ich natürlich das Paper auch völlig anders lesen. Dann springe ich auch mitten rein in Experimental und lese den ganzen Rest nicht, ne? Weil mich vielleicht die Introduction gar nicht interessiert oder nicht mal die Conclusions, weil ich nur dieses eine Ergebnis haben will. Interessant. Aber das sind natürlich spezielle Szenarien eigentlich, ne?
Genau. Aber du hast ja gerade schon gesagt, wie man im Allgemeinen ein Paper liest. Und im Allgemeinen ist es ja eher so, dass man über ein größeres Thema irgendwie was lernen möchte. Ne? Als wir zum Beispiel mal dieses Projekt mit den Silizium-Carbid-Schichten gemacht haben, da haben wir dann ein Paper gesucht. Man guckt generell mal, was ist auf dem Gebiet so mit irgendwie Schichtsystemen oder so Stand der Technik, was passiert. Und wenn man dann irgendwie so 20 Paper hat, dann ist das, also es ist in den meisten Fällen ja schon so, wie du gesagt hast, dass man mehrere Paper hat oder wie wir auch, also so wie ich jetzt ein Paper hier lese, wenn ich ich irgendwie zu einem Artikel, den ich gelesen habe, ein bisschen mehr wissen möchte und das wirklich das Originalpaper mir dann nochmal nehme und da drin rumlese, das lese ich auch nicht komplett. Schon gar nicht, wenn es nicht mein Fachgebiet ist. Also wenn es irgendein Biopaper ist, weil da verstehe ich eh zwei Drittel nicht. Ne? Aber da gehe ich genauso vor, wie du gerade gesagt hast. Ich lese das Abstract. Ich lese die Conclusion und danach, wenn ich irgendwie darüber erzählen, also was erzählen möchte, wie die vielleicht noch drauf gekommen sind, werfe ich noch einen Blick in die Methods oder so.
Ja. Ja. Und der letzte Punkt, der für mich wichtig ist, aber das hängt möglicherweise auch von den Lerntypen ab, ist Notizen machen. Und damit meine ich nicht das Paper gelb anmalen.
Wenn Leute mir
schon markierte Paper geben, wo praktisch alles gelb ist, ne? Das hasse ich wie die
Pest. Ich auch. Geht auch gar nicht. Ich habe das auch mal probiert, mir Stellen zu markieren in Papern, die dann wichtig sind und so weiter. Aber als ich dann irgendwie gemerkt habe, so okay, ich streiche irgendwie viel zu viel an und eigentlich ist das überflüssig, habe ich damit auch ganz schnell aufgehört und bin irgendwann dazu übergegangen, was du auch gerade sagst, Notizen machen. Zettel, Stift, Notizen daneben.
Ja, ich muss einschränken, dass ich beides mache. Also beim Lesen, wenn mir Sachen wichtig sind, dann markiere ich, aber wirklich sehr selektiv. Ne? Also, dass es wirklich runtergebeult, runtergekocht ist, das Paper anschließend. Weil es hilft mir dann schon, wenn ich nochmal durch meine alten Paper gehe, mein Programm, alles was gehighlightet ist, kann ich mir auch getrennt angucken. Ne? Und dann kannst du halt relativ schnell über diese gehighlighteten Sätze gucken und hast wieder ein Verständnis, was dieses Paper ausgemacht hat. Aber das ist immer noch nicht in meinem Kopf. Das ist eine Stütze, wenn ich nochmal Informationen suche, aber das ist noch nicht in meinem Kopf. Wirklich in meinen Kopf kommt es erst, wenn ich mir eigene Notizen mache und eben nicht irgendwo an Rand kritzel, sondern das versuche ich mir halt in einem anderen System mir Notizen zu den Papern zu machen, die mir wichtig waren. Also auch so Meta-Informationen. Wer hat mir das Paper gegeben? Manchmal geben mir Studierende ja Paper oder Kollegen und Kolleginnen, dann notiere ich mir das auch, weil manchmal weiß ich nur noch, die hat mir doch mal ein Paper gegeben und das war echt gut und das wollte ich mir nochmal angucken. Und dann habe ich das auch notiert und kann da in meinen Notizen nachsuchen, wo ist dieser Tag dieser Person, und dann finde ich das möglicherweise schneller wieder.
Ich habe mir für meine Arbeiten, also für Diplom- und Doktorarbeit, wenn ich so ein Paper hatte, auch immer irgendwie so unten drunter, hinten drauf oder sonst wo, wenn ich es halt in ausgedruckter Form hatte, drauf geschrieben, was war die Kernaussage und wofür wollte ich es benutzen. Sowas wie irgendwie typische Fehlstellen in Diamant, bla bla, das dann hingeschrieben, der typische Fehlstellen in Diamant für Einleitung Kapitel 5, bla oder so. Dass ich halt, wenn ich es das nächste Mal in der Hand habe, das nicht wieder lese oder wieder drauf gucke und dachte, welche Parameter davon wollte ich nochmal haben, sondern wirklich so, okay, das wollte ich dafür, um es zu zitieren.
Ja, aber dann sind wir ja im Prinzip, außer dass du natürlich recht hattest, man kann es nicht so allgemein sagen, sind wir da ja einigermaßen ähnlich aufgestellt. Ne?
Ja, also, ich glaube auch.
Also Paper nicht von vorne bis hinten lesen, sondern eher sprunghaft und zwar mit einem gewissen... Ja, also nicht wahllos springen, sondern entlang der
mit System.
Mit System. Was auch immer euer System sein mag, genau. Also es muss ja nicht für euch genauso funktionieren wie bei mir, aber nochmal, jetzt kommt der große Konfuzius. Ich habe noch so ein schönes Zitat gefunden, unbekannten Ursprungs. Zum Thema Notizen machen. Pass auf, halte dich fest, wird dir unangenehm sein, aber ich muss es trotzdem machen. The faintest pencil is better than the sharpest memory. Der blasseste und schwächste Bleistift ist besser als der schärfste Verstand.
Ja.
Da sagst du nichts zu.
Nee, ich habe mir ja auch immer Notizen gemacht.
Ja. Nein, deswegen dachte ich nicht, aber du bist nicht so der Freund von, glaube ich, so pathetischen Quotes. Deswegen.
Nee, das überhaupt nicht. Aber ich kann das verstehen. Also wenn man irgendwas nicht vergessen will, sollte man sich's aufschreiben. Und wenn man richtig gut ist, dann merkt man sich, wo man es aufgeschrieben hat.
Genau.
Ich benutze die Notizen-App meines iPhones und des Macs sehr exzessiv. Tatsächlich, für allen möglichen Scheiß. Nicht sehr strukturiert, aber sehr exzessiv.
Die ist auch besser geworden, muss man sagen. Ne? Also die haben, erstmal finde ich halt super, dass die sehr, sehr gut synken, auch mit mehreren Benutzern. Ja. Also wenn du da Notizen teilst, bin ich da ja schon ganz begeistert, dass das verhältnismäßig gut funktioniert. Ich habe noch ein paar andere Apps, wo ich Wissen etwas strukturierter und dauerhafter ablege. Bei den Sachen oder bei der Notiz-App sind das eigentlich eher Notizen, die dann auch irgendwann nach einem Monat verschwinden können und dürfen. Die dümpeln dann irgendwo so im Speicher rum, aber werden für mich eher nicht mehr wichtig sein.
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich alles, was ich irgendwie, also für kleinere Projekte, für irgendwas habe ich halt irgendeine Notiz, die sind nicht strukturiert, weil die sind halt gut durchsuchbar.
Ja, das
stimmt. Sind nicht strukturiert, ja. Die sind teilweise auch überhaupt nicht mehr wichtig und könnten eigentlich schon lange in den Müll. Ich muss es nur irgendwo stehen haben. Bei mir sind in meiner Notizen-App gerade 163 Notizen.
Oh, da habe ich wahrscheinlich gerade mehr, aber nicht, die sind nicht so groß. Da muss ich mal gerade gucken, wie viel ich habe.
Bei mir ist auch allmögliche Scheiß da drin.
Aber ich habe 270. Aber ich habe ja auch zu lange zu viel mir Gedanken über Strukturierung gemacht und dann habe ich irgendwann vor 15 Jahren auf Papier angefangen, mir so einfach so Notizbücher vollzuschreiben und zwar völlig strukturlos, einfach nur chronologisch. Ne? Wenn ich heute auf einer Konferenz war, habe ich mir aufgeschrieben, was ich auf der Konferenz gelernt habe. Am nächsten Tag war ich bei einem Meeting in der Arbeitsgruppe, wurde das reingeschrieben. Am nächsten Tag war ich im Kindergarten in einer Elternbeiratsgruppe, wurde das trotzdem reingeschrieben. Also alles einfach, ne? Alles.
Ja,
und,
genau, so benutze ich auch die Notizen-App.
Und das ist genauso, wie du sagst. Also digital hast du ja sogar nochmal den Vorteil, dass du einfach suchen kannst. Ne? Aber das meiste, was du dir notierst, suchst du nie wieder raus. Also bei den Konferenzen, da habe ich so viel notiert und fotografiert und nie wieder reingeguckt. Aber wenn du mal möchtest, dann erinnerst du dich auch, das war irgendwann in der Hasselt-Konferenz 2000, das muss 2018 gewesen sein, dann kann ich dieses Buch rausholen und werde das finden. Und im schlimmsten Fall muss ich 2017 und 2019 auch nochmal gucken und dann passt das schon. Aber die Zeit, die ich in eine Organisation von Notizen gesteckt habe, ne, die habe ich nie wieder rausgeholt.
Ja, das ist, also es funktioniert, also jeder, da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen, jeder muss so sein System finden, das für einen irgendwie geht. Ne? Ich bin mit diesem morgens versuchen, seinen Tag zu strukturieren, noch nicht so richtig effektiv, weil ich es noch nicht so richtig gut durchgezogen habe und irgendwie doch noch zu viel immer irgendwie dazwischen gekommen ist, aber ich bin gerade dabei, das wieder ein bisschen in die Hand zu nehmen, ein bisschen Struktur reinzubringen und weiß ich nicht, diese Notizen auf dem Handy machen hat sich irgendwann eingebürgert bei mir und funktioniert. Also wenn ich irgendwas Wichtiges suche, weiß ich finde das da. Ja. Und wenn das da nicht ist, dann habe ich es mir nie aufgeschrieben. Meine älteste Notiz ist von 2013.
Ui, okay.
Also
was hast du denn aufgeschrieben? Neues iPhone kaufen oder was steht
da? Nee, meine Telefonnummer vom Unibüro.
Ach,
die
cool.
Könnte ich mittlerweile auch mal löschen.
Und da ist ja spannend. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, was meine. Wie kommt man denn zur.
Notizen-App und einfach nach ganz unten scrollen. Dann hier eine der ältesten.
Tatsächlich,
ist
2013,
auch noch,
krass.
Ja. Ich gucke gerade mal, einer der ältesten sind auch noch Themen für den Podcast.
Ach, geil, ja. Hä, was habe ich denn hier notiert?
Und Physik-Shows, die wir geplant haben.
Ich verstehe nicht.
Witzig.
Ja. Okay, krass. Ich verstehe nicht mal, was meine letzte Notiz, was das sein soll. Und ich möchte es lieber nicht vorlesen, weil möglicherweise
ist es wichtiger.
Ist es irgendwas sehr Privates, aber es ist nur eine Aneinanderreihung von Worten, die mir nichts sagen. Okay, müsste ich.
Wahrscheinlich ein Passwort.
Denke ich, ja, wahrscheinlich, genau. Und zwar das, was ich immer noch eingebe. spannend, ja. Wochenplan und Morgensplan, Tagesplan, das ist ganz interessant. Da reden wir da beim nächsten Mal nochmal drüber. Da habe ich auch noch, da sage ich dir beim nächsten Mal, eine Sendung haben wir noch vor Weihnachten, da sage ich dir, was ich bisher immer falsch gemacht habe. Ich habe es jetzt begriffen, was ich bisher immer falsch gemacht habe.
Boah, da bin ich mal sehr gespannt, weil ich habe in der letzten Zeit auch verschiedene Sachen durchprobiert und habe so in den letzten 4-5 Tagen irgendwie so einen, weiß nicht, einen Gedanken gefunden, der mir sehr hilft und das wollte ich mal ausprobieren, ob ich es schaffe, mich damit täglich zu motivieren.
Oh.
Da werden wir beim nächsten Mal drüber sprechen.
Okay, aber jetzt hast du mich auch geteasert. Mist, aber natürlich. Dann setze ich auch noch einen Teaser drauf. Das, was ich falsch mache, machst du auch falsch.
Ah, oh.
Glaube ich zumindest, aber da reden wir dann beim nächsten Mal drüber. Was hast du denn noch so erlebt? Haben wir noch was?
Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was ich im Podcast erzählt habe und was ich im Stream erzählt habe, in unserem Montagsstream. Deshalb erwähne ich es hier nochmal kurz. Ich möchte meinen IKEA-Rant fortführen.
Da hat es, glaube ich,
nicht nur, dass der Online-Shop kaputt ist. Nein, wir ja haben, das habe ich erzählt im Stream wahrscheinlich, ne?
Du hast angefangen zu ranten, ja.
Ja, wir haben unsere Bestellung ja irgendwann bekommen und so, und ich habe die letzten Tage irgendwann mal angefangen, unser Bett aufzubauen. Habe das Bett aufgebaut, um dann in der Mitte zu merken, so, Moment, hier fehlt ein Brett.
Ja.
Da fehlte ein komplettes Brett, und zwar die komplette Seite des Bettes fehlte in der Packung, in der verschlossenen Packung. Da,
wie ist das weitergegangen?
Wegen dem Scheiß mussten wir zu IKEA, aber da mussten wir eh nochmal hin, weil die Mischbatterie in unserer Küche defekt war und wir die eh umtauschen mussten. Wir sind da zum IKEA hin, es war erstaunlich voll, also die Schlange am Service reichte bis nach draußen, aber der Service an sich von IKEA war dann echt nicht schlecht. Wir haben gesagt, so hier, da fehlt ein Brett bei dem und dem Bett, wir hatten die Anleitung mit und gesagt, hier, das Brett fehlt, das ist nicht dabei. Und dann sagten die so, oh ja, das passiert manchmal.
Oh, also, okay.
Warum auch immer. Das passiert wohl manchmal. Und die meinten dann so, ja, kommen Sie in einer Viertelstunde wieder. Dann haben die tatsächlich aus dem Lager das Bett nochmal komplett rausgeholt. Haben das da, also haben da die Packung aufgemacht, das Brett rausgeholt.
Jetzt weißt du auch, wie das passiert.
Ja, genau. Und ich konnte mir das dann mitnehmen, also anstandslos. Und ich konnte auch die anderen Sachen anstandslos umtauschen und so. Das war alles tatsächlich sehr problemlos. Also da muss ich loben, das war gut. Aber dass es überhaupt passiert, also, und dass dieser Online-Shop so kaputt ist, macht mich immer noch fertig.
Ja, okay, ja.
Ja, ja, das war so der erste Teil. Ich habe noch mehr erlebt, aber das erzähle ich nachher.
Okay, ich muss dir schon mal was Physikalisches erzählen, wo ich so ein bisschen mindblown war. Ich bin mal gespannt, ob du das genauso faszinierend findest. Benzinverbrauch, ne? Also,
ja.
Autos verbrauchen Benzin. Ist erstaunlich.
Die meisten Autos verbrauchen
Benzin.
Stimmt,
nicht
ja.
alle. Ja, das stimmt. Sehr guter Einwand. Aber sagen wir mal, der normale Verbrenner, darum geht es mir jetzt, verbrauchen Benzin. Wir messen ja Benzinverbrauch gerne in Liter pro 100 Kilometer, ne?
Ja.
Die Amerikaner messen das gerne in Miles per Gallon. Dabei kommt es mir jetzt nicht auf diese absurden Einheiten an, sondern die Amerikaner messen Strecke pro Liter, sagen wir jetzt mal, und wir sagen Liter pro 100 Kilometer. Das Erstaunliche daran ist, Liter pro 100 Kilometer, das ist eine Flächeneinheit, denn Liter ist ja Volumen, also irgendeine Längenangabe zum Kubik hoch 3. Und dann teilen wir durch 100 Kilometer, was auch eine Längenangabe ist, ne? Also Länge hoch 3 durch Länge heißt Länge zum Quadrat, also eine Fläche.
Stimmt, ja.
Stimmt. Das heißt, im Prinzip messen wir Benzinverbrauch in Fläche. Das ist ja irgendwie komisch, ne? Also das ist ja irgendwie so, dass man sagen würde, und übrigens die Amerikaner messen Benzinverbrauch in 1 durch Fläche, das ist noch bekloppter, aber wir messen hier, ja Moment, ich sag dir jetzt auch, warum das
und dann auch noch eine komische Fläche, ne? Ja, nicht mal metrisch.
Ja, das stimmt. Aber ich sag dir jetzt, warum das gar nicht so bekloppt ist bei uns. Also, wir haben eine Fläche, ne? Jetzt rechnen wir mal aus, über was für eine Fläche reden wir denn? Nehmen wir mal so ein Durchschnittsauto, ich habe keine Ahnung, 6 Liter auf 100 Kilometer, sagen wir jetzt mal. Einfach, kommt nicht so sehr drauf an. 6 Liter auf 100 Kilometer heißt, jetzt können wir das umrechnen, 6 Liter sind 0,006 Kubikmeter auf 100.000 Meter. Wenn du das jetzt ausrechnest, dann kommt eine Fläche raus, hatten wir gerade schon gesagt. Was für eine Fläche kommt da raus? 0,06 Quadratmillimeter. 0,06 Quadratmillimeter ist der Verbrauch eines Autos. Mein,
wenig, ne?
Meines Autos. Ja, ist eine kleine Fläche, ne? Wenn du dir das jetzt mal so überlegst, 0,06 Quadratmillimeter, wie viel ist denn das eigentlich? Das sind 0,25 mal 0,25 Millimeter. Wenn man sich da überlegt, wie viel ist das? Das sind etwa 4 Haare, die du zusammenlegst. Also wirklich nicht.
Ist das so wenig?
Ist ein sehr dünnes, ist eine sehr kleine Fläche oder wenn man jetzt wieder als Volumen betrachten würde, ist ein dünnes Röhrchen.
Ja.
Und jetzt halte ich fest, wenn dein Auto fahren würde und du würdest auf ein Röhrchen mit der Querschnittsfläche von 0,06 Quadratmillimeter zufahren und in diesem Röhrchen mit dieser Querschnittsfläche ist Benzin und dieses Benzin würdest du in deinen Tank füllen, dann würdest du fahren und zwar unendlich lange, also du würdest genauso viel tanken, wie du verbrauchst. Das heißt, diese Angabefläche für Benzinverbrauch ist gar nicht mal so dumm.
Aha, ja, ja doch, das stimmt. Das
ist gar nicht schlecht, oder?
Weil das quasi den Kraftstoffstrom, also mit deiner Geschwindigkeit beschreibt das den Kraftstoffstrom.
Ja, genau.
Ah.
Und wenn du schneller fährst, jetzt könnte man sagen, ja, aber wenn du schneller fährst, ja, dann wird der Querschnitt, oder dann müsste der Querschnitt auch größer werden. Dann hast du einen höheren Verbrauch, dann wird der Querschnitt dieses Röhrchens, auf das du losfährst, auch größer. Also, Benzinverbrauch in Fläche. Also ruhig mal zur Tanke oder zum Autohändler des Vertrauens gehen und sagen, ihr wollt einen Verbrauch von maximal 0,04 Quadratmillimeter. Und mal gucken, wie er reagiert.
Ja.
Ist nicht schlecht, oder?
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht.
Nee, ich auch nicht. Ich bin drüber gestolpert, weil es mir zugeworfen wurde und weil es ein Kommentar in Physics Today war. Physics Today 73 von 2020. Aber ich habe, als ich es verstanden hatte oder als ich es durchgelesen hatte, habe ich es sehr gefeiert. Genau.
Wenn du hast auch noch eine andere Kleinigkeit, aber ich könnte noch mein letztes, wie ist es uns in den letzten Wochen ergangen, erzählen. Dann sind wir damit durch, dann haben wir es wieder als Block am Anfang, den man überspringen kann, wenn man will. Ich war ja die Tage schon ein bisschen her tatsächlich in einem kleinen, klitzekleinen Studio und habe Videos gedreht, kurze.
Ja, für TikTok, ne?
Für einen Wissenschaftskanal bei TikTok. Der heißt Behind the Science und der ist tatsächlich, wo wir heute am Montag aufnehmen, seit heute Mittag online.
Oh.
Und mit dem ersten Video, bei dem es um Big Bang Theory geht, gefüllt. Das wird jetzt in den nächsten Tagen immer mal wieder ein bisschen gefüllt. Es sind, ich glaube, wir hatten 20 Clips grob gedreht.
Big Bang Theory? Die Serie oder die?
Die Serie. Also TikTok richtet sich ja generell an eine sehr junge Zielgruppe. Das ist ja auch der Grund, warum man das überhaupt macht, weil man halt eine junge Zielgruppe damit erreichen möchte und die vielleicht auch für Wissenschaft irgendwie interessieren möchte. Und man erreicht dort sehr, sehr viele Menschen, junge Menschen. Das ist, hätte ich nicht erwartet, das ist tatsächlich krass. Und das ist ein Kanal, der von einer Agentur in Berlin erstellt und betreut wird, der halt sich mit physikalischen Phänomenen und so weiter beschäftigt. Da hatte ich ja letztes Mal auch schon ein bisschen was zu gesagt. Und da sind jetzt die ersten 20 TikToks, wie wir sie nennen, gedreht und die werden jetzt nach und nach ausgespielt.
Und darfst du schon spoilern? Was redet man denn über The Big Bang Theory?
Ja, es sind 15 Sekunden Dinger und das ist so, also TikTok spielt ja auch, also die Videos bei TikTok in der Zielgruppe funktionieren ja auch nach ganz eigenen Mechanismen. Ne? Also so ein typisches Ding, was es da immer gibt, ist so 3 Dinge an XY, die ich bla. Ne? Und da ist es jetzt zum Beispiel halt für mich als Rolle als Physiker 3 Dinge, die ich an Big Bang Theory gut finde oder schlecht finde. In dem Fall war es jetzt gut finde. 3 Sachen, die ich gut finde tatsächlich, sind Nummer 1, dass die sehr viel Liebe zum Detail haben, also so die Requisiten und die Formeln an den Tafeln, dass das nicht Bullshit ist, sondern dass das tatsächlich sinnvolle Formeln sind.
Ja.
Finde ich gut. Die hatten ja Physiker als Berater auch am Set und so.
Ich hatte mal einen Kollegen, der hatte denjenigen kennengelernt auf einer Konferenz, auf einer Laserkonferenz, der die beratende Funktion hatte, ihnen sinnvolle Laseraufbauten auf die Experimentiertische zu stellen. Das finde ich irgendwie geil, dass die dafür Leute hatten.
dafür sind wir bei Punkt Nummer zwei. Die Labore sehen endlich mal aus wie richtige Labore.
Ja, richtig,
also
ja.
Ne? Wie richtige Physiklabore, nicht irgendwie wie ein Chemielabor,
Erlenmeyer,
in dem Physiker rumrennt.
Wo oben Dampf rausgefahren.
Ja, genau. Sondern die Dinger sehen, also abgesehen davon, wenn die jetzt wirklich mit dem Laser da rumhantieren, dann sieht es immer ein bisschen, dann ist es ein bisschen cheesy, aber so in Summe sieht das echt mal aus wie ein richtiges Labor. Das war Punkt Nummer zwei, den ich ganz gut finde. Und Punkt Nummer drei, dass der Unterschied zwischen Experimentalphysikern und theoretischen Physikern gezeigt wird, auch wenn er ein bisschen überzeichnet ist. Aber da ist was Wahres dran. Ja, also sowas, ne, dass so die, wie gesagt, es richtet sich an eine sehr junge Zielgruppe und ich bin auch mal gespannt, wie gut das funktioniert.
Gibt es da irgendwelche Ziele, die definiert wurden, was ihr damit erreichen wollt? Oder probiert ihr einfach mal, ob das
Ziel ist es, das Ganze längerfristig zu betreiben. Was jetzt heißt, also längerfristig heißt irgendwie, weiß nicht, ein paar Monate und mal zu gucken, wie es so läuft. Allerdings, wenn es nicht funktioniert, kann es auch jederzeit beendet werden.
Okay.
Ich
bin gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt. Also
setzt du dir auch so eine Basecap so im 90-Grad-Winkel auf den Kopf, damit
nein,
du jugendlicher
das,
bist? Oder,
nein, nein, das nicht. Man sollte hier die Generation, die das halt nutzt, auch ernst nehmen an der Stelle. Ne? Also das Hauptpublikum liegt irgendwo zwischen 10 und 18 Jahren oder so. Und man erreicht die halt auf dieser Plattform. Natürlich kann man sich Gedanken darüber machen, ob die Plattform an sich problematisch ist oder nicht. Das ist dann aber wieder eine komplett andere Geschichte. Das sollte man sich generell überall, sollte man sich eigentlich ja überall Gedanken zu machen und ob man einen Kompromiss eingehen möchte oder nicht.
Mhm.
Aber ich hab mich mit meinem Bruder mal ein bisschen drüber unterhalten, der ist ja Lehrer und der hat ja auch viele, viele jüngere Leute. Du kannst diese Plattform, auch wenn du willst und gute Gründe dafür hast, nicht wegignorieren. In der jungen Generation, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel unter den Schülern meines Bruders angucke oder auch bei Bekannten oder so, da ist, die Plattform ist da und die wird auch so schnell nicht wieder verschwinden. Ich fände es gut, wenn man es irgendwie schafft, die Leute zu erreichen und die irgendwie mit ordentlichem Inhalt füttert. Und egal, welche Plattform es jetzt ist, also bei Instagram sehe ich das genauso, die nicht nur mit irgendwelchen Lip-Sync-Videos oder sonstigen Scheiß vollmüllt, sondern vielleicht auch ein bisschen sinnvollen Inhalt stiften, aber dabei auch ein bisschen diese Generation ernst nehmen und irgendwie abholen.
Mhm.
Naja.
Ich meine, die Entscheidung triffst du ja immer, wenn du auf irgendwelchen Plattformen stattfindest. Ne? Und wir haben als methodisch inkorrekt mal so entschieden. Ne? Also die Spotify haben wir halt angenommen, weil wir auch gesagt haben, da sind eher jüngere Leute, die nicht so podcast-affin sind. Und da sehen wir jetzt auch in den Zahlen, dass wir da relativ viele Leute erreichen, die wir gerne noch mitnehmen und, wie du gerade gesagt hast, mit Wissenschaft versorgen. Andere Plattformen, sagen wir jetzt mal Spreadshirt, da haben wir halt gesagt, das ist vielleicht nicht mehr so unsere Plattform.
Und da gibt es auch genug Alternativen, also gute Alternativen. Bei Spotify ist das ähnlich. Natürlich ist Spotify als Plattform problematisch für Podcasts an sich, für die Podcast-Szene, aber du kommst heutzutage da nicht mehr dran vorbei.
Vielleicht in dem Zusammenhang mal der Hinweis in Richtung Spotify. Es gibt auch noch die Möglichkeit, uns ohne Spotify zu hören. Man kann einfach unseren Feed abonnieren. Also Podcasts müssen nicht zwingend auf Spotify stattfinden.
Auch wenn es für viele Leute synonym ist.
Ja,
aber nein.
Ja, natürlich, klar.
Ja.
Ach. Genau. Ja, dann bin ich mal gespannt. Nicht, dass ich mir noch einen TikTok-Account machen muss, um dich da zu sehen. Aber wahrscheinlich kann ich es
Ich kann dir die Videos so schicken, wenn du möchtest.
Du wirst dann vielleicht Teile davon möglicherweise auch reposten irgendwo auf Instagram oder so, oder?
Ja, bestimmt. Da ist eh nichts Neues bei, du kennst den ganzen Kram
sowieso.
Das sind ja immer die gleichen Sachen, die man auspackt. Ne? Von dem Plasma in der Mikrowelle bis zu den Bärlapp-Sporen. Die Auswahl an kleinen Experimenten, die man irgendwie in 5 Minuten machen kann, ist halt auch sehr begrenzt.
In 5 Minuten? Ich dachte,
nein, nicht mal 5 Minuten. Ja, maximal 1 Minute. Aber
okay.
Du machst ja so Spots auch immer mehr geteilt. Ne? Also so hier das und das passiert und im nächsten erklärst du dann warum.
Ja, ja, ja.
Also, ja. Also, ja. Wir müssten dann gleich mal zu den normalen Themen kommen, so langsam. Es wird spät. Aber bevor wir das tun, müssen wir uns noch bedanken bei Leuten, die dieses Format hier glücklich sei schon glücklich und möglich machen.
Ja.
Und zwar vielen herzlichen Dank für euren großartigen Beitrag an eine etwas bessere Welt mit den besten Wünschen und Grüße aus der Es könnte alles sein. Schwäbische Alb, Schweiz,
Schweden.
Schweden, ja. Naja.
Obwohl aus der Schweden passt nicht so, ne?
Nee, irgendwie nicht, ne?
Aber schämt man sich jetzt, wenn man aus der Schweiz kommt? Oder warum wurde das nicht ausgeschrieben?
Ich glaube, es passte einfach nicht mehr. Bei dem Teil, den ich vorher vorgelesen habe, da fehlen auch hin und wieder mal Buchstaben. Okay. Von Nadine. Viele Grüße aus Leipzig. Hier wohnen nicht nur Nazis, aber leider viel zu viele.
Ja.
Die Schwurbeldichte ist extrem hoch von Jörg. Unterstützung an der Paperfront und in Vorfreude, meine Kinder in ein paar Jahren mit euren Experimenten zum Staunen zu bringen von Marcel. Zu lange nicht unterstütze, dafür jetzt regelmäßig Danke von Malte. Und, zwei noch. Der Hinweis aufs Abo in Lage der Nation war der nötige Arschtritt, endlich einen Dauerauftrag einzurichten von Susanne. Oh. Und zwei, und jetzt der Physikerwitz zum Schluss. Zwei Uranatome sitzen auf einer Bank, als ein Neutron vorbeikommt. Da rufen beide Spalter von Ulrich. Hm. Ja. Ja.
Ja, nicht schlecht.
Ja, das waren unsere Unterstützer. Natürlich noch viel mehr. Den anderen danken wir auch sehr herzlich. Aber das Zufallskarussell hatte diese sechs Stück rausgesucht.
Ein Zufallskarussell. Den Gag mit dem Uran wolltest du doch bringen.
Ja, den wollte ich.
Gut, dann machen wir noch ganz schnell Kommentare, beziehungsweise einen Kommentar, weil der uns selber sehr gefreut hat. Valerie hat nämlich geschrieben, Valerie ist die Autorin der Stressstudie, die du neulich vorgestellt hast.
Ja. Und sie ist ja förmlich. Ich freute mich und hatte Angst.
Ja, du freust es sich, weil sie geschrieben hatte, dass sie sich gefreut hat, dass wir das Paper vorgestellt haben. Und dann zuckt man natürlich gleich immer zusammen und denkt, hoffentlich haben wir keinen Mist erzählt. Und ich glaube, sie war einigermaßen zufrieden, außer Abzüge in der B-Note, weil du, sagen wir mal, Daten verschlabbert hattest. Aber ich lese sie mal im Original vor. Was für ein unfassbares Gefühl ist es denn bitte, wenn man feststellt, dass das eigene Paper bei euch besprochen wird? Übrigens, kleine Ergänzung. Es ist ein mindestens ebenso unfassbares Gefühl, wenn man feststellt, dass die Autoren von Papern bei uns zuhören. Also ja. Ist für uns auch ziemlich geil. Sie schreibt weiter, kleiner Hinweis, um die Verwirrung zu der Stichprobe bei der Studie zur Stressansteckung aufzulösen. Es haben insgesamt 116 Teilnehmende mitgemacht. Ihr habt zwar die 64 Frauen berichtet, aber die 52 Männer unterschlagen. So geht dann auch die Rechnung mit den 27 Sessions auf. Selbstverständlich haben alle Teilnehmenden nur einmal mitgemacht, um die Ergebnisse nicht durch Mehrfachteilnahme zu verfälschen. Liebe Grüße aus Gießen.
Zu meiner Verteidigung. Die Anzahl aller Studienteilnehmer steht als ausgeschriebene Zahl im Fließtext.
Guck mal hier, da kann ich gleich noch bei meiner Erklärung, wie man Paper liest, einfach locker drüber schwingen mit den Augen und gucken, ob Zahlen zu erkennen sind.
Nee, so ein bisschen, nein.
Der Herr Physiker guckt einfach nur nach Zahlen und Rechenzeichen, alles andere ist Humbug. Nein, okay. Ah. Ja, das überliest man natürlich. Was wirklich 116 war ausgeschrieben oder?
Ja, das ich müsste es nochmal raussuchen, aber ich hatte an dem Tag noch nachgeguckt, weil ich mir dachte so, habe ich das überlesen? Und da sind ja immer diese Klammern, wo man immer sieht so, ne, n gleich bla 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 und so weiter. Dann habe ich gesehen, dass das tatsächlich nur die Anzahl der Frauen an der Gesamtanzahl war und die Gesamtanzahl stand davor halt im Text ausgeschrieben.
Ah, okay.
Und zwar nicht als Zahl hingeschrieben, sondern wirklich in Worten ausgeschrieben.
Okay, das ist allerdings, wie ist denn das durchs Peer-Review gekommen?
Ja, das frage ich mich auch. Das ist ein Skandal.
Nein, ganz toll. Okay. Ja, danke für den Hinweis. Man ärgert sich dann ja immer ein bisschen. Da hätte man natürlich die Autorin gerne selber in der Sendung gehabt. Aber man irgendwie, ich finde es ganz spannend. Wir trauen uns ja immer noch nicht so richtig, Leute dann auch mal anzusprechen. Ne? Also zu sagen, hier, das ist so eine super, die kommen aus Deutschland, lass doch mal probieren, die zu kontaktieren. Also ich wär mir irgendwie immer noch so ein bisschen unangenehm. Aber vielleicht muss einem gar nicht mehr das sein.
Aha. Vielleicht aber auch doch.
Na gut, ist egal. Gucken wir mal, was wir heute verbrochen haben in dieser Sendung. Was sind denn die Themen der heutigen Woche? Mein erstes Thema lautet Reifenprofil des Menschen.
Okay. Mein erstes Thema heißt glückliche Turmbewohner.
Was? Du redest wieder nur über Privates?
Ja, ein bisschen.
Wirklich? Da bin ich aber gespannt, in welche Richtung das geht. Aber es geht um euren Wasserturm, oder nicht?
Nein, das ist nur zufällig. Okay. Es geht eigentlich eher um den Weg hier rein. So.
Thema Nummer 3, eine Nachricht von Gott. Da kommen wir nämlich wieder zu dem Thema, wo wir gerade schon Schöpfer, Religion, Wissenschaft, ich bring's gleich in Thema Nummer 3, alles zusammen.
Und Thema Nummer 4 heißt Flippers Flatline.
Oh, das bin ich gespannt. Hab keine Ahnung, worüber deine Themen sind. Ich bin sehr gespannt. Und du hast ein kleines Experiment vorbereitet, ne?
Genau, ich habe ein Experiment vorbereitet, das ich dann, als ich ein bisschen recherchiert habe, gesehen habe, dass unser Lieblingsastronom das vor längerer Zeit sogar schon mal in seinem Blog mit einem kleinen Video gemacht hat.
Florian Freistetter, oder wer ist unser
Lieblings? Richtig, genau. Ja, natürlich. Hallo, wer denn sonst? Hast du noch mehr? Nee, der gute Florian hat das mal gemacht und ich hoffe, dass ich es genauso gut hinbekomme wie er. Es ist ein Experiment, das ein bisschen länger dauert, also das besser wird, wenn mehr Zeit vergeht, denke ich mal. Deshalb fangen wir jetzt an, es vorzubereiten.
Oh, okay. Ja, gut.
Wir brauchen, hast du die Utensilien
leider
besorgt?
Nicht. Das, was du da verlangt hast, haben wir aus gesundheitlichen Gründen selbstverständlich nicht im Haushalt.
Ja, ich auch nicht. Ich habe es dafür eingekauft.
Ja, sehr gut. Aber ich hatte leider keine Zeit mehr heute. Erzähl, was wir brauchen.
So, wir brauchen eine Plastiktüte, einen möglichst starken Magneten. Da habe ich so einen Neodym-Würfelmagnet. Ich hoffe, der reicht.
Jetzt weiß ich, dass alle gespannt darauf warten und sich fragen, was hat der Herr Wörl jetzt aus gesundheitlichen Gründen um Himmels Willen nicht im Haus?
Plastiktüte,
starke Magnete, fängt er an zu schwurbeln.
Den starken Magnet habe ich tatsächlich nur durch Zufall noch in einem alten China-Gadget gefunden, in der magnetischen Knete.
Ah, cool.
Die wir mal hatten. Ja, da hatte ich noch so einen Würfelmagnet drin, weil ich habe hier, also ich finde hier gerade auch nichts, sehe immer noch alles in Kisten.
Ach so, aber grundsätzlich habt ihr schon Magnete, aber nicht greifbar im Moment.
Nee, genau, also vor allem so starke Magnete, also okay. So Neodym-Magnete sind ja schon eine andere Nummer, ne? Die sind ja, relativ stark. Und ich habe hier auch noch irgendwo dieses Geschenk, was ich mal von dir bekommen habe, dieses ins Ziel mit Gauss, also diese Gauss-Kanone mit den kleinen Kügelchen, da waren auch saustarke Magnete drin. Aber ich hoffe, dass der ausreicht. Wenn nicht, werden wir es nachher sehen, dann müssen wir das Experiment irgendwann nochmal wiederholen. Wir brauchen eine Plastiktüte. Am besten wäre eigentlich so ein Ziploc-Bag, also so ein Gefrierbeutel. Den habe ich leider nicht gefunden, also den habe ich nicht hier. Ich habe eine Plastikmülltüte jetzt genommen. Ich hoffe, dass die dicht ist und auch geht. Dort füllen wir ein mehrere Hände voll. Jetzt kommt das, was du nicht zu Hause hast, weil ungesund. Kellogg's Special K.
Special K, sind die normalen Cornflakes oder ist das schon was Besonderes mit Honig oder irgendwas drüber geschlubbelt?
Nee, das sind normale Cornflakes, aber auch nicht die Wald- und Wiesen-Cornflakes, sondern halt die Special K. Die Special K sind die für Sportler. Ne? Also die, wo hinten Jogger drauf abgebildet sind.
Okay.
Das sind die, glaube ich, aus Vollkorn oder so. Ja, Vollkorn. Multigrain Flakes made with whole grain wheat, rice and Barley.
Das ist ja jetzt, dann ist das ja genau das Richtige für dich. Du willst ja jetzt wieder anfangen zu laufen, dann ist ja genau diese.
Da brauche ich genau das. Ich fürchte, die gehen hier in diesem Riesentüte ein bisschen unter. Ich hoffe, dass das trotzdem geht. Das wird nämlich jetzt eine kleine Sauerei. Ich habe davon so 3 Handvoll.
3 Handvoll, also relativ viel schon, ne?
Ja, so eine gute Drittelpackung, mal gucken, in diese Tüte gepackt, also weil wir wollen nämlich herausfinden heute, ob in diesen Cornflakes tatsächlich Eisen drin ist.
Eisen wie, man muss Eisen essen, damit Blut gut ist, ne?
Ja, genau. Oh, genau. Okay. Also wie Eisen ist gesund, wie in Spinat, nur dass da keiner drin ist.
Ja, genau, stimmt.
Ja. Und hier in den Kellogg's Special K sollen welche drin sein. Und dafür.
Sollen welche drin sein?
Also, genau, da soll Eisen drin sein. Genau, da sollen Eisen drin sein. Und die Eisen, versuchen wir jetzt zu finden. Und zwar haben wir diese Plastiktüte genommen, da 2-3 Handvoll rein und packen dazu jetzt Wasser. Ich habe hier lauwarmes Wasser vorbereitet, das ich hoffentlich nicht in, also hoffentlich ist die Tüte dicht. So, damit sich die Cornflakes ein bisschen auflösen und wir so einen guten, gesunden Cornflakes-Brei bekommen am Ende. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann mache ich einen Knoten da rein und bete, dass der Kater diese Tüte nicht entdeckt.
Okay, ja dann.
So, das Ganze.
Also da ist jetzt ein bisschen nur Wasser drin und jetzt wird das so ein Brei sozusagen.
Genau, und deshalb dauert das ein bisschen, weil wir lassen das jetzt liegen, wir lassen das jetzt einweichen und das lassen wir, bis wir nachher beim Experiment angekommen sind, einfach mal liegen und schauen dann mal, ob wir in diesem Brei Eisen finden können.
Hm.
So, dafür muss ich das zur Seite legen. Das soll vor sich hin glibbern. Und wir schauen nachher mal, ob wir mit dem Magnet da drin Eisen finden können. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt.
Ja.
So, gut, dann
fangen wir mit dem ersten Thema an.
Genau, Thema Nummer 1, Reifenprofil des Menschen. Ich hoffe, ich kriege das noch hin, weil das habe ich mir in der letzten Woche angeguckt. Fangen wir mal so an. Was meinst du, wie viel Prozent unserer Hautfläche von Händen und Füßen gestellt wird? Schätz mal irgendwas.
Von unserer gesamten Hautfläche?
Ja, genau, gesamte Hautfläche, also außen jetzt Haut, ne? Ich weiß nicht, man spricht nicht von Darmhaut.
Nein. Der Mensch ist mathematisch zwar sowas wie ein Donut, aber.
Ja, stimmt. Ein Loch geht von oben bis unten durch. Das stimmt. Ja, ja.
Genau. aber ich würde jetzt mal sagen, nur die Hände und die Füße maximal 5%.
Sehr gut, perfekt. 5%. Hast du sehr gut gemacht.
Gut.
Aber.
Krass.
Also, perfekt, alles gut. Aber. Wenn man sich jetzt die Schweißdrüsen anguckt, ne, dann stellt man fest, ein Viertel aller Schweißdrüsen findest du auf Handflächen oder Fußsohlen.
Oh, krass.
Also nur 5% der Fläche, aber 25% der Schweißdrüsen. Jetzt frage ich dich, was ist eigentlich der Sinn so, was würdest du sagen von Schweißdrüsen oder was ist der Sinn von Schwitzen?
Runterkühlen, temperieren.
Genau, Temperaturausgleich. Ne? Und dann könnte man die Frage stellen, warum zum Teufel sind die Dinger dann an den Händen? Aha. Also irgendwie.
Weil, darf ich eine Idee?
Ja, klar.
Weil an den Enden der Extremitäten die Adern sehr, sehr fein sind und sehr, sehr viele und dadurch ein guter Wärmeaustausch stattfindet.
Interessant, ja. Keine Ahnung, hat mit dem Paper
okay,
auch
nichts zu tun.
Ich möchte dir aber trotzdem zu diesem Gedanken möchte ich dir noch etwas anderes hinwerfen. Das Komische ist ja, die Schweißproduktion an den Händen wird ja eigentlich hauptsächlich durch emotionale Reize aktiviert und nicht so sehr über Temperatur. Das kennst du ja vermutlich beim Klettern. Hast du das schon mal erlebt, dass du irgendwie schwitzige Hände gekriegt hast, weil du sehr angestrengt warst oder vor allem auch psychisch angestrengt warst oder weil du bei einer Prüfung extrem nervös warst, sagen wir mal. Da hast du schwitzige Hände gekriegt.
Ja,
aber,
das ist ja schon fast sprichwörtlich.
Genau,
ne?
Ja. Aber so. Ich glaube, das ist dir ja eher selten passiert, dass du irgendwie im Sommer durch die Stadt gelaufen bist und gedacht hast, mein Gott, schwitze ich an den Händen, heute ist warm. unterm Arm schon, ne? Also, oder
ja,
in der Hose
Gesicht.
Schon, im Gesicht möglicherweise auch, ja. Aber
ja,
eher
wenn
nicht,
dir der Schweiß die Stirn runterläuft.
Genau, ja, ja. Aber eher nicht so an den Händen, ne? Also da würdest du jetzt nicht sagen, dass, und deswegen ist dann mit dieser Aussage so Temperaturregulierung durch die Schweißdrüsen an der Hand eher komisch,
ja.
Ne?
Ja, das stimmt.
Und also von daher glaubt man schon, da könnte irgendein anderer Mechanismus, da könnte irgendwas anderes hinterstecken. Und wenn man sich jetzt noch vor Augen, wenn man sich jetzt noch die Hände anguckt und insbesondere die Finger und Fingerabdrücke, dann stellt man fest, wir sind einer der wenigen Arten, Tier in Klammern Arten, die Fingerabdrücke haben. Also dieses System aus Rillen und Schweißdrüsen, die auch noch bei jedem Individuum dann einzigartig geformt sind.
Ach stimmt, wenn ich mir den Kater angucke, der hat seine Tatzen, die sind relativ glatt.
Genau, der hat eine Tatze, da wirst du es nicht finden. Es gibt dann, glaube ich, Tiere, also Affen zum Beispiel haben auch Fingerabdrücke und ich meine auch Koalas oder irgendwie sowas. Also irgendein, also es gibt Tiere, die Fingerabdrücke haben. Also Koala nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, aber es gibt ein paar Tiere, die das haben. Aber das ist eher die Ausnahme. Und jetzt könnte man natürlich fragen, warum haben wir eigentlich Fingerabdrücke? Und warum haben wir da diese Ansammlung an Schweißdrüsen? Also das macht die Natur ja nicht aus Jux und Dollerei. Oder weil sie sich gedacht hat, okay, Teil der Menschheit wird kriminell und wir brauchen hier Fingerabdrücke, um irgendwie Menschen identifizieren zu können. Das muss ja einen evolutionären Vorteil haben. Und die Frage ist, welcher evolutionäre Vorteil könnte da drin liegen? Und das haben sich Forscherinnen und Forscher von der Seoul National University mal angesehen in einem Experiment. Und zwar haben sie das veröffentlicht in einem Paper mit dem Namen Fingerprint Ridges Allow Primates to Regulate Grip. Und da ist dann natürlich schon im Prinzip die Lösung drin. Es geht ums sichere Greifen eigentlich. Aber was ich wirklich spannend fand, war die Methoden, die da angewandt wurden, weil das so bildgebende Verfahren waren, die echt spannend sind. Sie haben es veröffentlicht in Proceedings of the National Academy of Science am 30. November 2020. Was haben die gemacht? Die haben Probanden genommen. Diese Probanden haben ihre Finger auf Glasflächen gedrückt. Und dann haben sie mit verschiedenen bildgebenden Techniken von unten sich die Finger angesehen und dabei sich angeguckt, wie sich das, also wie sich Flüssigkeit ansammelt unter dem Finger oder möglicherweise auch verflüchtigt, das Wasser oder die Flüssigkeit unter dem Finger. Und wie es sich auf dem Glas verteilt, beziehungsweise wie es sich in den Fingerrillen verteilt. Und dann wiederum, wie es sich auf Reibung und Haftung auswirkt. Denn das war in dem Experiment auch noch. Also du konntest, oder die Probanden konnten die Finger da auf diese Glasplatte legen. Diese Fingerabdrücke wurden dann von hinten oder von unten dann halt untersucht. Und gleichzeitig konnten die dann auch noch die Glasplatte wegziehen quasi, um zu messen, wie wirkt sich das auf Reibung und Haftung aus. Also das ist wirklich ganz faszinierend, wie genau oder wie diese Messungen da gemacht wurden. Also die haben da eine optische Kohärenztomographie benutzt. OCT heißt die Optical Coherence Tomography. Ist ein bildgebendes Verfahren, was wohl in der Biologie relativ häufig benutzt wird für zwei- oder dreidimensionale Aufnahmen von biologischem Gewebe beispielsweise, weil du da extrem hohe Auflösungen erzielen kannst, also oder zumindest Auflösungen, die sinnvoll sind in diesem Rahmen hier, Mikrometer beispielsweise Auflösung. Und das ist also für dich als Physiker, um das einzuordnen, das ist so ein Interferenzverfahren. Also du hast häufig breitbandiges Licht, wobei die haben hier wohl Infrarotlicht benutzt. Und dann hast du einen Strahlteiler, dann geht ein Teil deines Lichts geht eben auf die Probe, das andere ist der Referenzstrahl, der wird auf deinen Detektor gelenkt und dann führst du die beiden Strahlen wieder zusammen und dann kannst du eben den Laufunterschied messen und darüber dann halt so Höhenprofile und so darstellen und siehst dann eben, wie das Höhenprofil in dieser biologischen Probe ist. Und was haben sie hier im Speziellen damit gemessen? Natürlich die Gräben deiner Fingerabdrücke. Also deine Fingerabdrücke sind ja im Prinzip feine Gräben, Kanäle in deinen Fingern und die konnten die auflösen mit diesem Verfahren und konnten dann in einzelne Gräben reingucken und konnten eben auch messen, wie sich da drin Flüssigkeit ansammelt. Also das ist schon ziemlich...
Wie quasi der Schweiß deine Fingerabdrücke füllt.
Genau, ja. Genau, aber nicht nur füllt, sondern wie auch überflüssige Feuchtigkeit wieder abfließen kann. Genau das war das Erstaunliche. Sie haben halt gemessen, dass bei nassen Fingern, sie haben nämlich nicht nur sich darauf verlassen, dass sie sehen, wie sich da Schweiß ansammelt, sondern sie haben auch teilweise einfach Wasser dazugegeben, also ein Übermaß an Wasser sozusagen. Und haben sich dann angeguckt, wie das abgeleitet wird. Und dabei haben sie dann schon mal gesehen, dass diese Hautrillen, also die Rillen eurer Fingerabdrücke, schon mal dabei behilflich sind, für eine schnelle Verdunstung zu sorgen. Denn diese Kanäle unterstützen eben dabei, den Wasserdampf, wenn Wasser verdunstet, abzutransportieren. Kanäle zu bieten, um den Wasserdampf abzuführen. Und das konnten die auch auflösen. Also du siehst so richtig, wie in diese Rillen das Wasser wegtrocknet sozusagen. Also du siehst so diese Kanäle austrocknen und daran siehst du eben diese Bedeutung der Fingerrillen, die du in deinen Fingern hast. Und genau, was du gerade gesagt hast, ne, der andere Fall, es ist zu trocken oder da ist keine Flüssigkeit, dann bildet sich genau, weil die Schweißdrüsen eben in diesen Fingerrillen sitzen, dann bilden sich da eben dann füllen sich, sage ich jetzt mal, die Kanäle mit einer gewissen Menge Wasser. Dann haben sie noch was beobachtet mit dieser Technik, nämlich wie viel Wasser wie viel Wasser sammelt sich denn da? Ne? Also jetzt haben sie sich ja angeguckt, wir fangen mal mit Nullwasser an sozusagen. Wir fangen mal mit sehr, sehr viel Wasser an, indem wir dazu tropfen. Und dann haben sie festgestellt, dass in beiden Fällen stellt sich ein Optimum ein. Also da ist ein echt spannendes Experiment, wo sie Volume Fraction of Water gemessen haben, also der Anteil an Wasser in deinen Fingerrillen. Über die Zeit. Und jetzt haben sie einmal angefangen mit einem vollgetropften Finger, also von außen zugefüllten Wasser, und einmal einen sehr trockenen Finger. Und beide laufen auf den gleichen Wert zu, nämlich irgendwie 0,35 oder so, ein bisschen weniger, glaube ich, 0,35 Volume Fraction of Water. Ist auch völlig egal, was diese Zahl jetzt bedeutet, aber egal, ob du von zu viel Wasser kommst oder von zu wenig Wasser, es läuft auf dieses Optimum hin. Und warum sage ich Optimum? Weil sie gleichzeitig gemessen haben, wie sich der Anteil an Wasser auf die Friction Measurements auswirkt. Friction hilft mir, Reibung. Ne? Also wie sich dieser Reibungskoeffizient ausbildet. Und der ist natürlich schlecht, wenn du extrem viel Wasser auf den Fingern hast. Und der ist schlecht, wenn deine Finger zu trocken sind. Und bei diesem optimalen Wert von 0,35 oder so, da wird dieser Reibungskoeffizient maximal. Und maximaler Reibungskoeffizient heißt dann natürlich auch bester Grip. Ne? Also egal, was du gerade anfasst, ein Smartphone, was dir nicht runterfallen soll, weil ist ja ganz klar, dass die Evolution uns daraufhin optimiert hat.
Ja.
Nee, aber auch Klettern oder so, ne? Oder Werkzeug halten.
Ich frag mich gerade, wie funktioniert denn der Regulationsmechanismus? Also kann man den irgendwie kopieren?
Ja, ich glaube, die Antwort ist, weil das haben sie auch gemessen, man könnte sich nämlich fragen, genau wie du sagst, ne, warum funktioniert das so gut? Ich glaube, die Antwort liegt in der Art und Weise, wie sich das Wasser in den Rillen verteilt, weil das ist nicht einfach nur, sagen wir mal, am Boden der Fingerrille oder an der Kontaktfläche zwischen Finger und Gegenstand, den du anfasst, sondern beides. Und zwar in Form von so, sagt man Menisken? Ja, ne? Also
das, was man im Chemiepraktikum als erstes lernt abzulesen an der Pipette.
Genau. Und zwar diese Menisken sammeln sich zum einen unten in der Rille. Also da hast du was ist denn eine Meniske? Das ist ein Wasserspiegel oder eine Wasseroberfläche, die aber so zu den Rändern hochläuft, sage ich jetzt mal, ne? In so einem Glas zum Beispiel oder in einem Reagenzglas.
Genau, durch die Oberflächenspannung
genau,
am Rand.
Genau,
und so.
Ja. Und das hast du hier auch, also am Boden deiner Fingerrille, da hast du so einen Meniskus, aber auch oben an der Kontaktfläche der Fingerabdrücke mit dem Gegenstand, den du in der Hand hältst, da hast du auch jeweils auf beiden Seiten deines Kanals oder deiner Rille hast du so einen Meniskus. Und dieses Ausformen dieser Haupt- und Seitenmenisken scheint die optimale Struktur zu sein, um überschüssiges Wasser abzufördern, gasförmig, wenn es verdunstet ist, beziehungsweise die Stellen deines Fingers feucht zu halten, die nötig sind, nämlich die Spitzen deiner Fingerabdrücke sozusagen, weil wenn die weich und nass sind, dann haben die eine größere Kontaktfläche zu dem Gegenstand, den du hältst und deswegen erhöhst du damit auch den Grip. Und das sind die Mechanismen wohl. Und das ist natürlich schon eine sehr gute Frage, die du da stellst. Kann man das kopieren? Und das ist natürlich genau das, wonach möglicherweise dann jetzt so Anschlussforschung, in welche Richtung das gehen könnte, wenn man sich jetzt so überlegt, okay, wenn wir so Prothesen bauen wollen beispielsweise, ne, oder Roboter befähigen wollen, besser greifen zu können, genau, dann könnte man da natürlich überlegen, ob das Technologien sind, die da eingesetzt werden sollten und müssten.
Ja.
Ja, also ich fand die Messung extrem spannend. Also du kannst sogar sehen, also gut, das ist jetzt wiederum vielleicht nicht so erstaunlich von der Messtechnik, weil sie ja einfach nur ein Mikroskop, glaube ich, benutzt haben. Aber du siehst halt die Kondensflüssigkeit auch, also die Feuchtigkeit in diesen Rillen verdampft ja und kondensiert dann auf der Glasscheibe wieder. Und du siehst eben dann auch so kleine Wassertropfen auf dieser Glasscheibe zwischen deinen Fingerabdrücken, ne? weil die da wieder kondensieren. Ach, echt irre.
Hätte ich. Krasse Messtechnik. Also, ne, Respekt.
Ja, finde ich auch wirklich. Also die Bilder sind echt gut. Und interessant ist auch, dass sie eine Zeitauflösung hingekriegt haben. Ne? Also wann stellt sich dieses optimale Verhältnis von Wasser in deinen Fingerrillen ein? Egal, ob du jetzt von mit viel Wasser kommst oder sehr trockenen Fingern kommst, nach, ich sag mal so 100 Sekunden, vielleicht sogar ein bisschen schneller, nach einer Minute bist du eigentlich schon in einem Bereich, wo die Feuchtigkeit ziemlich optimal ist. Also das ist ein System, was sich auch noch sehr, sehr schnell reguliert. Also finde ich total faszinierend, wie...
Ja, was die Natur so hinkriegt, ne?
Ja, da musst du ja auch erstmal drauf kommen, ne? Also dass du irgendwie so sagst, okay, die Finger sind nicht schlecht, aber so der Grip ist noch nicht so gut. Ich meine, da haben wir dann ja bei unseren Autos dann auch irgendwie hingekriegt, dass wir gesagt haben, okay, Autoreifen brauchen auch irgendwie ein Profil, weil das irgendwie gerade bei Feuchtigkeit den Grip erhöht. Aber hier Natur schon lange wieder vorgemacht.
Was ich ja bei Autoreifen interessant finde, ist, dass wir dieses Konzept des luftgefüllten Reifens, ne, dass das einerseits so ein Erfolgskonzept war und jetzt irgendwie gefühlt auch durchingeniert ist. Also ne, man mag mich verbessern, ne, dem wird nicht so sein. Aber das, was mich wundert, ist, dass es so wenige Alternativen dazu gibt, die sich irgendwie entwickelt haben. Man sieht immer mal wieder irgendwo so, ja okay, Ketten an Panzern, aber ne, so irgendwie andere Arten von Rädern, die irgendwie auch Grip haben. Ich habe immer so das Gefühl, so ey, das ist doch eine Technik, die so alt ist, da muss doch irgendwie mal was Besseres da sein mit dem, was wir heute so können.
Zumal hat ja auch, also ist ja schon krass designt irgendwie, ne? Also diese Profile,
ja,
die da drauf
klar.
sind, also beispielsweise, dass da keine regelmäßigen Muster drauf sind, damit da nicht ein sehr lautes Geräusch entsteht, ne? Wenn
ja,
jede
genau.
Rille im gleichen Abstand wäre, dann würden die Reifen heulen wie sonst was und deswegen machst du halt unterschiedliche, unregelmäßige Abstände, damit sich der Lärm auf unterschiedliche Frequenzen verteilt sozusagen und damit der Reifen insgesamt als weniger laut wahrgenommen wird.
Da natürlich auch Sommer-, Winterreifen, Gummimischung, klar, und so weiter, ja, und so weiter. Aber dass das grundlegende Konzept immer noch das gleiche ist, finde ich faszinierend.
Und insbesondere deswegen faszinierend, weil was ja, also man könnte ja auch sagen, was diese Lautstärke betrifft, auch nicht optimal ist, denn du hörst ja die Reifen immer noch. Ich hatte mal so ein Aha-Erlebnis, da stand ich mit Tim Pritlove auf dem Gasometer in Oberhausen und wir guckten so auf die Autobahn runter und er sagte dann irgendwie so, ja krass, man hört eigentlich nur noch die Autoreifen. Also die Autobahn war laut, ne? Und irgendwie so ein Kommentar machte er. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, stimmt, so die Motoren hört man ja gar nicht mehr. Die sind ja immer leiser geworden, ne? Und das, was du wirklich nur hörst, Windwiderstand vielleicht auch noch, wenn so ein LKW an dir vorbei donnert, aber da sind die Autos ja auch eigentlich optimiert. Das, was du jetzt wirklich noch hörst, ist häufig halt auf Distanz die Reifen, die einen echt lauten Anteil haben an so einem Auto. Ja. Und das wirst du halt schwer los.
Genau, mir ist das erste Mal richtig krass aufgefallen bei unserem Freund Pablo, als der seinen Tesla bekommen hat, seinen ersten. Und ich den mal besucht habe und der den da, also ne, wir damit ein Stück rumgefahren sind, wenn der Wagen neben dir losfährt, ne, du hörst eigentlich tatsächlich, also du hörst ja keinen Motor, ne, weil den Elektromotor hörst nicht, den hörst du höchstens so ein bisschen surren, so irgendwie hochdrehen oder so, aber nicht nennenswert, aber du hörst die Reifen, du hörst, wie laut es ist, dass das Ding einfach nur vor sich hin rollt. Ich meine, das ist natürlich schon viel, viel leiser als ein Verbrennerauto, aber weiß nicht, wir sind so aufgewachsen mit Motorengeräuschen, dass wir das halt als Autogeräusch wahrnehmen. Also, dass wir das, was wir als Autogeräusch wahrnehmen, als Motorgeräusch einschätzen, aber meistens ist es das heute gar nicht.
Ich glaube auch.
Also natürlich, so ein Diesel hörst du immer noch vor sich hin tuckern oder so, aber so ein gut gedämmter neuer Motor oder so, den hörst du halt gar nicht mehr so viel.
Ja.
Naja.
Tja, okay. Reifenprofil spannend. Des Menschen, ja.
Ja, spannend. Also sehr, sehr cool. Also ich bin ja mich interessiert, oder ich finde es ja immer faszinierend, was bei solchen Entdeckungen aus der Natur an Technik nachher hinten rausfällt. Also wenn Ingenieure das technisch adaptieren.
Sowas ich bin mal gespannt. Ja, ich bin mal gespannt, weil da habe ich jetzt schon wieder gedacht, mein Gott, ist das komplex. Also wenn der dann, ich habe ja jetzt ein paar Sachen auch weggelassen. Ne? Wo sitzen denn die Schweißdrüsen? Die sitzen natürlich nicht nur unten in den Rillen deiner Finger, sondern auch oben. Und wenn du dann irgendwas anfasst, dann regulierst du natürlich allein dadurch schon, dass nicht Schweiß in Übermaße ausströmen kann, weil du einfach ein paar von diesen Schweißdrüsen auch zudrückst. Ne? Das heißt, da sind so viele kleine Details. Ich weiß gar nicht, ob du das auf absehbarer Zeit alles nachmodellieren kannst. Allein diese feinen Strukturen von deinen Fingerrillen. Und die musst du dann noch bestücken mit irgendwelchen Drüsen. Also, keine Ahnung.
Schwierig. Aber, ne, mal gucken. Also, ich find's ja schon spannend, diese Mechanismen in der Natur, dass wir überhaupt mittlerweile, wie du schon sagst, durch die Messtechnik in der Lage sind, die überhaupt zu erkennen und zu sehen und zu messen. Das ist spannend.
Ja, und dann aber auch wieder irgendwie, dass man jetzt irgendwie so lange gebraucht hat, um sowas Triviales, ne, in Anführungsstrichen, wie unser Greifen, überhaupt erstmal verstehen zu können, also was dahinter steckt, also diese Befeuchtung und so, das finde ich auch schon wieder irgendwie spannend, dass man jetzt erst begreift, wie komplex auch das wieder ist.
Ah.
Na gut, jetzt kommen wir zum Thema Nummer zwei, deinem glücklichen Turmbewohner. Ich bin ja sehr gespannt.
Glückliche Turmbewohner. Wir haben uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten, was uns glücklich macht und so, ne? Und also
du,
das haben
mein
wir schon
lieber
häufiger.
Padawan, machst mich sehr was? Glücklich.
Ja, oh, das.
Ja, muss man einfach mal so. Muss man einfach mal so fallen lassen.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich
gut,
sagen soll.
Das war methodisch unkorrekt. 180, die weihnachtliche Ausgabe der Liebe. Nein.
Also wir haben uns ja schon generell häufiger darüber unterhalten, was halt glücklich macht, auch wenn man irgendwie so ein Motivationsloch hat. Und gerade jetzt irgendwie in Pandemiezeiten, das habe ich auch so von Twitter, Instagram und Ähnlichem mitbekommen, dass viele Leute gerade, also einerseits Homeoffice toll finden, das sehe ich bei meiner Frau auch. Es gibt einem halt unglaublich viel Freiheit. Andererseits man aber auch gerade in so einer Situation ist durch die Pandemie, dass viele Leute in einer Depression näher stehen als sonst, sagen wir mal. Was auch nicht verwunderlich ist, weil wir aufgrund der Pandemie doch deutlich mehr zu Hause sind, weniger draußen sind, uns weniger bewegen, weniger soziale Kontakte haben und so weiter. Ich war gestern mit meiner lieben Frau 2 Stunden draußen spazieren. Wir sind einfach mal hier, also abseits unseres Turms haben wir sehr viel Grün. Der Rhein ist nicht, was denn?
Hörst was? Du eigentlich, wie du sprichst, abseits unseres Turms?
Unseres Turms.
Du sprichst ja. wie so ein
Turmherr.
Ja.
Abseits unseres Turms haben wir Wiesen und Felder.
Ja, mussten sich da auch wie beim Sonnenkönig irgendwie Leute so in Bäume setzen und für euch aufspielen? Oder war das Schloss, ich weiß gar nicht mehr, wo, da mussten sich Musiker in die Bäume setzen, ne, damit der König die nicht sehen musste, aber die Musik echt, hören. Ist geil, oder? Entweder Bellevue oder Sanssouci, ich weiß nicht mehr genau.
Ah, schön. Ja, aber klingt doch gut. Nein, ich habe in den letzten Tagen, also abgesehen von dem Dreh für die TikToks, habe ich eigentlich fast die komplette Zeit immer zu Hause verbracht, weil ich habe ja momentan meine Vorlesungen auch alle online, also ich gehe quasi gar nicht mehr aus dem Haus. Ich gehe noch irgendwie so, weiß nicht, 20 Meter zum Lidl, Penny oder Netto oder so, um einkaufen zu gehen, aber sonst quasi gar nicht mehr raus. Und das schlägt auf Dauer doch irgendwie ein bisschen aufs Gemüt, habe ich zumindest das Gefühl.
Würde mich ja mal interessieren, ob man das schon in Zahlen ablesen kann, ob es da irgendwie schon Statistiken gibt, dass mehr Leute zum Psychologen gehen oder so. Oder mehr Ehen zu Bruch gehen oder keine Ahnung, was da so Stressparameter sind. Aber also, werden wir sicherlich noch sehen in 2021.
Aber auf jeden Fall, also mich bedrückt es, die ganze Zeit drin zu sein, ein bisschen. Und auch, also nicht nur das Drinsein, sondern auch das Inaktivsein. Also das, ne, ich verbringe jetzt gerade noch mehr Zeit vorm Monitor oder auf der Couch als vorher noch. Mhm. Ich schlafe tatsächlich länger als sonst, weil ich halt, halt nicht mehr so früh raus muss. Wenn um 10 meine Vorlesung ist, dann reicht es locker, wenn ich um 9 aufstehe. Mhm. Ne? Und ich habe jetzt über Wochen und Monate gemerkt, dass mir das auf Dauer tatsächlich nicht gut tut, also so gar nicht. Dass ich selbst an Tagen, wo ich eigentlich nichts zu tun habe, keine Motivation mehr aufbringe, also keine Energie mehr habe, das zu tun, was ich eigentlich tun will. Ja, also das, und ich glaube, das geht vielen Menschen gerade so. Dass man einerseits gewonnene Freiheit hat, ne, also dadurch, dass man weniger ins Büro pendeln muss und so weiter, aber ein bisschen, wenn diese Struktur komplett fehlt oder man keine Abwechslung mehr in den Tagen hat, dass die Tage auch so dahin plätschern können man weiß, man müsste jetzt eigentlich das und das machen, aber eigentlich ist auch egal, weil ob es jetzt machst oder in 3 Tagen oder ne, also es wird halt schwieriger und da es meiner Frau manchmal auch so geht, dass die auch, also auch so ein bisschen so, keine Motivation zu haben, haben wir gestern gedacht, so komm, wir gehen einfach mal raus und gehen einfach mal spazieren und sind dann wirklich 2 Stunden spazieren gewesen, bis zum Rhein von uns aus und das ist ein Stück, weil da noch die BSF dazwischen ist. Und nach den 2 Stunden, als ich wieder zu Hause angekommen bin, das war dann, weiß nicht, wir sind morgens aus dem Haus und es war dann so früher Mittag. Ich war sehr entspannt, als ich wieder hier angekommen bin und auch viel energiegeladener. Also ich war viel motivierter, noch irgendwie was zu tun, als nach 2 Stunden rumgammeln.
Meinst du, den gleichen Effekt hättest du gehabt, wenn ihr euch einfach nur 2 Stunden intensiv hingesetzt hättet oder auch miteinander geredet hätte? Also, aber ich glaube nicht, also das soll jetzt gar nicht, aber ich meine, das glaube ich, ist eben auch ein Effekt, ne? Also das Rausgehen und Bewegen und aktiv sein, Sonne,
was anderes sehen.
UV, was anderes sehen, Vitamin D ist sicherlich extrem wichtig. Aber ich merke das halt immer, wenn ich mit meiner Frau mal Quality Time habe, dass ich allein deswegen schon in besserer Stimmung bin, weil ja. So im alltäglichen Familienleben halt häufig einfach auch die Zeit füreinander fehlt.
Ja, das
aber okay, also darauf wolltest du ja gar nicht hinaus. Also
ohne Zweifel. Daran mangelt es uns tatsächlich ja gerade nicht. Wir hocken ja den ganzen Tag zu Hause, wir haben ja keine Kinder. Also, ne? Wir haben ja keine Kinder, um die wir uns noch irgendwie groß kümmern müssten. Das
ja,
heißt,
ich habe ja nicht über Sex gesprochen, sondern ich habe über Gespräche gesprochen.
Ja, da rede ich auch gerade drüber. Du bringst jetzt hier den Sex ins Spiel. abends zusammen Film gucken oder so ist ja auch Quality Time und so. Trotzdem war das Rausgehen und sich bewegen eine ganz andere Geschichte. Also
ja, glaube ich, ja.
Hat mir, also hat für mich den Tag tatsächlich besser gemacht. Einen ähnlichen Effekt, der ja auch schon bekannt ist oder den viele Leute ja kennen, ist Sport. Ne?
Ja.
Bei Leuten, die irgendwie so leichten Hang zu Depressionen haben oder nein, leichter Hang zu Depressionen klingt jetzt schon wieder so, als ob man sich das aussuchen könnte. Die merken, dass sie vielleicht depressive Verstimmungen oder so haben, da ist Sport immer eine gute, also zumindest eine Option, Sport zu machen.
Mhm.
Weil ich glaube, bei Sport gibt es sogar entsprechende Studien dazu.
Wir hatten mal eine zum Bouldern und bei Depressionen, da das geholfen hat, unter anderem. Ist schon ein bisschen länger, ein paar Jahre.
Genau. Also dass Sport das Wohlbefinden steigert. Mhm. Ne? Jetzt die Frage, man kann ja auch in der Pandemie Sport machen und so, ne? Aber es gibt ja einfach Leute, die sagen so, boah, ich kriege Sport nicht in meinen Alltag. Ne? Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten? Also ich habe ja gerade gesagt, ich war mit meiner Frau spazieren, was man jetzt bei weitem nicht als Sport bezeichnen kann. Ne? Aber das schien ja auch irgendwie einen Effekt zu haben. Mhm. Ne? Alleine nicht rumzuhängen. Also alleine nicht, also Ruhe ist gut, aber ich glaube, man ist bei dem Effekt, dass zu viel Ruhe oder zu viel Müßiggang und Nichtstun auch einen sehr negativen Effekt haben kann. Wahrscheinlich genauso wie zu viel Arbeit.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also ich glaube, auf die Gemütslage hat zu viel Freizeit auch eine negative Auswirkung. Auch wenn das halt nicht so, also klingt doof, aber ich glaube, zu viel Freizeit ist nicht gut. Also zu viel sinnlose Freizeit, wenn man die nicht für irgendwas Produktives nutzt, wie wir zum Beispiel für Podcasts oder so. Die Frage, auf die ich eigentlich hinaus wollte, ist jetzt die mit dem Spazierengehen, also so Alltagsbewegung, ne? So im, am Bahnhof mal die Treppe nehmen statt die Rolltreppe oder wenn man in seinem Turm wohnt, einfach mal die Treppe nehmen statt den nicht vorhandenen Fahrstuhl.
Es gibt da keinen Fahrstuhl?
Nein, es gibt keinen Fahrstuhl.
Achso, das hast du beim Umzug erzählt.
Ja. Ich wohne im vierten Stock und es gibt keinen Fahrstuhl.
Wie die Tiere.
Ja, wie die Tiere, ne? Besonders leid taten mir übrigens auch die beiden Speditionsmitarbeiter, die unsere IKEA-Küche geliefert haben. Die Lieferung hat insgesamt etwas über 800 Kilo gewogen.
Ja, das hast du mir beim letzten Mal erzählt.
Ja, genau. Auf jeden Fall ist die Frage so Alltagsaktivitäten einfach wie Treppen steigen, ne? Und einkaufen gehen oder so oder mal irgendwo hinlaufen statt das Auto zu nehmen, steigert das auch das Wohlbefinden ähnlich wie Sport oder hat das einen Effekt?
Ja.
Und so alltagsmäßig würde man jetzt sagen oder so so Binsenweisheit so, ja, Bewegung hilft immer, ne? Aber jetzt die Frage, hat das mal jemand wirklich wissenschaftlich ordentlich untersucht, ob man den Reiz von Sport braucht, also tatsächlich diesen Puls, der ordentlich hochgeht, dass das Herz-Kreislauf-System einmal gefordert wird oder reichen oder haben schon Alltagsbewegungen wie Treppensteigen eine Auswirkung auf dein Wohlbefinden oder deine Energie?
Mhm.
Das haben jetzt Leute tatsächlich mal ordentlich untersucht und zwar waren das Forscher aus Mannheim und Heidelberg, also direkt hier um die Ecke, Karlsruhe und Philadelphia. Da habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe, so, die hätte man vielleicht auch direkt fragen können. Es gibt in Mannheim nämlich das Zentralinstitut für seelische Gesundheit.
Oh, okay.
Ja. Und die haben ein Paper geschrieben mit dem Titel A Neural Mechanism for Effective Wellbeing, Subgenual, Cingulate Cortex Mediates Real-Life Effects on Non-Exercise Activity on Energy. Erschienen ist es in Science Advance am 6.11. und wie gesagt, ne, Forscher aus Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg und den USA. Die haben eine Studie gemacht und zwar eine zweistufige mit in der ersten Stufe 127 Teilnehmern, in der zweiten Stufe 126 Teilnehmer. Zumindest war das die Stichprobe, mit der angefangen wurde, also Freiwillige, die dann aber noch ein bisschen runtergebrochen und dezimiert wurde, weil halt nicht jede Person, die an der Studie teilnimmt oder teilnehmen möchte, auch wirklich für die Studie geeignet ist. Mhm. Also hier wurden zum Beispiel Leute raussortiert, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden. Im zweiten Teil wurden tatsächlich noch Leute raussortiert, die irgendwie Implantate haben, weil im zweiten Teil dieser Studie wurden die Leute in den MRT geschoben.
Okay.
Naja, und da ist halt nicht, also man hat mit 127 oder 126 Leuten angefangen und für den ersten, also für die ersten, für die erste Stufe sind am Ende 67 Freiwillige übergeblieben, die tatsächlich dann die Stichprobe bilden. Also 67 Teilnehmer in der ersten Stufe, die haben eine Woche lang freiwillig Bewegungssensoren getragen und haben zusätzlich noch ein Smartphone, also ein Studien-Smartphone in die Hand gedrückt bekommen, wo eine App drauf installiert war, die die zu unterschiedlichen Zeiten immer mal wieder gefragt hat, wie geht's dir? Ne? Also so, wo man so seine gefühlte Energie quasi eintragen sollte. Ne? Erstes Ergebnis der Studie, was auch nicht so, also mich jetzt nicht so beeindruckt hat, weil das halt sich auch mit meiner Alltagserfahrung deckt und auch irgendwie, was ich gerade schon sagte, ne, so Alltagsaktivitäten wie Treppensteigen, also wenn man sich tagsüber ein bisschen mehr bewegt und nicht immer nur auf der Couch rumhängt, und mit Bewegen ist jetzt nicht zwingend Sport gemeint, sondern einfach nur, ne, zum Einkaufen laufen statt das Auto nehmen oder ähnliches, dann fühlt man sich generell wohler und energiegeladener und wacher. Das war auch, als ich in Neustadt gewohnt habe und Zeit mit dem Schreiben der Doktorarbeit zum Beispiel verbracht habe, bin ich mittags gerne zum Lidl gelaufen zum Einkaufen, und das war pro Richtung zu laufen so eine gute Dreiviertelstunde, also ich war knapp zwei Stunden einkaufen. Ne? Das war aber auch an den Tagen oder in den Wochen die einzige Variante, überhaupt rauszugehen, weil ich hatte tagsüber sonst keinen Grund dazu. Meine Frau ist halt nachmittags irgendwann von der Arbeit gekommen. Mhm. Ne? Und also dieses Rausgehen und Einkaufen hat mir damals schon unglaublich gut getan. Also ich war dadurch motivierter und fitter, am Rest des Tages noch was zu tun. Dann könnte man sagen, okay, du hast zwei Stunden verschwendet, aber ohne dieses Rausgehen und aktiv sein hätte ich wahrscheinlich noch weniger gemacht.
Ja, glaube ich auch.
Also noch
auch,
weniger.
Ja.
Das, ne? Du wirst halt super träge, und das können jetzt vielleicht eine Menge Leute gerade nachvollziehen, die das sonst nicht haben. Das ist ja so ein bisschen der Fluch des Selbstständigen. Wenn man selber die ganze Zeit zu Hause ist und entscheidet, was man tut, muss man sich halt auch dazu entscheiden, nicht nur was man tut, sondern auch, dass man etwas tut.
Ja.
Das wird einem im Büro ja manchmal ein bisschen abgenommen. Da ist man halt da und dann macht man da auch was.
Ja.
Auf jeden Fall, das erste Ergebnis der Studie nicht besonders überraschend. Alltagsaktivitäten erhöhen das Wohlbefinden. Also wer aktiver ist, ist energiegeladener und auch wacher. Interessant wird's, oder richtig interessant fand ich es jetzt im zweiten Teil der Studie. Da gab's, da waren insgesamt 83 Personen noch passend. Da haben sie, also jetzt nicht der zweite Teil, sondern das sind jetzt auch andere Probanden gewesen, im zweiten Teil der Studie haben sie das erste quasi nochmal wiederholt, ne? Also wieder Befinden aufgezeichnet und Bewegung mit GPS-Sensoren, und haben von den Leuten anschließend noch MRT-Scans gemacht.
Okay, um was zu sehen?
Um die Gehirnstruktur, die persönliche der einzelnen Leute zu sehen. Und zwar, welche Gehirnareale wie groß sind und wie ausgebaut. Ne? Also
okay.
Jedes Gehirn ist ja ein bisschen anders.
Ja, okay.
Ne? Der eine hat da ein bisschen mehr, der andere hat da ein bisschen mehr. Aber also so im Wesentlichen haben wir alle die gleichen Hirnareale, aber bei manchen ist das ein oder andere vielleicht mehr ausgeprägt.
Okay.
Und ein Teil, den sie sich hier besonders angeguckt haben, ist ein, beziehungsweise eine Hirnregion, und zwar der subgenialer, habe ich es falsch abgeschrieben, auf jeden Fall ein Anteil des zingulären Kortex.
Der untergeniale Kortex.
Der subgeniale Kortex, genau. Ich muss tatsächlich nur mal ins Paper gucken, wie hieß denn das? Subgenual.
Okay.
Ja, wahrscheinlich genual, nicht genial, also nicht genial, sondern ja. Genual. Das hat die Autokorrektur versaut. Der subgeniale Kortex, also der Anteil des subgenialen singulären Kortex, der spielt wohl eine Rolle bei der Regulation von Emotionen.
Okay.
Und zwar haben sie dort festgestellt, dass Personen, die dort in diesem Anteil ein geringeres Volumen an grauer Hirnsubstanz hatten, ne? Die fühlten sich einerseits weniger energiegeladen, wenn sie körperlich inaktiv waren. Andererseits fühlten sie sich aber auch
hat es nicht so viel gebracht, wenn sie aktiv waren?
Nee, wenn sie sich bewegt haben, waren sie deutlich energiegeladener.
Ah, echt? Oh, okay.
Ja, also, ne, also Leute, die dort weniger Hirnmasse, also weniger graue Hirnmasse in dem Bereich hatten, die waren weniger energiegeladen, wenn sie inaktiv waren. Also, ne, also bei denen ist in beide Richtungen der Ausschlag halt härter. Ne?
Okay, also die profitieren am meisten von Bewegung sozusagen, könnte
richtig,
man auch sagen.
Genau,
ne? Ja.
Genau. Die profitieren am meisten von Bewegung, haben aber auch die größere Arschkarte bei Inaktivität.
Ja.
Also bei weniger Bewegung. Also wenn die sich wenig bewegen, fühlen die sich sehr energielos. Wenn die sich aber bewegen, fühlen die sich deutlich energiegeladen.
Okay, das ist, so sehe das wahrscheinlich bei mir aus, weil ich schon die Krise kriege, wenn ich mich einen Tag oder zwei nicht bewegt habe.
Ja, das ist, aber also ne, bei den Leuten, die dort halt wenig graue Hirnmasse haben in diesem Bereich, ist dieser Effekt am ausgeprägtesten.
Mhm, ja.
Dass halt die alltägliche Bewegung denen hilft, beziehungsweise etwas tut. Also etwas bewirkt.
Mhm.
Graue Hirnmasse habe ich mal ganz kurz nochmal, weil wir sind ja keine Biologen, schon gar keine Mediziner, mal kurz in die Wikipedia geguckt. Es gibt graue und weiße Hirnmasse, so viel wusste ich noch, aber ich wusste nicht mehr, was graue Hirnmasse ist. Graue Hirnmasse bezeichnet man Anteile des zentralen Nervensystems, die vornehmlich Nervenzellkörper enthalten, also Zellkerne. Und quasi die Kerngebiete darstellen. Die weiße Hirnmasse sind eher die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, also die Nervenfasern und so. Also Leute, die wenig graue Hirnmasse in diesem Bereich haben, sind energielos, wenn sie inaktiv sind und sind deutlich energiegeladener, wenn sie aktiv sind. Also bei denen ist dieser Effekt sehr ausgeprägt.
Mhm.
Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Personen, die in diesem Bereich wenig graue Hirnmasse haben, genau die Personen sind, die eher zu psychiatrischen Erkrankungen wie Depressionen neigen.
Die weniger haben? Ach so, weil sie
genau.
So, weil sie leiden, wenn sie inaktiv sind quasi? Oder?
Ja, da würde ich keinen kausalen Zusammenhang machen, aber man kann sagen, dass Leute, die dort wenig graue Gehirnmasse haben oder weniger, dass die genau die Gruppe sind, die häufiger zu psychiatrischen Erkrankungen wie Depressionen zum Beispiel neigen, aber bei denen der Effekt von Bewegung besonders groß wäre.
Okay, das heißt in einer potenziellen, obwohl das ist auch schwierig, ne? Jetzt kann man nicht sagen, in einer potenziellen Behandlung würden die besonders von Bewegung profitieren, weil das ist dann auch immer leichter gesagt als getan.
Ja, aber es ist zumindest ein Ansatz, also etwas, das man mit berücksichtigen sollte. Und was hier interessant ist oder was ich spannend finde, ist, dass dieser Effekt, ob Alltagsbewegung unser Wohlbefinden steigert oder nicht, ist nicht nur was rein Subjektives, sondern tatsächlich was in der Struktur unseres Gehirns sich widerspiegelt und sichtbar ist.
Aber jetzt, also ich habe das gerade so spaßig gesagt, aber ich glaube dann wirklich, dass das bei mir, dass ich in diese Kategorie falle, weil ich wirklich zwei Tage keinen Sport und ich da wirklich ein bisschen ungehalten werde und darunter leide. Und wenn ich Sport morgens mache, ne, dann ist der ganze Tag gerettet bei mir. Also da kann kommen, was will, da profitiere ich so sehr von.
Ja, aber Sport ist jetzt wieder ein anderer, ein anderer Gehirnbereich oder ein anderer Effekt. Der hier, also dieser Bereich, da geht es tatsächlich nur um diese Alltagsbewegung.
Okay. Ja, da hast du recht natürlich. Wahrscheinlich findet beim Sport dann natürlich nochmal eine ganz andere Chemie auch im Körper statt. Ne? Aber jetzt nochmal eine andere Frage. Also im Gehirn siehst du strukturellen Unterschied zwischen diesen zwei Personengruppen. Ne?
Ja.
Könnte man jetzt dafür sorgen, dass sich dieser untergeniale Kortex gar nicht erst ausbildet in deinem Gehirn
der ist immer da.
Ja, aber
der
einmal gesagt, besonders graue Materie oder was hast du gesagt? Welche?
Genau, einmal mit viel, also die einen haben mehr graue Hirnsubstanz drin als die anderen und die weniger haben, sind die, bei denen dieser Effekt am größten ist. Das sind aber auch die am ehesten zu psychiatrischen Erkrankungen.
Okay, das heißt, man könnte sagen, lass mal zusehen, dass alle ein bisschen mehr von diesem grauen Zeug haben, damit die Tendenz zumindest zur depressiven Verstimmung nicht so groß ist.
Genau, also einer der Autoren hat gesagt, langfristig könnte man klären, ob Alltagsaktivitäten eine Auswirkung auch auf die Masse im Gehirn haben, also ob das eine auch das andere bedingt und kann gucken, ob diese Art von Bewegung bei der Prävention und Therapie von psychiatrischen Erkrankungen genutzt werden kann. Also ne, das ist alles noch sehr, sehr weit weg. Also vielleicht ist aber auch so eine App, die gelegentlich die Stimmung abfragt und bei gewissen Mustern dann irgendwie erkennt und dir zwischendurch mal sagt so, hey, du hast lang genug gesessen, steh mal auf. Kommt dem einen oder anderen Apple Watch Besitzer
bekannt vor. Wollte ich gerade sagen. Führt aber nur dazu, dass du das irgendwann abschaltest, diese Funktion.
Ja, genau. Und du denkst, ach, halt die Fresse.
Genau, weil er natürlich zweimal Unrecht hat, weil er gerade in einem Meeting bist und wirklich nicht aufstehen kannst oder auf dem Klo sitzt.
Ja.
Und die anderen Male hätte er natürlich eigentlich recht, aber dann fühlst du dich natürlich auch ertappt.
Ja.
Tja.
Ja, also halten wir fest, Alltagsbewegung kann unser Wohlbefinden steigern und ist vielleicht häufiger mal der Grund, die Treppe zu nehmen statt den Fahrstuhl, wenn man denn kann.
Nicht ganz erstaunlich.
Und ich werde im vierten Stock immer glücklicher.
Nicht ganz erstaunlich, aber schön, das mal gemessen zu sehen quasi, ne?
Ja. Ja.
Sehr gut. Gut, dann machen wir weiter mit Experiment.
Ja, wir haben ja vorhin schon angefangen, was vorzubereiten und die Sapsche ist jetzt fertig, würde ich mal sagen. Es sieht aus wie ein man kann keinen einzelnen Cornflake mehr erkennen. Ich fürchte nur, ist das eklig. Ich fürchte nur die Tüte, die ich benutzt habe dafür, weil ich hier keinen dicken, ordentlichen Gefrierbeutel habe, ist nicht so gut für das Experiment an sich geeignet.
Okay.
Das hat der Herr Freistetter deutlich, deutlich geschickter gemacht. Weil eigentlich würde ich jetzt versuchen, mit dem Magneten mal hier so über die Tüte entlang zu gehen und mal gucken, ob sich da irgendwo Eisenteilchen.
Aber wieso glaubst du, dass das so abhängig von der Tüte ist? Also
weil ich durch diese Tüte nicht so viel sehe, die so dünn ist und sich nicht so gut formen lässt und man deshalb nicht so gut was findet. Aber ich glaube, ich mache einfach mal die harte Variante und schmeiß einfach mal diesen Magnet in die Sapsche rein.
Wenn du Sapsche sagst, ne? Sapsche. Was soll das sein?
Ja. Das Sapsche ist eine Mischung aus Cornflake. Also es sieht aus wie Kotze. Halten wir es fest, es sieht
aber
aus
wo,
wie Kotze.
Aber jetzt mal, wo kommt dieses Wort her? Also ich habe jetzt gerade mal ganz kurz nebenher
Ruhrgebiet?
Schon.
Ruhrgebiet? Ich hätte gedacht Ruhrgebiet.
Also Sapsche kommt aus würde aus dem Niederländischen kommen und würde Fruchtsaft heißen. Wie sprichst du das aus?
Sapschmau. S-A-P-S-C-H.
Sapsch.
Rheinisches Wörterbuch. Sapsch das Wort. Dünner, flüssiger Schmutz auf der Straße. Aufgeweichte
mal,
Erde.
Hast du ein rheinisches Wörterbuch auf deinem Schreibtisch liegen? Oder was ist
nein,
das?
Internet.
Du S-A-B oder P?
P. S-A-P-S-C-H.
Sapschmaul.
Sapsch, genau.
Okay, habe ich noch nie gehört.
Okay.
Ach doch, hier, ja. Dünner, flüssiger Schmutz auf der Straße. Erstaunlich. Rheinisches Wörterbuch. Mein Gott, Sapsch.
Ja, das...
Der Weg kannst du kaum gehen, der ist full Sapsch. Als Beispielsatz.
Schön. So, ich schmeiß jetzt einfach mal diesen Neodym-Magnet in diese Sapsche rein.
Und dann holst du sie wieder raus. Oh Gott.
Ja, dann menge ich es ein bisschen durch. Guck mal, ob irgendwo ein bisschen Eisen dran hängen bleibt. Ansonsten bitte ich darum, dieses Experiment bei euch zu Hause zu wiederholen. Vielleicht ist der Magnet auch einfach nicht stark genug.
Jetzt im Moment bereue ich ja, dass wir das nicht im Stream gemacht haben, denn wenn du da jetzt in der Sapsch rumgrabbelst, sieht das bestimmt ziemlich eklig aus, oder?
Das kann, also erstmal menge ich es durch. So. Und dann schauen wir mal. Oh Gott, ist das eklig. Dann schauen wir gleich mal, ob da irgendwie kleine Partikel dran hängen bleiben, die nicht aussehen wie Kotze. Und falls das nicht funktioniert, müssen wir vielleicht im Stream nochmal ran.
Dieses rheinische Wörterbuch, ne?
Ja.
Das ist von der DFG gefördert, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Ja, siehst du?
Stelle ich gerade fest. Krass.
Oh Gott, ist das eklig. Was fühlt sich gerade echt an, als würde ich mich erbrochen rumsuchen. Es ist kalt und das hat Stückchen.
Aber irgendwo hier musst du gestern deinen Schlüssel verloren haben, Reinhard. Suche in der Kotze.
So, warte mal, da ist der Magnet. Ich lass ihn noch mal ein bisschen durch die Sapsche
fliegen. Oh, ein Experiment wie aus dem Leben gegriffen. Toll.
Ja, das ist, ne?
Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht mal wieder, wie wichtig es ist, sich aufs Akustische
zu lernen.
Ja, das auch. Nee, aber das einfach, der Podcast ist dem Video einfach in manchen Dingen auch einfach überlegen. Das wollt ihr jetzt nicht sehen.
So, ich mach da jetzt.
Machst du denn daraus morgen noch wenigstens noch Frühstück aus dem Satz?
Nein, nicht aus den Resten hier. Die restlichen Cornflakes, daraus vielleicht schon. Aber das hier wird den Weg allen Irdischen gehen.
Alles Erbrochenen gehen.
Ja, also ich knote das mal wieder zu und dann gucke ich mir den Magneten mal an, ob ich da irgendwie schwarze Stückchen oder so dran sehen kann.
Das würdest du jetzt erwarten, das ist der kleine, aber die sind winzig, wenn, oder?
Ja, yeah, die sind, wenn, dann winzig. So, gucken wir mal. Nein. Oder? Oh, warte mal. Oh, doch. Doch, hier sind winzige kleine Stückchen dran.
Kriegst du das vielleicht gleich mit dem...
Oh, warte mal.
Mit dem Handy wird schwierig, ne?
Könnte gehen. Wenn ich jetzt wüsste, wo mein scheiß Handy ist, das ich gerade ja schon gesucht habe, würde ich dir davon gerne ein Bild schicken. Aber warte mal, ich habe...
Das kannst du ja nachher machen. Also hast du eigentlich auch so eine schöne Makrolinse, wie du sie mir mal geschenkt hast, als billiges Steinergänchen?
Natürlich nicht. Nein, habe ich nicht.
Ärgerlich.
Ja, das ist aber, ich habe hier noch ein iPad rumliegen. Jetzt mache ich das wie so ein Mensch wie ein schlimmer Mensch auf einem Konzert. Fotos mit dem iPad machen. So, gucken wir mal. Ja, man kann es. Man kann es erahnen. Also.
Kannst du mir ja mal schicken, dann haue ich das morgen noch bei Twitter raus und bei Insta, wenn man es erahnen kann, je nachdem.
Ja, denn man kann sogar relativ gut sehen, ehrlich gesagt.
Ja, nicht schlecht.
Mehr erwartet hab. So, da.
Jetzt hakt natürlich dein Internet wieder. Wahrscheinlich lädt jetzt gerade dein iPad was hoch und dann ist deine Internetverbindung überfordert. Nee, eigentlich kann das nicht sein.
Nee, das kann nicht sein. Nachdem jetzt hier alles ordentlich eingestellt ist, haben wir hier tatsächlich einen Upload stabilen von 50 Mbit.
Aber jetzt ist echt, seit du das iPad in der Hand hast.
Jetzt habe ich das iPad nicht mehr in der Hand. Besser?
Es ist besser geworden, ja.
Okay.
Und wo sehe ich jetzt das Eisen? Auf den, an den Kanten, ne? Sehe ich so.
Die kleinen Punkte an den Kanten. Und das sind tatsächlich Eisenpartikel. Die kann ich nämlich, also ich habe den jetzt gerade nochmal in der Hand, ich kann die verschieben da drauf.
So, ja, das ist echt ganz krass.
Eine ganz, ganz winzig kleine Menge Eisenpartikel.
Das ist ja irgendwie interessant, dass wir tatsächlich Eisen essen und brauchen, ne, für unseren Körper. Ich hatte früher als Kind, habe ich immer gedacht, das ist eher so redensartlich Eisen. Kein Mensch würde in Eisen reinbeißen oder lutschen.
Lutsch diesen Stahlträger, Kind.
aber tatsächlich ist es Eisen, ne?
Ja. Kleine, winzige, also wirklich, wirklich winzige. Also die sind auch eher so pulvermäßig, wenn man die durch die Gegend schiebt. Aber man kann sie ganz gut erkennen, ne?
Tja, krass. Ja, also so nachweist, wie wichtig Cornflakes sind.
Richtig.
Für die Eisenzufuhr.
Von jeglicher Marke natürlich.
Wer weiß, da haben wir jetzt noch keine Experimente gemacht. Jetzt hast du nur die Special K nachgeforscht.
Wir müssen doch neutral bleiben. Ach nee, wir sind nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wir dürfen Werbung machen.
ja gut, prima. Hast du noch Hintergrundinformationen zu Eisen? Nö.
Nein, zu Eisen nicht, aber zu Kellogg's Cornflakes, da gibt es eine wundervolle Folge des Podcasts Geschichten aus der Geschichte.
Ah, echt? Zu Cornflakes? Die habe ich gar nicht gehört.
Ja. Warte mal, Geschichten aus der Geschichte, formerly known as Zeitsprung.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Kellogg's. Da gab es eine Folge. Die Gebrüder Kellogg und das ist Geschichten aus der Geschichte 268. Die Gebrüder Kellogg und die Erfindung des Frühstücks.
Okay, die habe ich irgendwie überhört. Gut, dann muss ich da nochmal nachhören. Cool.
Ja.
Wolltest du jetzt dazu was erzählen oder nur die Folge
pluggen? Die ist sehr interessant, weil es interessant ist, dass, also wer sie erfunden hat, warum sie erfunden wurden, die Cornflakes, und dass es nicht irgendwie war, um was Leckeres zu essen, sondern eigentlich eher das genaue Gegenteil. Und wie viel Marketing da später eine Rolle gespielt hat. Und das waren zwei Brüder, die das gemacht haben. Also sehr, sehr interessante Geschichte, kann man sich bei Geschichten aus der Geschichte mal anhören. Also sollte
Zeitsprung
man mal machen.
Heißt das Ding oder nicht?
Nein, nicht mehr.
Wirklich?
Das heißt Geschichten aus der Geschichte. Nee, die mussten ihren Namen ändern.
Oh, echt? Das habe ich gar nicht.
Weil die wurden, ich glaube, der Podcast wurde, ich glaube, 3 oder 4 Mal mittlerweile bei Fest und Flauschig empfohlen. Beziehungsweise die haben, Jan Böhmermann und Olli Schulz haben da länger drüber geredet, über die eine oder andere Folge von Geschichten aus der Geschichte, wie es ja jetzt heißt. Dadurch haben die so viele Hörer bekommen, also so einen Zuwachs an Hörern durch diese Empfehlung, dass der Markenrechtsinhaber, der Marke Zeitsprung, auf die aufmerksam geworden ist und die sich deshalb umbenennen mussten.
Krass, okay. Ja. Okay, das ist krass.
Ja, deshalb heißt der Podcast jetzt Geschichten aus der Geschichte.
Okay, jetzt verstehe ich auch dein Formally Known As.
Ja.
Weil die den Untertitel hatten sie ja schon immer, ne? Oder die, wie sagt man das? Also Geschichten aus der Geschichte haben sie sich ja schon immer genannt. Okay, genau. Ja, sehr gut. Machen wir ein bisschen Musik, oder?
Ja.
Kurz, um die erotische Stimmung hier beizubehalten, den erotischsten Chemie-Song, den wir beide je gehört haben. Reach the Peak heißt er und wird euch jetzt in Wallungen bringen. Viel Spaß dabei.
Welcome. Thank you all for coming. You see, today is a very special day. Because today we're gonna talk about chemistry. I'm not talking about just any chemistry. No. I'm talking about the quantitation of pharmaceutical compounds. Sulfamethoxazole, thiabendazole, carbamazepine, 1,7-dimethylxanthine. Yeah, girl, you know what I'm talking about. We're talking about pharmaceuticals. So let's get ready, people. And chemists, put your hands together, 'cause here we go. As you can see, this was a sample matrix.
It was complex, mysterious.
We needed something with accurate mass.
Something sensitive.
Something really fast. It could distinguish separate compounds with identical nominal mass. And it said, reach that peak, baby, reach that peak. You're a mass spec girl, you're a mass spec boy. Reach that peak, baby, reach that peak. You're my mass spec girl, I'm your mass spec boy. Reach that peak, baby, reach that peak. You're a mass spec girl, you're a mass spec boy. Reach that peak, baby, reach that peak. You're my mass spec girl, I'm your mass spec boy. Right now, I wanna take some time to thank the people in my lab. We got Vanitha Adani working the Q-Tom. You go, girl. Yeah, that's right. We got Billy Jenkins on sample prep. Peace, my brother. We got Calvin J on Mass Hunter and the Metlin database. Keep crunching that data, amigo. And last but not least, I want to give a big shout out to Agilent Technologies. Without the 6520 accurate Mass Q-Tom LCMS, well, I wouldn't be where I am today. You're beautiful. I love you, people. Stay mass spectacular. Peace. I'm out.
Ja, da sind wir wieder. So erotisch kann Chemie sein.
Ich bin ja immer wieder froh, dass wir diese Musik bei der Aufnahme hören.
Ich weiß nicht, was jetzt los war.
Ja.
Du hast Stille gehört. Ist egal.
Ich habe nichts gehört, aber ist egal.
Hast nichts verpasst. Kannst ja nochmal unseren Podcast anhören. So, kommen wir zu Thema Nummer 3. Eine Nachricht von Gott. Und das ist ein Thema, wo ich jetzt sagen würde, das nehmen wir jetzt mal alle nicht so hundertprozentig ernst, aber ich fand den Aufhänger oder die Idee fand ich absolut faszinierend mal wieder. Wir leben im Universum, ne, mein lieber Padawan. Und
ja, kann man so sagen.
Darauf können wir uns erst mal
einigen. Ja.
Ist ja schon mal gut, wenn man mit etwas startet, womit der Zuhörer resonieren kann und das Gefühl hat, ja, ich verstehe, wovon die beiden sprechen. Nein, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, das Universum, uns ist nicht so ganz klar, warum es überhaupt das Universum gibt. Und wir stellen uns mindestens genauso viele Fragen, nicht warum es gibt es, sondern auch, wie kann es das überhaupt geben? Also, wo kommen wir her eigentlich, ne?
Ja.
Und man könnte natürlich die philosophische Frage stellen, gibt es da draußen möglicherweise ein intelligentes Wesen, was das Universum erschaffen hat? Also eine möglicherweise eine Simulation oder eben tatsächlich ein kosmisches Experiment, so in dem wir dann aufgeplöppt sind.
Ein Fürsorger.
Ein Fürsorger, ja, oder also zumindest erstmal ein Creator, also einer, der uns erschaffen hat. Ob er sich danach noch um uns kümmert, sei mal dahingestellt. Aber
das war eine Star Trek-Referenz, aber egal.
Ah, echt?
Ja.
Aber nicht TNG, oder?
Nee, Voyager.
Okay, ja, da bin ich ein bisschen raus gewesen dann leider. Okay, da gab es einen Fürsorger?
Ja, da gab es einen Fürsorger, der die Okampa, aber ist andere Geschichte. Geschichte.
Aber interessant, ja. Ich stelle häufig fest, dass ich zu wenig Zeit habe für gute Science-Fiction.
Da würde man jetzt wahrscheinlich auch drüber streiten können,
was
bei dem
einen
oder anderen
ist,
Voyager zu guter Science-Fiction gehört. Aber ja, da muss ich dir recht geben, geht mir ähnlich. Es gibt auch viele Sachen, die ich gerne sehen würde, aber nicht sehen kann.
So. Ja, genau. Ja, also sagen wir mal, das Universum wurde tatsächlich von einem intelligenten Wesen erschaffen. Gibt es dann die Möglichkeit, dass wir es herausfinden könnten, dass dem so ist? Oder noch eine krassere Idee, und das ist jetzt die Idee, die ich hier vorstellen möchte. Was wäre, wenn dieses intelligente Wesen, diese Superpower, uns sogar eine Botschaft hinterlassen hätte? Also er hat diesen perfekten Lebensraum geschaffen, oder so perfekt ist er vielleicht nicht, aber diesen Lebensraum erschaffen und so als kleinen Gag, oder weiß ich nicht, ob er einfach nur Gag ist oder einfach vielleicht auch weil du stolz auf deine Kreation bist, hinterlässt du eine Botschaft für die Wesen, die entstehen. Das finde ich eine sehr spannende Vorstellung. Und was ich auch extrem spannend finde, ist, dass es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die bekloppt genug sind, genau diese Frage zu stellen. Weil er könnte natürlich sagen, komm, er ist absurd. Also fängt schon mal an mit Schöpfer, ist er schon so ein bisschen absurd. Und der soll auch noch eine Nachricht hinterlassen. Was soll der ganze Scheiß? Aber ich finde diese Frage spannend, weil sie auch erstmal zu der Frage stellt, führt, wo würde denn ein potenzieller Schöpfer eine Nachricht hinterlassen können? Also wo wäre denn ein guter Ort, wo man ihn finden könnte? Und da haben 2005 bereits Physiker vorgeschlagen, dass wenn es einen Schöpfer gäbe und dieser Schöpfer oder die Schöpferin uns eine Nachricht hinterlassen wollen würde, dann wäre die Hintergrundstrahlung des Universums eigentlich eine sehr, sehr spannende und gut geeignete Leinwand für sowas. Also, was ist die Mikrowellenstrahlung und warum wäre sie so gut geeignet? Über den kosmischen Mikrowellenhintergrund haben wir schon einige Male gesprochen. Das ist in gewisser Weise so das Relikt des frühen Universums und ist entstanden zu einer Zeit 380.000 Jahre nach dem Urknall. Also aus unserer heutigen Sicht, Wimpernschlag nach dem Urknall ist das passiert. War allerdings auch so in der kosmischen Entwicklung ein extrem wichtiger Punkt, weil dieser Punkt, wo die Mikrowellenstrahlung, also dieser Zeitpunkt, wo die Mikrowellenstrahlung entstanden ist, ist der Zeitpunkt, wo das Universum durchsichtig geworden ist, wo sich Licht ausbreiten konnte. Vorher war dunkel und undurchsichtig, super heiß, super dicht. Es gab keine Atome. Protonen und Elektronen flogen alle getrennt voneinander durch die Gegend, wie, als ionisiertes Plasma. Also es gab keine Bindung von Elektronen und Protonen. Und da liegt dann auch der Grund, warum das Universum nicht durchsichtig war, warum sich Licht da nicht ausgebreitet hat.
Weil jede Strahlung sofort absorbiert wurde.
Ja, genau. Erst dann, als sich das Universum abkühlte und weiter ausdehnte, da konnten dann Protonen und Elektronen in der sogenannten Epoche der Rekombination sich verbinden zu Wasserstoffatomen und dann wurde der Raum klar, Licht konnte sich zum ersten Mal frei bewegen und da wurde diese Hintergrundstrahlung geboren, die wir jetzt immer noch sehen. Damals war es natürlich sehr heiß und sehr heiß könnte man eigentlich sagen, diese Mikrowellenstrahlung. Heute ist diese Mikrowellenstrahlung einfach aus der Tatsache, dass das Universum sich so unheimlich ausgedehnt hat, sehr schwach geworden. Beträgt jetzt nur noch so knapp 3 Kelvin, ich glaube sogar noch ein bisschen drunter, 2,7 oder so. Durchflutet aber den gesamten bekannten Raum. Also alles, was wir Universum bezeichnen, der gesamte Raum ist erfüllt von dieser Hintergrundstrahlung. Egal, wo du hinguckst im Weltall, du siehst diesen Mikrowellen-Background.
Ich wollte gerade auch sagen, egal welche Richtung und so.
Egal, ne? Welche Richtung, ist ja.
Immer da.
Ja, ja. Allerdings ist er nicht ganz so einheitlich, wie ich es jetzt gesagt habe. Also ich habe jetzt gesagt 3 Kelvin oder 2,7 Kelvin. Homogen ist diese Hintergrundstrahlung nicht, denn wenn man jetzt etwas genauer hinguckt, und das haben wir gemacht mit, muss jetzt mal gucken, Planck-Sonde heißt die eine, glaube ich, und ich weiß nicht mehr, wie die andere heißt, habe ich mir hier hinten irgendwo WMAP, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr, wofür das, Wilkinson Microwave Anisotrope. P-Probe, ja, WMAP, genau. Also der Planck-Satellit und dieses WMAP haben beispielsweise diese Mikrowellen-Hintergrundstrahlung sehr genau vermessen und dann stellst du fest, dass es da gewisse Variationen gibt in dieser Temperatur. Also liegt halt mal ein bisschen über dem Mittelwert, mal ein bisschen tiefer als dieser Mittelwert von 3 Kelvin, je nachdem, in welche Richtung du gerade schaust. Warum ist das so? Weil wir davon ausgehen, dass das sozusagen der Fingerprint, der Abdruck der Dichtevariation der Materie ist, die bei dieser Epoche der Rekombination, also zu dem Zeitpunkt, wo das Universum durchsichtig geworden ist, gab es gewisse Dichtevariationen. An manchen Stellen war mehr Materie, an manchen Stellen war weniger Materie. Und das, was wir jetzt in dieser Variation sehen, ist das, was damals als dichte Variation im Universum vorherrschte. Also sozusagen der Fingerabdruck des jungen Universums können wir in dieser Mikrowellen-Hintergrundstrahlung sehen. Und jetzt haben wir halt, und das habe ich gerade schon mal angeteasert, 2005 zwei Physiker gesagt, aber dadurch, dass jetzt diese Mikrowellen-Hintergrundstrahlung überall ist und überall zu sehen und zu messen ist, wäre das eigentlich die ideale Plakatwand des Universums. Also wenn du da einen Code reinsetzen würdest, ne, dann wäre klar, dass jeder eigentlich im Universum diesen Code sehen könnte und messen könnte. Also wenn du irgendwie das ist so, wie wenn du aus der Dusche steigst und die Duschwand ist so beschlagen, ne? Und dann malst du da ja auch schnell noch einen Pimmel rein oder ein Herz, je nachdem, wie du gerade drauf bist. Und das hätte der liebe Gott halt auch machen können, ne? Er erzeugt da so das Universum, stellt fest, hier Mikrowellenstrahlung, da kodiere ich mal noch lustig was rein.
Das heißt, wenn man irgendwo die AGBs und das Impressum hinschreibt, dann dahin.
Genau. Und wir haben es unterzeichnet irgendwann mal, ohne.
Ja.
Ihr habt die AGBs nicht gelesen?
Aber hier stehen sie doch überall.
Ich hatte immer gesagt, dass 2020 die Pandemie kommt. Und da war diese Idee jetzt erstmal geboren, ne? Aber wirklich nur so als ja, ich sag mal so als philosophische Idee, ne? Also das wäre ein Canvas, das wäre eine Plakatwand, eine Leinwand, wo man was draufschreiben würde. Die haben aber also abgesehen davon, dass sie gesagt haben, das wäre also in diesen Temperaturschwankungen der Mikrowellenstrahlung, Hintergrundstrahlung, könnte man eine Nachricht, eine binäre Nachricht verstecken. Auch wenn sie das vorgeschlagen haben, haben sie aber auch gleich gesagt, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie damit aussagen, dass es einen Gott gibt oder dass sie wollen sich nicht auf die Seite schlagen der Leute, die sagen, das Universum kann nur intelligent design sein. Also irgendeiner muss das designt haben. Das war halt so eine spinnerte Idee, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und weiter wurde das auch erstmal nicht verfolgt. Aber jetzt hat ein Astrophysiker, Michael Hiebke vom Sonnenberger Observatorium in Deutschland, hat sich tatsächlich mal wirklich ernsthaft auf die Suche nach dieser Botschaft gemacht. Also er hat sich wirklich mal Daten angeguckt und gesagt so, okay, lass doch mal wirklich abschätzen, wo könnte denn diese Nachricht kodiert sein und finden wir da irgendwas drin, weil ihn offensichtlich diese Idee auch sehr fasziniert hat. Und er hat dazu ein Paper geschrieben mit dem Namen Searching for a Message in the Angular Power Spectrum of the Cosmic Microwave Background. Also er hat sich die Temperaturschwankungen in diesem Mikrowellen-Background angeguckt, also um genau zu sein in dieser Winkel in diesem winkelabhängigen Leistungsspektrum, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, und hat da versucht, Auffälligkeiten drin zu finden und hat das publiziert. Ich muss dazu sagen, das liegt im Moment auf dem Preprint-Server auf Archives, also
Archive.
Okay. Und ist noch nicht peer-reviewed worden. Darum geht es mir aber eigentlich auch fast gar nicht. Also ich fand einfach die Idee einfach super und wollte die mal vorstellen. Jetzt macht Hiebke da in diesem Artikel selber so ein paar Disclaimer und sagt, man muss berücksichtigen beispielsweise, dass die Hintergrundstrahlung natürlich auch über die nächsten viele Dutzende Milliarden Jahre immer schwächer wird und dass man die auch irgendwann nicht mehr messen kann. Ne? Und dann wird die Mikrowellen-Hintergrundstrahlung auch irgendwann weg sein. Das heißt, also wenn man wirklich sagt, der Schöpfer wollte sicher gehen, dass wir irgendwann oder wir oder irgendjemand anders irgendwann diese Nachricht findet, dann ist das doch nicht so die ideale Leinwand, ne? Weil auch diese Leinwand verblasst irgendwann in vielen Milliarden Jahren.
Aber sie ist groß.
Aber sie ist groß und sie ist aus vielen Richtungen zu sehen. Jetzt hat er selber gesagt, Moment, aber wenn wir jetzt so in den Himmel gucken, dann sehen wir ja so ein gewisses Muster. Ne? Dieses Muster würdest du ja möglicherweise nicht sehen, wenn du an einer völlig anderen Stelle des Universums wärst. Ne? Du siehst natürlich auch die Hintergrundstrahlung. Du siehst auch eine Fluktuation in der Hintergrundstrahlung, aber genau das Muster, was wir sehen, ne, das würdest du natürlich nicht sehen. Du siehst ja einen anderen Ausschnitt des Himmels oder du siehst, guckst einfach aus einer anderen Richtung auch auf dieses Muster.
Aber ist das Muster dann wirklich ein anderes? Ich dachte, das wäre egal in welche Richtung immer, also die wäre egal von welchem Punkt aus gemessen gleich.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist das wie so ein Muster auf einer Leinwand gemalt. Ne? Also und wenn du jetzt aus einer anderen Richtung guckst, dann verzieht sich natürlich das Muster. Oder wenn du aus einer völlig anderen Richtung guckst oder sogar auf einen anderen Ausschnitt des Himmels guckst, also das könntest du ja auch sagen. Wir sehen auch nicht den gesamten Himmel, weil die Milchstraße beispielsweise überdeckt Teile des Himmels.
Ah, okay.
Und da sehen wir überhaupt nicht den Mikrowellen-Background, weil die Sterne alle davor sind. Also von daher sehen wir schon auch andere Ausschnitte, je nachdem, wo wir gerade sehen. Aber deswegen hat er sich, wenn ich das richtig verstehe, hat er deswegen gesagt, wir gucken uns jetzt nicht das Muster an, was wir am Himmel sehen, sondern wir gucken uns dieses Winkelleistungsspektrum an. Also in gewisser Weise, ich sag mal so ein bisschen so was wie eine Fourier-Transformation. Also welche Frequenzen tauchen da auf in dem Bild vom Himmel, was du siehst. Und deswegen geht es nicht mehr so um das Muster, sondern um die Anteile des Musters, die da sind. Und die trägst du dann irgendwie in diesem Fall nach dem Winkel auf. Und das muss wohl für alle einigermaßen gleich sein, egal aus welcher Richtung du jetzt guckst. Mhm. Dann hat er sich noch irgendwie Gedanken gemacht, wie groß könnte die Botschaft sein, wie groß kann die Nachricht sein, die du in diesem Winkelleistungsspektrum verstecken kannst. Und da kann man dann auch auf irgendeine Abschätzung, ich glaube auf 1000 Bits oder so, da bin ich ausgestiegen, weiß nicht mehr genau warum, 1000 Bits, aber ist auch egal. Und dann, und das ist ja der Entscheidende, jetzt hat er sich die Daten vom Planck-Satelliten angeguckt und von diesem WMAP-Satelliten. Und hat da genau diese Daten aufgezeichnet und hat dann versucht herauszufinden, ob er da irgendwelche Botschaften, sinnvolle Codes drin findet. Und jetzt könnte man natürlich fragen, was würde man da, wie ist da jetzt überhaupt die binäre Information drin? Das ist wohl so, dass er, du kannst ja rechnen, wie eigentlich das ideale Winkelleistungsspektrum aussehen müsste. Also du weißt, wie heiß mal irgendwann das Universum war und wie groß das jetzt gerade ist. Dann kannst du sozusagen mathematisch ausrechnen, wie müsste das Winkelleistungsspektrum aussehen. Und dann guckst du dir die Messwerte an und sagst, okay, dahin, in diese Messwerte hat der liebe Gott die Information, die binären Informationen kodiert und du sagst jetzt, wenn der Messwert über dem Erwartungswert liegt, dann ist es eine 1 und wenn es drunter liegt, ist es eine 0. Also irgendwie da ist sind die Einsen und Nullen kodiert, also die Abweichung von dem zu erwartenden Wert. Mhm. Und jetzt kannst du dir die Frage stellen, was würde man denn verstecken für eine Botschaft? Der Schöpfer wird ja nicht irgendwie schreiben, also AGBs, wie du gerade gesagt hast, oder wer das liest, ist
ich war
doof.
Hier.
Oder so. Ja, genau. Weil das wäre ja eine sehr komplexe Botschaft. Ne? Da müsste man ja ähnlich denken wie der Schöpfer. Also wenn der schreibt, ja, wer das liest, ist doof, da steckt ja einfach schon viel drin. Ne? Lesen als Konzept, doof sein als Konzept. Was würde man kodieren?
Irgendwas Wiederkehrendes. Also einfach nur eine wiederkehrende Anzahl an Peaks oder so.
Das ist natürlich auch gut.
Ein Muster
eigentlich, ne? Ein Muster, ja. Ja, das genau. Ist auch gut, ja. Was er hier gesucht, also wovon er ausgegangen ist, was natürlich gut gehen könnte, wären physikalische Gesetze, wobei da die Frage ist, wie würdest du das kodieren? Und sind
Hyperfeinstruktur.
Sind physikalische
Abstände.
Ja, sehr gut, ja.
Also hier die Abstände beispielsweise im Wasserstoffatom, die Reihen im Spektrum.
Das ist ja, glaube ich, auch was wir auf diese goldenen Schallplatten von der Voyager gedruckt haben, ne, um zu zeigen, dass wir so weit schon gedacht haben. So schlau waren wir schon, dass wir das gefunden haben. Was noch universeller ist als physikalische Gesetze, sind mathematische Gesetze bzw. mathematische Zahlenfolgen. Man könnte davon ausgehen, dass sowas wie Pi, die Zahlenfolge von Pi, universell ist. Oder
Fibonacci-Folge.
Genau.
Primzahlen.
Primzahlen.
Folge von Primzahlen.
Sehr gut. Und genau darauf hat er sich gestürzt. Es gibt wohl eine Online-Enzyklopädie von Zahlenfolgen. Das ist eine englischsprachige Datenbank, wo Folgen von ganzen Zahlen hinterlegt sind, die wohl auch für mathematische Forschung benutzt werden oder so. Wenn du irgendwie eine Folge von Zahlen hast und du musst irgendwie herausfinden, ist da jetzt irgendeine, keine Ahnung, Systematik hinter oder so, dann kannst du die in diese Datenbank werfen und damit abgleichen und dann sagt er dir, ja, hier ist Pi oder keine Ahnung. Und genau das hat er gemacht. Und jetzt kommt natürlich der Downer, hat da keinerlei Systematik drin gefunden in dieser Hintergrundstrahlung. Also er hat keine Nachricht vom Schöpfer gefunden, die an uns irgendwo in diesem Hintergrund geschrieben wurde.
Tja. Schade.
Jetzt haben andere Leute das schon kommentiert, weil das natürlich ein geiles Paper ist und gesagt haben, das heißt ja nicht, dass keine Botschaft im Hintergrund, im Mikrowellenhintergrund ist, sondern das Universum selbst hat uns ja eine Botschaft hinterlassen, nämlich genau diese dichte Unterschiede des frühen Universums. kann man natürlich so sehen. Aber der liebe Gott eben scheinbar nicht. Oder wir sind zu doof, um es zu lesen. Das ist dann natürlich
oder
auch immer natürlich.
Oder es gibt keinen.
Oder es gibt keinen, ja. Aber ich habe mich auch gefragt, ne? Also sagen wir mal, ich hätte ein Aquarium mit so einem Goldfisch drin, ne? Und ich würde sagen, so, ja. Der Fisch soll jetzt mal endlich wissen, dass es hier einen gibt, der eben jeden Tag Futter gibt. Was könnte ich auf diesen Fischtank draufschreiben, damit der Goldfisch angeschwommen kommt und sagt, der Nikolas, das ist schon guter, der schmeißt dir jeden Tag Flocken rein.
Da sind wir tatsächlich an einem Punkt, in dem man überlegen kann, es wäre wahrscheinlich vollkommen egal, was du machst, weil der Intellekt des Goldfisches nicht ausreicht, das zu begreifen.
Ja.
Und genau in dem Punkt sind wir wahrscheinlich auch.
Genau, und wir gehen jetzt irgendwie davon aus, okay, die ideale Plattform wäre die Hintergrundstrahlung und wahrscheinlich der Schöpfer da draußen, der uns in seinem Reagenzglas zusammengekippt hat, der denkt an was völlig anderes. Ne? Also, wenn überhaupt.
Oder es gibt einfach keinen.
Oder es gibt einfach keinen, genau, ja.
Ja.
Ja, aber ich fand das eine schöne, bekloppte Idee, da einfach mal
einfach mal gucken, ne?
Einfach mal zu gucken, ob es ich mag es, wenn Physiker auch in der Lage sind, mal so echt rein philosophische oder fast religiöse Fragen zu stellen und die auch wirklich ernsthaft, mit ernsthaften Methoden zu versuchen zu beantworten.
Finde ich gut, also fand ich auch sehr, finde ich spannend, sowas.
Nur gut.
Also das ist in der theoretischen Physik ja häufiger, dass man, weiß ich nicht, solche Ideen hat, dass es mathematisch schön ist, ne, sowas wie Symmetrie. Also die Idee ist ja immer noch nicht tot.
Das stimmt, das, ja.
Also das, oder generell irgendwie so, weiß ich nicht, alle möglichen Theorien, die man aufgemacht hat, dass die irgendwie, oder alleine die Idee, dass am Ende irgendwann vielleicht mal alles mit einer einzigen großen Theorie beschreibbar ist. Ne, alleine, vielleicht ist es einfach nicht so. Also, ne, oder.
Ja, warum muss es das eigentlich? Ne?
Genau, warum muss es das sein? Das ist, weil wir es gerne hätten oder weil es halt in unser Weltbild passt? Oder,
ja,
ne?
Ja.
Aber ich glaube, diese Fragen, deshalb sagte ich auch am Anfang, was wir ja auch beide sagen, religiös zu sein und Naturwissenschaftler schließt sich bei weitem nicht aus.
Ja, genau. Ja.
Ja. Naja. Okay, kommen wir zuletzt noch zu etwas eher Irdischem. etwas Kleineres zu den Lieblingen der 70er.
Die Lieblinge der 70er? LSD-Pillen?
Ja, nee. LSD waren keine Pillen, sondern eher Blättchen.
Okay.
So getropfte Trips. Nein, da nicht, sondern Fernsehberühmtheiten. Ich glaube, es waren es die 70er? Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage.
Ja, das könnte hinkommen, ne? Ich jetzt gucke ich mir deinen Titel ja wieder an. Flippers Flatline heißt es, ne?
Ja. Ja, 60er.
60er? Flippers 60er, war in den 60ern schon.
Flipper, also nicht die Flipper, also nicht die Musik, sondern
wir haben einen neuen Song, ne? Da flippst du aus. Die Flippers. Also, das ist, also, dass es die Flippers als Band gibt, überrascht mich mehr als ein sprechender Delfin, ganz ehrlich. Also,
ernsthaft?
Ja,
die Flippers?
Die Flippers, dass irgendwelche Leute die Flippers hören, das sind ja so alte Männer, ne? Also.
Aber du kennst das, oder? Mein Vater hat sowas gehört. Der hat halt so Schlager und so gehört, ne? Aber die Flippers sagt dir was, ne?
Die Band, ja.
Ja, Schlager und Volks, die Flippers. Gegründet 1964, Auflösung 2011.
Die sind so alt wie der Flipper?
Ja, anscheinend. Guck mal in die Diskografie, was waren denn so die größten Erfolge?
Aber das können doch nicht die ganze Zeit die gleichen gewesen sein, oder? Die sahen doch immer gleich aus.
Guck mal, die Flippers. Gründungsmitglieder, letzte Besetzung. Da waren noch welche von den Gründungsmitgliedern bei.
Okay, jetzt entwickle ich langsam Respekt für die Jungs. Das ist ja länger als, also gut.
Warte mal, einer.
Jetzt verstehe ich auch, warum die so schrecklich aussahen, weil die einfach.
Okay, vielleicht war auch nur ein Gründungsmitglied noch
ja,
dabei.
Ja, aber trotzdem, krass.
Ja. Ja.
64 waren, gegründet. Also das ist natürlich.
Ja, schon hart, ne?
64 das, gegründet als Dancing Band, 65 umbenannt in Dancing Show Band und dann 1969 in Die Flippers.
Die sind Rekordhalter neben Nicole bei der goldenen Stimmgabel.
1988, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 2000, 2002, 2003 und 2004.
Aber da flippt man ja wirklich immer aus, wenn du dir anguckst, ja, wie viele, also wie kommerziell erfolgreich Schlager ist. Ne? Also,
ja, das ist Wahnsinn, was da an Geld drin steckt. Ne?
Krass.
Ja. Gucken wir mal, Diskografie. Ich überlege gerade, ob ich irgendein Lied von dem
mehrmals
kenne.
Sieger der Superwunsch-Hitparade von WDR 4. Ja, sicher kennst du da Lieder. Warte mal.
Sagt man nicht nur für dich?
Flippersänger kündigt Comeback an.
Lotusblume, oh Gott. Liebe ist eine Rose, 58 mal Gold. Was zur Hölle? Rote Sonne, weites Land, 78 mal Gold. Der Floh in meinem Herz, 7-mal Platin.
Der was? Der Floh in meinem Herz?
Der Floh. Der,
ach, der
Floh,
Floh
in meinem Herz. 7-mal Platin. Ey, Alter, ich geh kaputt.
Okay, sagst mir
was
doch.
Was zur Hölle?
Die Songs sagen mir doch nichts, aber.
Mir auch nicht. Also wahrscheinlich, wenn man sie hört. Das ist wahrscheinlich was, wo man die Titel nicht kennt, wo du aber jeden zweiten mitsummen kannst.
Das könnte sein, ja. Acapulco, Mexiko, das klingt mir so wie Titel 2 Mexiko.
Schützenfalsliebe, oh Gott. Sehnsucht nach irgendwo.
Okay, ich glaube, wir müssen zurückkommen.
Wir müssen zurückkommen zu dem anderen Flipper, zu der Fernsehserie Flipper.
Ja.
Auch ein Liebling der 60er, 64 bis 67. Flipper war.
Was ist das für eine Welt? Jetzt muss ich wirklich mal fragen, wo vier, fünf Jahrzehnte lang die Band Flippers existiert, aber Flippers der liebe Delfin nur 3 Jahre. Da stimmt doch irgendwas
ja,
nicht.
Das
na gut.
Das, ja, aber bitte, ne, ich muss mal sagen, ne, bei sowas wie Lassie oder so, ne, da ist die Möglichkeit an Stories schnell erschöpft. Ne? Oder auch bei Knight Rider ist man auch überrascht, wie viel Inhalt man mit einem selbstfahrenden Auto machen kann. Ne? Aber Flipper, ne? Flipper, das ist ein Fisch. Also nicht. Also,
ah, bitte.
Nein, ist
jetzt
kein Fisch. Das ist ein
biologisch.
Säuger, aber
hallo.
Ja, ist ein Säugetier. Entschuldigung.
Ja, bitte. Zur Strafe erstmal 4 Folgen Flipper
gucken. da ist mit Handlung auch irgendwann mal durch, ne? Also,
ja, klar.
Ja. Warte mal, es gibt ein Remake Flippers neue Abenteuer von 95 bis 2000 in 4 Staffeln?
Oh Gott.
Was zur Hölle? Auf RTL 2, okay. 88 Folgen?
Da so viel zum Thema Geschichten sind erschöpft. Da geht einiges.
Alter Falter.
Worauf okay. wollen wir jetzt eigentlich hinaus?
Ja, wir wollen auf die wundervollen Delfine hinaus. Es geht nämlich um Delfine und nicht um die Band und auch nicht um die Spielautomaten, sondern um Delfine. Delfine sind ja Säugetiere und haben Lungen, ne? Keine Kiemen. Das heißt, zum Atmen müssen diese wunderschönen Tiere immer wieder an die Oberfläche.
Mhm.
Die leben allerdings ja hauptsächlich im Wasser und tauchen auch relativ viel und tief bei der Jagd und so. Ne? So weit, so gut. Hast du dir schon mal die Frage gestellt bei so Meeressäugern, also wie zum Beispiel Delfinen und ähnlichem, die auch relativ tief tauchen und so weiter, warum die eigentlich kein Problem mit der Taucherkrankheit haben?
Oh, spannend. Nee, habe ich mir noch nicht.
Ich mir nämlich auch nicht.
Taucherkrankheit ist ja, dass sich
genau, das Taucherkrankheit wollte ich auch noch kurz erklären,
okay,
was
ja.
das ist. Nennt man auch Dekompressionskrankheit. Also eigentlich ist das, also das Krankheit zu nennen ist schon ein bisschen hart. Das ist eigentlich eher ein physikalischer Effekt, für den der menschliche Körper nicht gemacht ist oder der unschön ist. Was ist die Taucherkrankheit? Da geht es im Wesentlichen um die Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten, vor allem von Stickstoff. Der ist nämlich, also die Löslichkeit ist nämlich unter anderem vom Druck abhängig. Je mehr Druck, also je höher der Druck ist, desto mehr Gas kann in der Flüssigkeit gelöst werden.
Und das kennt jeder auch aus dem Alltag, jetzt, ne, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, und zwar von Sprudelflaschen oder von Dosen mit Limonade oder so. Solange man, also wenn man so eine frische Flasche aufmacht, ist die, ne, so eine, bei so Einwegdingern oder ja doch bei so Einwegflaschen merkt man das sehr gut, wenn man so eine Flasche Cola oder Mineralwasser in der Hand hat, die noch nicht offen war, dann ist die sehr hart, ne? Da ist nämlich Überdruck drin, das heißt, der Druck da drin ist relativ groß. In dem Moment, wo man sie aufmacht, zischt sie und das Gas, also der Überdruck, entweicht. Und genau in dem Moment sieht man auch das Blasen aufsteigen, weil nämlich durch das Ablassen des Überdrucks sinkt der Druck in der Flasche und es kann nicht mehr so viel Gas wie vorher in der Flüssigkeit gelöst werden. Das heißt, es perlt aus und wird wieder gasförmig. Genau das Gleiche passiert im Grunde bei der Taucherkrankheit. Wenn jetzt jemand mit, also taucht immer weiter runter unter Wasser, dann steigt der Druck auf den Körper durch die Wassersäule, die auf dem Körper lastet. Mhm. Also je tiefer wir kommen, desto mehr Druck, und der ist auch nicht ohne. Also der Druck ist, den das Wasser ausübt, der kann sehr, sehr groß sein. Deshalb ist es auch immer erstaunlich, wie wenig wir eigentlich über das Meer wissen oder über die tiefsten Punkte unten im Meer, weil da kann man gar nicht mehr so einfach runter, da wird es sehr, sehr schwierig, dorthin zu kommen, weil der Druck dort so hoch ist. Aber selbst wenn wir nicht ganz so tief tauchen, sondern nur normal tief, so mit, sagen wir mal, mit Taucherausrüstung, dann haben wir, wenn wir relativ weit unten sind, den Effekt, dass auf unseren gesamten Körper relativ viel Druck wirkt. Das hat dann zur Folge, dass wir beim Gasaustauschen der Lunge mit unserem Blut mehr Gas, also mehr Stickstoff vor allem auch, im Blut gelöst haben. Und solange der Druck von außen da ist, ist das kein Problem. Wenn wir jetzt aber relativ schnell aufsteigen, haben wir den gleichen Effekt, den wir haben, wenn wir so eine Sprudelflasche aufmachen. Ne, der Druck außerhalb unseres Körpers sinkt, also ne, der Druck ist plötzlich nicht mehr da und der ganze gelöste Stickstoff im Blut ist nicht mehr in der Flüssigkeit gelöst, sondern perlt plötzlich wieder auf. Also das Blut sprudelt, kann man sich, wenn man sich ekelhaft vorstellen möchte, aber so in etwa kann man es sich vorstellen. Ähnlich wie bei so einer Mineralwasserflasche, das CO2, perlt halt der Stickstoff im Blut wieder aus und das ist problematisch, weil dann hat man plötzlich Luft in den Blutbahnen und das kann Gefäße schädigen oder sogar zum Tod führen, weil das Herz-Kreislauf-System ist nicht dafür gemacht, Gase zu pumpen, sondern Flüssigkeiten.
Ja.
Wie verhindern Taucher das? Taucher machen beim Auftauchen immer Pausen zwischendurch. Also ne, so auf bestimmten Tiefen an ihrem Tiefenmesser bleiben die immer für eine gewisse Zeit stehen, bis sie weiter auftauchen. Das hat den Zweck, dass das im Blut gelöste Gas, also der Stickstoff, wieder über die Lunge abgeatmet werden kann quasi. Sich also aus dem Blut wieder lösen kann, gasförmig über die Lunge wieder ausgeschieden wird, der vorher halt zusätzlich aufgenommen wurde. Deshalb auch, wenn man Leute hat, die an der Taucherkrankheit leiden, also an der Dekompressionskrankheit sozusagen, werden die in Krankenhäusern in Überdruckkammern gepackt. Und zwar so schnell wie möglich.
Ja.
Wenn die dann nämlich in einer Kammer sind, die kann ruhig mit Luft gefüllt sein, Hauptsache der Druck ist groß genug und der Druck ist wieder groß, dann ist das gelöste Gas wieder im Blut, also wieder flüssig, in der Flüssigkeit gelöst. Und dann kann man langsam den Druck wieder hoch, also den Druck runterfahren, sodass das langsam abgeatmet werden kann.
Also genau das Gleiche künstlich, was sie sonst über die Pausen machen würden, naja.
Genau, genau das Gleiche, nur halt dann halt in einer atembaren Atmosphäre.
Mhm.
Jetzt könnte man ja glauben, okay, das gleiche Problem hätten eigentlich auch Meeressäuger, die tief tauchen. Ne? Also die haben ja auch dann irgendwie, die Luft in der Lunge geht ins Blut, wird dort gelöst und wenn sie wieder aufsteigen, haben sie das gleiche Problem, das auch Taucher haben.
Okay, interessant, ja.
Ich habe bis jetzt wenig Dokumentation darüber gesehen, dass so ein Delfin beim Auftauchen kurz auf seine Flosse geguckt hat, auf den Tiefenmesser und auf die Uhr, um mal kurz zu warten, um wieder aufzutauchen.
Nee, das nicht, aber bei so Walen hätte man ja schon irgendwie gesagt, also die tauchen ja eher so langsam auf und ab, ne? Also das hat irgendwie so in ihrer Behäbigkeit kodiert ist, dass sie sagen, mach nicht zu schnell. Aber tatsächlich, so ein Flipper, der ist natürlich schon etwas zügiger unterwegs.
Ja. Auch so, so Robben und sowas. Ne? Also die können ja auch sehr tief tauchen.
Das stimmt, ja. Oder
und
ja. Stimmt.
Also generell Meeressäuger. Und das haben sich jetzt ein paar Forscher mal etwas genauer angeguckt. Und zwar an Delfinen. Allerdings nicht in freier Wildbahn, sondern mit trainierten Delfinen.
Die haben sich wirklich angeguckt, warum die nicht unter der Taucherkrankheit leiden.
Ja, es gibt eine Vermutung, was der Effekt ist oder einen, den man auch schon beobachtet hat, aber der jetzt mal ordentlich gemessen wurde.
Krass.
Also allerdings an Tieren in Gefangenheit.
Das ist ja schon wieder krass, dass das nicht schon früher mal gemacht wurde, oder? Also
ja, zumindest nicht so systematisch anscheinend.
Okay.
Das Paper, das sie veröffentlicht haben, heißt Conditioned Variation in Heart Rate During Static Breath Holds in the Bottlenose Dolphin. Und dann der Tursiops truncatus. Erschienen ist das Ganze in Frontiers in Physiology. Von Forschern aus Kanada, den USA, Italien, Tschechien, dem United Kingdom, aber also man sieht so, ne, also ich glaube, Meeresbiologen ist generell eine Community, die nicht so riesig ist wie andere. Beziehungsweise die Community, eine Community, die auf der ganzen Welt halt unterwegs ist.
Mhm.
Ne, weil du musst halt, wenn du Meeresbiologie machst, irgendwie in Küstennähe zumindest mal sein, wenn du dir sowas angucken möchtest. Die haben, was man schon wusste oder was man weiß, ist, dass sich bei manchen Meeressäugern der Herzschlag verlangsamt. Oder deren Lunge zum Teil kollabiert, wenn die tauchen. Und um das genauer zu untersuchen, haben die Forscher hier jetzt drei Delfine darauf trainiert, auf unterschiedliche Signale unterschiedlich lang die Luft anzuhalten, also quasi einen Tauchgang zu simulieren. Dabei reden wir über Zeiträume von 30 Sekunden bis 180 Sekunden, also über 2 Minuten.
Die können Delfin trainieren, die Luft anzuhalten?
Offensichtlich ja, auf Handzeichen quasi.
Krass.
Dabei, also während die das gemacht haben, haben die die Tiere an Messgeräte gewöhnt, mit denen die einmal die Herzfrequenz überwachen konnten und die Lungenaktivität. Das Ergebnis der Tests mit den Tieren war, dass die im Durchschnitt ihre Herzfrequenz unmittelbar vor oder direkt zu Beginn des Tauchgangs um im Mittel 40 Schläge pro Minute gesenkt haben, besonders in den ersten 20 Sekunden. Je länger die Tauchphase war, desto stärker und schneller haben die Delfine ihren Herzschlag gesenkt. Und zwar in den ersten 20 Sekunden sogar um bis zu 80 Schläge die Minute runter, also weniger.
Also ein bisschen hast du das ja bei Menschen auch, ne? Wenn du die Luft anhältst, geht unser Herzschlag ja auch runter, ne? Aber
ja, aber die Versuche hier scheinen darauf hinzudeuten, also man müsste es tatsächlich nochmal genauer untersuchen und vor allem auch an Tieren in freier Wildbahn, dass das bei den Tieren nicht einfach nur ein Reflex ist, sondern quasi ein bewusster Prozess. Also einer der Forscher hat auch sowas gesagt wie, dass die Tiere offensichtlich ihre Herzfrequenz so bewusst beeinflussen können, wie wir unsere Atemfrequenz. Also dass du sagst, du hältst mal den Atem an oder du atmest mal schneller, mal langsamer, können die ihren Herzschlag beeinflussen.
Okay.
Und das ist natürlich hilfreich, wenn man jetzt besonders tief taucht, weil wenn man seinen Herzschlag, also den Kreislauf mit dem Blut quasi extrem runterfährt, ne, dann findet auch weniger Gasaustausch statt. Also dass hier Stickstoff in nennenswerten Mengen im Blut gelöst wird und man kann tiefer tauchen. Ein weiterer Hinweis darauf, dass die das wahrscheinlich bewusst machen, ist, dass die Tiere ein Problem dabei bekommen, also bei dem Senken der Herzfrequenz, wenn die gestört werden. Also das ist wohl, das haben die jetzt hier nicht gezielt gemacht, also die Delfine, naja, haben das freiwillig gemacht, konnten jederzeit die Tests verlassen und so weiter. Aber was wohl bekannt ist, ist, dass dass bei Meeressäugern auch Taucherkrankheit auftritt. Und das dann verhäuft in Umgebungen, in denen es laut ist, beziehungsweise störende Geräusche auftauchen.
Weil sie sich konzentrieren müssen darauf, dass der Herzschlag niedrig bleibt sozusagen.
Ja, genau.
Und wenn sie abgelenkt werden,
wird er wieder schneller?
Krass, ja, okay. Das ist eine Vermutung, das müsste man, wie gesagt, alles nochmal an wildlebenden Tieren genauer messen, aber dass eine bewusste Entscheidung ist, quasi den Herzschlag zu senken, deutet darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen störenden Geräuschen unter Wasser und halt dem Auftauchen von Taucherkrankheit bei Meeressäugern.
Krass.
Das heißt, das ist ein Teil an Umweltverschmutzung im Wesentlichen, den, glaube ich, wenig Leute auf dem Schirm haben, und zwar die Geräuschverschmutzung unter Wasser.
Mhm, ja.
Weil wir Menschen verursachen auch unter Wasser sehr, sehr viel Geräusch, wenn wir zum Beispiel nach Öl bohren oder ähnliches.
Oder mit unseren Motorbooten über die Meere knattern.
Richtig, genau. Ja.
Ja, krass.
Also, also kurz zusammengefasst, Delfine scheinen tatsächlich die Taucherkrankheit vermeiden zu können, dadurch, dass sie bewusst ihren Herzschlag runterfahren.
Tja, das
war nett, oder?
Ja, kurz, aber nett. Super nett, weil ich mir tatsächlich noch nie Gedanken darüber gemacht habe, warum Delfine nicht unter Taucherkrankheit leiden. Hochinteressant, ja.
Ja.
Spannend. Gut.
Ja.
Dann sind wir mit den wichtigen Themen durch eigentlich, ne? Stelle ich gerade fest.
Ja, ich glaube schon. Also zumindest mit der Wissenschaft sind wir durch.
Ja, würde ich so noch nicht sagen. Aber was haben wir denn heute gelernt?
Wir haben heute gelernt, dass wir Menschen das ideale Vorbild für jeden Reifen in unserer Hand tragen.
Du hast uns erklärt, dass möglicherweise manche Menschen dafür prädestiniert sind, dass sie glücklicher wären, wenn sie sich etwas mehr bewegen würden und dass man das auch im Gehirn ablesen kann.
Dann hast du uns heute noch gesagt, dass es keinen Gott gibt.
Fertig.
Hart runtergebrochen.
Und du hast uns
oder erklärt, wenn sind wir so zu dumm, seine Nachricht zu lesen.
Ja, ja. Ja, er hat uns ja ein Buch geschickt. Also so, ja. So ist es ja nicht, netterweise.
Mit vielen, vielen Kapiteln. Ne?
du hast uns erklärt, warum Delfine nicht unter der Taucherkrankheit leiden. Genau.
Ja.
Ich muss noch mal ganz kurz auf Covid kommen. Ne? Das ist ja irgendwie, habe ich mir heute überlegt, irgendwie auch natürlich ein verrücktes Jahr, aber auch irgendwie so für den Podcast, weil wir irgendwie Anfang des Jahres ja die Gefahr noch gar nicht so erkannt haben. Und das auch
komplett verschätzt.
Total verschätzt haben, dann selber überrollt wurden von den Entwicklungen. Und jetzt endet das Jahr und wir nähern uns einer Phase, wo sicherlich dieses Jahr noch die ersten Impfzentren geöffnet werden. Ne? Also diese unfassliche Dynamik, die wir in diesem Jahr hatten, ist schon irgendwie Wahnsinn, oder?
Und die Geschwindigkeit, mit der man es geschafft hat, innerhalb von einem Jahr jetzt einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln. Wenn denn, da sieht man mal, was möglich ist, wenn denn mal alle am gleichen, also in die gleiche Richtung laufen.
Oh, da an
einem Strang ziehen.
Das stimmt. Da bin ich auch irgendwie hin und her gerissen. Also zum einen, genau, so geht es mir auch. Ne? Dass ich auch denke, also diese Dynamik, diese positive Dynamik, also wir entwickeln ja, wir haben ein Problem oder wir sind akut gefährdet und wir lösen das jetzt, dass da einfach Geld mal freigesetzt wird, aber natürlich auch einfach Prozesse beschleunigt werden, finde ich schon irgendwie sehr hochfaszinierend und macht halt auch Hoffnung, dass das auch in anderen Bereichen, Klimawandel, möglich sein kann. Das ist schon sehr faszinierend. Übrigens, deswegen freue ich mich gerade so, dass du das noch ansprichst. Bitte? Hast du was gesagt?
Ich wollte gerade sagen, aber ja, ich wollte gerade kurz ein Aber.
Okay.
Gleichzeitig ist das auch, das haben wir ja schon häufiger auch gelesen, wie so ein Brennglas. Man sieht auch, wo Probleme liegen. Ne? Also durch diese ganze Pandemie, die wissenschaftliche Leistung super, aber halt die teilweise mangelnde Akzeptanz von Wissenschaft oder das mangelnde Verständnis wissenschaftlicher Methodik in manchen Bevölkerungsgruppen oder die Ausnutzung von Populisten und oder auch Sachen, die einfach nicht gut laufen, wie die ganze Geschichte mit Schulen und so. Ne, das ist, also das sieht man halt leider, also was heißt leider, das sieht man halt auch. Ne?
Ja, ja, ist, ist noch nicht alles gut, genau. Und ich, man muss ja auch man muss ja auch sehen, also die Tatsache, dass jetzt gesagt wird, jetzt bauen wir Impfzentren auf, ist ja auch die Frage, ich bin mal gespannt, wie denn diese ganze Logistik jetzt ablaufen soll, ne, und, ja, und ablaufen wird. Also das ist eine riesige logistische Aufgabe. Ne? Ich hatte irgendwie ganz am Anfang mal gelesen, dass es in Deutschland 60 Impfzentren geben wird. Das ist, glaube ich, jetzt schon lange nicht mehr Stand der Planung, sondern mittlerweile rechnet man, glaube ich, eher so, dass man ungefähr 400 Standorte braucht, wo Impfungen stattfinden können, um das auch in gewisser Weise flächendeckend anbieten zu können. Wenn du dir das jetzt anguckst, also hier in meiner Nähe in Gelsenkirchen gibt es die, wie heißt denn die, Emscher-Lippe-Halle, glaube ich, da, da habe ich Basti mal live gesehen, also ist schon so, das ist schon eine etwas größere Halle hier und da soll so ein Impfzentrum rein, ne? Und da habe ich gelesen, da sollen irgendwann, also im Endausbau und wenn sich das alles eingegruft hat, sollen da 1000 Impfungen pro Tag stattfinden. Da war ich schon irgendwie, also 1000, okay, das stelle ich mir schon nicht ganz einfach vor, ne? Und jetzt kannst du dir mal ausrechnen, 400, also sagen wir mal, es gibt in Deutschland wirklich 400 Standorte, die 1000 Impfungen machen können, ne? Dann sind das 400.000 Impfungen pro Tag. Ja. Nach 100 Tagen hättest du dann 400 Millionen Menschen geimpft, aber damit der Schutz auch wirklich da ist, musst du die Leute mindestens zweimal impfen. Also hast du 40 Millionen nach 200 Tagen. Das heißt halt, selbst wenn wir jetzt also mit einer unglaublichen Logistik loslegen und wirklich 1000 Impfungen hinkriegen würden, ne, dann reden wir trotzdem von 200 Tagen, bis wir so halb durchgeimpft sind. Da sind wir echt nochmal so das nächste Jahr gut mit beschäftigt. Ne?
Und dann, ja, das, also vielleicht braucht man ja auch mehr Impfzentren. Ne? Also ich meine, in Gelsenkirchen könnte man zum Beispiel noch hier die Arena dazu nehmen. Die braucht man ja bald nicht mehr.
Danke, dass du dieses ernste Thema auf ein noch ernsteres Thema gebracht hast.
Entschuldigung, den konnte ich nicht. Ich konnte nicht widerstehen.
Nee, aber nee. Also und ich glaube, das ist jetzt wirklich schon relativ optimistisch mit diesen 1000 Impfungen in 400 Zentren. Also wenn du jetzt sagen würdest, wir reden nur von 500 Impfungen, ne, oder nur von 200 Standorten oder irgendein Mittelwert dazwischen, dann reden wir auf einmal nicht mehr von 200 Tagen, sondern von 400 Tagen und dann sind wir halt dann sind wir halt irgendwie wieder über ein Jahr noch damit beschäftigt, ne? Und dann haben wir noch überhaupt nicht geredet über Logistik, ne? Kühlung, Lagerung, soll ja alles kein Problem sein. Kosten. Aber deswegen komme ich jetzt gerade da drauf, weil du gesagt hast, so gucken wir mal erstmal, wie gut das läuft. Mit der Schule läuft es ja auch nicht so gut, ne? Warten wir mal ab, wie. Also ich bin da optimistisch. Ich glaube, wir Deutschen sind schon noch eigentlich im Prinzip gute Planer und Organisierer, aber wir haben es auch schon mal das ein oder andere Mal verkackt. Also von daher bin ich mal gespannt, ob das alles so reibungslos läuft.
Ja, ich hoffe, dass das zum Großteil halt in staatliche Hand gelegt wird und nicht da irgendjemand auf die Idee kommt, den Scheiß auch noch zu privatisieren oder so. Das.
Ja, aber dann sehe ich auch so, Laschet hörte ich dann sprechen von 150.000 Impfungen pro Tag in NRW. 150.000. Wer soll denn das alles machen? Also ich habe tatsächlich überhaupt keine Erfahrung damit und ganz klar, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich hier völlig auf dem Holzweg, aber die Logistik, die dahinter steckt, ne, und ich, wenn ich das richtig gehört habe, müssen die Leute ja auch irgendwie beraten werden, ne? Es ist ja nicht so, dass du da reingehst, eine Hand hinhältst oder einen Arm hinhältst und da geht eine Spritze rein, sondern man geht davon aus, dass die Leute irgendwie auch noch ein bisschen was lesen müssen, unterschreiben müssen, damit bist du eine Stunde beschäftigt, so. Und
also es ist ja was Individuelles auch wieder, ne? Also verträgt ja wahrscheinlich auch nicht jeder gleich gut und so weiter. Und je nach Krankenvorgeschichte, die man sich ja angucken muss.
Die, exakt, ja, die muss auch noch abgefragt werden, ne? Ja. Und untersucht werden musst du, glaube ich, auch noch, ja.
Ja, das ist bei weitem nicht so simpel, wie es wahrscheinlich im ersten Moment erscheint.
Also von daher jetzt so diese, juhu, jetzt ist ja die Impfung da, wir sind bald durch, da würde ich eher nochmal bremsen. Ich glaube, wir gehen nochmal in Staffel 2 im nächsten Jahr. Also gucken wir mal. Ich meine, selbst wenn jetzt ein Achtel oder ein Viertel durchgeimpft wird, dann hat es natürlich trotzdem schon mal eine Auswirkung auf die Ausbreitung. Aber trotzdem, das ist ein Mittelstreckenlauf hier, ne? Das ist kein Sprint jetzt. Also wir sind nicht im Februar fertig.
Das wird sich nochmal ziehen.
Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Also ja, gucken wir mal. Der zweite, was mir gerade noch in Gedanken kam, weil du das so schön angesprochen hast, spannend, was man dann plötzlich schnell machen kann. Ne? Ja, schnell, stimmt, aber wir haben dann einen sehr schönen Brief bekommen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, also wir, der Sonderforschungsbereich, bei dem ich mitarbeiten darf. Die DFG hat nämlich eine Pressemitteilung rausgegeben, Nummer 52, und wollte da insbesondere darauf hinweisen, dass auch dieser Impfstoff, der jetzt entwickelt wurde, wenn du so willst, aus Forschung hervorgegangen ist, die vor vielen Jahren in einem Sonderforschungsbereich gemacht worden ist. Ich kann natürlich jetzt verstehen, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft sozusagen sich das auf die Schulter klopfen will und sagen, haben wir alles mal irgendwann gefördert, 2006 bis 2008. Aber was ich da wirklich spannend dran finde, ist, wir werden im Sonderforschungsbereich, das sind ja alles so abgefahrene Dinge, die da erforscht werden, ne? Und immer relativ weit weg von der Anwendung. Und ganz, ganz häufig werden wir dann gefragt so, ja, wofür macht ihr das denn? Und jetzt, das ist mal wieder so ein wirklich schönes Beispiel, dass Forschung lange dauert. Ne? Man muss einige Jahre, Jahrzehnte Geld in Forschung, in Grundlagenforschung stecken, die erstmal keinen direkten Ertrag hat, damit am Ende dann nach, was haben wir jetzt hier, also 2006 bis 2008 war das ein Teilprojekt wohl in diesem Sonderforschungsbereich, wo der Herr Sahin, der jetzt mit diesen Wirkstoff entwickelt hat oder diesen Impfstoff entwickelt hat, wo der geforscht und gefördert wurde, 14 Jahre später dieses Wissen einsetzt, um einen Impfstoff zu entwickeln.
Aber wir haben ja schon, das sollten wir vielleicht mal wieder häufiger erwähnen, das haben wir vor etlichen Folgen, erinnere ich mich noch dran, dass wir mal in deinem Büro an der Uni noch drüber gesprochen haben, dass wir uns als Gesellschaft es leisten, also wir müssen es uns leisten, dass wir Forschung finanzieren, nur um des Wissensgewinns willen.
Ja.
Ne? Also nicht, weil wir irgendwie ein Ziel haben, dass wir technische Anwendung XY oder Wirkstoff XY machen wollen, sondern wir müssen uns als Gesellschaft Forschung leisten, die einfach nur des Forschens willen da ist.
Ja.
Also des Erkenntnisgewinns.
Ja, sehr gut.
Weil, ne, weil ohne das werden wir keine neuen Erkenntnisse oder keine bahnbrechenden Erkenntnisse mehr gewinnen, weil wir sonst immer nur noch das verfeinern, was wir schon wissen. Und das sehe ich persönlich als riesiges Problem darin, also in der Finanzierung von Forschung. Also ich bin jetzt nicht so tief drin wie du, weil ich nicht so viele Anträge geschrieben habe in meinem Leben und so weiter, aber dass es immer schwieriger wird, Forschungsgelder zu bekommen, wo man nicht sagt, das brauche ich, um einen neuen Panzer zu bauen oder um eine neue Impfung oder sonst irgendwas. Einfach nur einen Forschungsantrag zu schreiben, weil du sagst, wir möchten wissen, warum das so ist oder so.
Mhm.
Also ohne eine Anwendung zu haben, wird immer schwieriger.
Ja, also ganz kann ich nur genauso unterschreiben. Stichwort ist hier langfristige erkenntnisgeleitete Grundlagenforschung, eben nicht produktgeleitete Grundlagenforschung, sich nicht hinsetzen, also nicht nur, kann man auch machen, zusätzlich, aber nicht nur hinsetzen und sagen so, wir brauchen jetzt den Impfstoff gegen das und das, sondern wir wollen Prozesse verstehen, Mechanismen der Natur oder der Physik verstehen, weil die werden dann, wenn wir sie dann in die Anwendung bringen, dadurch, dass wir diese grundlegenden und fundamentalen Prozesse verstanden haben, dann können wir dieses Verständnis sehr breit einsetzen, um dann Probleme in der Zukunft zu lösen. Und da liegt der wirkliche Wert der Grundlagenforschung drin, ganz genau wie du gesagt hast. Und ja,
und genau. Wir müssen uns als Gesellschaft Grundlagenforschung leisten. Wir müssen.
Ja, und zwar, und in dem Fall siehst du jetzt auch, dass da eben auch was bringt. Ne? Also 15 ja. Jahre später hast du dann auf einmal den Impfstoff, den du in deinem Land von jemandem entwickelt hast, der vorher mal in so einem SFB genau diese Grundlagen erforscht hat und die jetzt in die Anwendung bringen kann. Aber das dauert halt. Das ist kein Sprint. Wir hätten den Impfstoff jetzt nicht, wenn wir nicht vor 15 Jahren oder 10 Jahren angefangen hätten in die Richtung, oder nicht nur wir, sondern ganz viele, dieses offene System Wissenschaft, angefangen hätte, diese Bereiche zu erforschen. Das machst du nicht, wenn ja. das Problem da ist und sagst so, okay, dann lass uns mal was einfallen lassen. So schnell geht es nicht. Diese Entwicklung, also deswegen immer, wenn wir jetzt sagen, Wahnsinn, wie schnell dieser Impfstoff da war, das steht, die Leute, die den entwickeln, stehen auf Schultern von Menschen, die ein paar Jahrzehnte vorher angefangen haben. Also ja. dieses ganze Gerüst der Wissenschaft ist ja das, worauf wir stehen. Nur deswegen, weil wir, weiß ich nicht, 500 Jahre erkenntnisgeleitet forschen, können wir jetzt solche abgefahrenen Impfstoffe raushauen.
Aber es ist auch politisch schwer zu erklären, wenn du irgendwie sagst, so hier, wir möchten gerne da dran, also wir möchten gerne, das ist ja auch immer der Einfluss der Politik, ne, dass irgendwelche Leuchtturmprojekte ausgeschrieben werden, ne? Oder irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, es gab ja hier dieses Horizon 2020 oder so, ne? Da ging es ja um, also nicht im Wesentlichen Nanotechnologie, aber schon so um kleine Strukturen und so weiter, ne? Und Energie und was war der genaue? Weißt du das noch?
Boah, nee, das müsste ich jetzt auch nachgucken. Ich glaube, da gab es verschiedene Förderlinien, die
genau.
da auch.
Genau, ja, aber was ich sagen wollte, es sind halt Förderlinien, die, wo man, also wo ausgeschrieben wird, wo man quasi Anträge für schreiben kann. Das ist quasi so die Steuerung, also das einzige Werkzeug der Politik, irgendwie Forschung zu steuern in gewisse Richtungen. Das mag hier und da auch echt sinnvoll sein, dass man irgendwie sagt, so komm, wir müssen mal hier ein bisschen mehr in Batterieforschung stecken, weil wir müssen irgendwie unser Mobilitätsproblem oder Antriebsproblem in den Griff kriegen. Aber man soll, also die Politik darf nicht vergessen, dass auch also einfach Grundlagenforschung gemacht werden muss, ohne Ziel. Also ohne direktes Ziel. Das ist nur politisch sehr schwer zu verkaufen, ne?
Kein Produktziel, ne? Natürlich hast du ein Ziel, nämlich Verständnis, aber eben kein, kein Produkt als Ziel, ja.
Ja.
Ja, ja, ich finde es super spannend. Also auch irgendwie diese Staffel Minkorrekt in diesem Jahr, wie blauäugig wir da reingerannt sind und wie. Das geht ja
zum Cliffhanger. Das will ich mir gar nicht mehr anhören.
Bitte?
Das kann ich mir nicht mehr anhören.
Nee, ich auch nicht. Ja. Aber das ist auch wiederum wichtig, dass wir es im Internet stehen lassen, weil es zeigt natürlich auch mal wieder, wo der fundamentale Unterschied ist zwischen Schwurblern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die lassen sich nämlich von Daten und Fakten überzeugen und passen ihre Sichtweise an, während die Schwurbler halt fröhlich weiter behaupten, die Erde ist flach, egal welche Daten du ihnen vorlegst. Das ist ja immer so. Sagt man, aber habe ich tatsächlich auch dann erst so verstanden. Man sagt ja schon immer, wie man Wissenschaftler und wie man Schwurbler unterscheidet. Du fragst sie einfach, welche Daten müssten kommen, damit ich dich vom Gegenteil überzeugen kann. Und dann wird der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin dir eigentlich sagen, naja, wenn du mir sagst, eine ordentliche Studie zeigt, dass Globulis helfen und die ist super durchgeführt unter medizinisch doppelblind.
Den wissenschaftlichen Ansprüchen entsprechend.
Exakt,
ne?
Ja. Dann würde ich sagen, okay, dann laufe ich in die andere Richtung und sage, juhu, wir haben endlich Medizin, die nicht schadet, aber heilen kann und Wasser hat ein Gedächtnis. Da wäre ich der Erste, der das machen würde. Wenn du den Schwurbler aber fragst, was müsste passieren, dann wird er sagen, nix. Du kannst mir nichts zeigen. Ich werd immer daran glauben, dass das hier eine Weltverschwörung ist. Das habe ich tatsächlich erst so in den letzten Monaten und Jahren verstanden, was hinter dieser Aussage eigentlich steht.
Wobei der Schwurbler wird nicht mal sagen nichts, sondern der wird einfach sagen, nee, das ist halt nicht so. Ne?
Da
gibt es keine anderen Daten.
Ja.
Mach dich doch mal selber schlau.
Ja, genau.
Recherchier
mal
ordentlich.
Ich habe das recherchiert in der YouTube-Universität.
KenFM sagt.
Tja, genau. Okay, dann haben wir das auch nochmal als fast schon Jahresabschluss. Aber wir haben ja noch eine Sendung vor Weihnachten. Da gucken wir mal, was wir da gemütlich machen. Eine Schwurbelseite haben wir noch.
Was denn?
Wir haben, ich glaube, wir haben über dieses Phänomen, also was da so ein bisschen zugrunde liegt, da haben wir tatsächlich noch nicht gesprochen, obwohl wir uns beiden das natürlich sehr gut bekannt ist. Aber warte mal, ich muss einen aktuellen Einschub sogar noch machen. Wir haben in der letzten Stream-Folge haben wir nochmal unser Franzis-Experimente mit freier Energie-Experimentierset hochgehalten und haben uns echauffiert. Daraufhin hat ein Hörer oder Zuseher beides mal wieder Franzis angeschrieben. Wir haben das ja auch vor über einem Jahr mal gemacht und gesagt, warum habt ihr eigentlich diesen freien Energieschwubbel-Experimentierkasten? Sonst habt ihr ja vernünftige Sachen. Und er hat die gleiche Antwort gekriegt wie wir damals, nämlich, dass sie nur noch die Reste abverkaufen.
Verkauft sie aber schlecht, ne?
Ja, entweder das oder diese Restbestände sind riesig. Ich weiß nicht, was mir lieber ist. Also wir sollten da dranbleiben und alle paar Monate oder Hörerinnen und Hörer können natürlich auch in unserer Telegram-Gruppe wurde der Beispieltext auch gepostet. Also den könnte man auch kopieren und dann nochmal an Franzis schicken, um dann nochmal nachzuhaken, ob denn die Restbestände jetzt langsam weg sind. Also das nur mal so als Schwurbel-Update. Da sind wir noch nicht weiter. Dieser Experimentierkasten, den gibt es leider immer noch. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte heute, war eine gewisse Renaissance, kann man sagen. Es gibt nämlich, du kennst das natürlich, kolloidales Silber. Also Silber-Nanopartikel im Prinzip, die irgendwie so als Silberwasser verkauft werden. Ne? Dem wird eben auch heilende Wirkung zugesprochen. Und die Hypothese ist halt, dass kolloidales Silber irgendwie Viren abtöten kann und das ist jetzt recht aktuell, deswegen komme ich da drauf, jetzt im Zuge der Covid-19-Pandemie ist das halt auch wieder relativ populär geworden und Leute verkaufen den Scheiß auch und behaupten, dass es gegen Covid-19 hilft. Wo kommt das her? Silber ist natürlich schon etwas länger irgendwie so ein Mittel aus der Arzneischublade, weil tatsächlich irgendwie schon in der Antike wurden Wunden, glaube ich, mit Silber behandelt. Und um 1900 hat das, glaube ich, mal ziemlich geboomt, kolloidales Silber im Wasser und so und war auch als Desinfektionsmittel bekannt. Gibt es auch heute noch bei Wundverbänden und Salben, dass da Silber drin ist. Spielt aber eigentlich bei uns jetzt keine Rolle mehr, weil es mittlerweile Penicillin gibt und Antibiotika und so Dinge. Deswegen ist dieses Arzneimittel eher wieder verschwunden.
Ja.
Aber bei den Alternativschwurblern, da ist das immer noch hypt hat immer noch, obwohl es eigentlich keine, also es gibt Laborexperimente, die zeigen, dass Silberlösungen krankheitserregende Mikroorganismen in Reagenzgläsern töten. Daraus lässt sich aber natürlich nicht schließen, dass es eine gute Idee ist, so ein Zeug zu trinken. Aber das machen halt viele, viele Leute. Da gibt es auch viele.
Leute, die trinken Bleiche.
Das auch, ja. Gut, das ist noch schlimmer, finde ich. Aber das geht mir sogar so weit, dass ich darüber gar nicht reden kann. Aber dieses Silberwasser, das geht noch. In den USA gab es übrigens auch ein paar Klagen, wo dann so Firmen, die das Zeug verkauft haben und zumindest suggeriert haben, dass du damit immun bist gegen das Coronavirus, die haben Strafen zahlen müssen oder die Läden wurden zum Teil auch dicht gemacht wohl. Also da wird dann auch gegen vorgegangen. Wenn du zu viel davon trinkst, wird auch noch irgendwie deine Haut blau-grau und so was. Ne? Also ist
ja,
irgendwie
das,
total,
das, ja, stimmt. Ja, ja.
Total abgefahren. Okay, aber das Schöne, also das so als Einführung, das gibt's halt. Also dass Leute so kolloidales Silber und andere Gold und so trinken, gibt's. Und jetzt, das Schöne an den Schwurbelern ist ja, die packen immer selber noch einen drauf. Ne? Und das ist die Webseite, die jetzt darauf aufsetzt, nämlich die Webseite ormispro.ch, also aus der
Schweiz. Ormus, bitte.
Was?
Ormuspro.
Was habe ich denn gesagt?
Ormis, oder?
Nee, Ormus.
Oder ich hab's, dann habe ich es noch falsch verstanden.
Es sollte Ormus heißen, ja, genau. Die verkaufen nämlich monoatomisches Gold. Das ist noch kleiner als kollodiales Gold oder Silber. Noch kleiner, monoatomisch, also einige wenige Atome. Und dadurch wird es natürlich noch besser. Das ist zumindest das, was sie behaupten. Wie viel besser? Gott. Und diese Seite ist wirklich voll mit steilen Behauptungen. Gut ist zum Beispiel gleich der Opener. Ormus ist eine natürlich vorkommende Substanz, die zur Platin-Metallgruppe unseres Periodensystems gehört. Hast du das jemals gelernt in deinem Studium?
Die Platin-Metallgruppe?
Ja, Ormus.
Ja, klar. Ja, klar. Die ist direkt neben der, hier, wie heißt die nochmal? Die mit diesen Steinen drin und so. Orgon, neben der Orgon-Gruppe.
Und dann der Satz, es ist bekannt, also das finde ich ja immer schon gut, ne? Es ist bekannt, dass monoatomisches Gold die Zellen glättet. Da könnte man schon die Frage sein, möchten wir das? Wollen wir wirklich, dass unsere Zellen geglättet werden? Aber okay. Dass monoatomische Gold die Zellen glättet und sie zu einem Supraleiter macht. Dies fördert den Energiefluss und fördert das geistige, emotionale und körperliche Wohlbefinden.
Okay, Supraleiterzellen.
In diesem Zustand ist das Gold halb materiell und halb ätherisch. Und jetzt kommt ein Klassiker, da kann man sich eigentlich auch immer dran festnageln. Also dann sollte man spätestens misstrauisch werden. Es gibt auch keine Nebenwirkungen bei der Verwendung
Moment. Jetzt sollte man spätestens misstrauisch werden? Jetzt? Okay,
du hast recht. Vielleicht auch bei Supraleiter.
Ja.
Es gibt auch keine Nebenwirkungen bei der Verwendung von monoatomischem Gold, da der Körper es effizient und effektiv verwenden kann. Wann immer Leute euch sagen, es gibt eine stark heilende Wirkung, aber keine Nebenwirkung, dann würde ich sagen, irgendwie so, je nachdem aus welcher Richtung ihr kommt, der Physiker würde sagen Energieerhalt oder der Spirituelle würde sagen Yin und Yang. Wo eine Wirkung ist, ist eigentlich auch eine Gegenwirkung. Ja, ist eigentlich eher Aktion und Reaktion. Ne? Wo eine positive Wirkung ist, da kann auch eine negative Wirkung sein. Das ist einfach so. Man muss einfach abwägen. Etwas, was überhaupt keine Nebenwirkung hat, aber eine Wirkung, da würde ich misstrauisch werden. Was hast du Schönes gefunden?
Ich habe gerade auf der Seite noch ein bisschen gelesen, ne? Unterschied Original Ormus und monoatomisches Gold, ne? Es ist fast unmöglich, als ehemaliger Hersteller von Ormus sind wir uns bewusst, dass zur Gewinnung von Ormus-Mineralien aus Meersalzen viel Chemie, in Klammern Ätzkali, Salzsäure etc. angewendet werden muss. Es ist fast unmöglich, ein reines Produkt auf diese Weise herzustellen. Es werden Gehalte von 250.000 bis 500.000 ppm angegeben. Der kleinste Anteil ist hier Gold. Also wenn man so hohe ppm-Zahlen angibt, dann kann man auch einfach mal das pp davor wegmachen. Anstatt ppm, ne, Parts per Million, kann man auch einfach mal Anteile hinschreiben. Egal. Es ist einfach zu schön, weil hier steht dann noch später weiter unten, wieso diese hohen PPM-Zahlen. Jetzt kommt's. Ein einzigartiges elektrolytisches Verfahren macht es möglich, völlig natürlich und ohne die böse Chemie monoatomisches Gold, Silber und Boron mit sehr hohen PPM-Zahlen herzustellen. Solche Prozesse beherrschen weltweit nur wenige Labors. Die Flüssigkeit ist darum völlig klar und hochrein. Und mein persönliches Highlight sind noch unten die Stichpunkte, Ormus pro monoatomisches Gold, ne, Stichpunkte, was es halt für physikalische Eigenschaften hat. Es ist High Spin, was auch immer das sein soll. Also ist High Spin, ist 100.000-fach mal kleiner als Nano.
Das ist ja auch Quatsch eigentlich, ne?
Da sind wir bei Femto, oder?
Also ich meine, 100.000, ein Angström, ne? Das wäre doch die Größe eines Wasserstoffatoms, so bei Pi mal Daumen jetzt, oder?
Genau, und 10 Angström sind ein Nano
genau,
ungefähr,
ja.
Ne?
Also jetzt könnte man Ihnen noch zugute halten, dass Sie hier nicht von einem Nano gesprochen haben, sondern von 100 Nano, aber selbst dann 100.000-fach kleiner als 100 Nano, da bist du immer noch
klein. Nee, als Nano, hier steht nur als Nano, 100.000-fach kleiner als Nano.
Ja, okay, ja, stimmt. Das heißt, wir sind hier eher subatomar, ne?
Ja, also, genau, wir sind hier subatomar. Dann weiter, kristalliner Zustand, in Klammern White Powder Gold und dadurch farblos. bei der Größe, 100.000-fach kleiner als Nano und dann kristalliner Zustand, dadurch farblos, also nicht sichtbar, erinnert mich so ein bisschen an des Kaisers neue Kleider.
Ja, geil, ne? Kristall heißt ja mehr, also über einen Kristall kannst du ja eigentlich nur sprechen, ja, wenn du mehrere Atome hast, die sich periodisch anordnen. Ne? Du bist aber gleichzeitig 100.000-fach kleiner als Nano. Ja. Das widerspricht sich ja alles komplett.
Es geht noch weiter, es wird noch besser. Ist magnetisch? Warum auch immer, ist im M-State.
Wow, im M-State.
Was auch immer der M-State sein soll. Ist ultra stark, 2000 ppm für jeden messbar.
Ich habe das Gefühl, ich verstehe selber nicht, was dieses ppm ist.
Nein.
Einmal sprechen sie nämlich davon, dass die Stoffe verunreinigt sind und sie sagen hohe ppm-Konzentration und jetzt sagen sie wieder, ist ultra stark, 2000 ppm für jeden messbar. Also ich glaube, die wissen selber nicht so genau, was
ich glaube ja nicht. Ich weiß es nicht. Es ist völlig chemiefrei und kein Alkohol.
Na, das ist in dem Fall eher ein Nachteil, würde ich sagen. Ganz unten auf der Seite ist auch nochmal TDS-Messgeräte zur Messung der PPM-Stärke. Ich glaube, sie haben selber Angst, dass jemand dieses Zeug kauft und mal guckt, wie viel denn davon drin ist, also wie viel PPM. Und deswegen schreiben sie hier gleich den Disclaimer dazu, also weil die Gefahr natürlich besteht, du misst da durch und stellst fest, da ist gar nichts drin, die haben mir hier Humbug verkauft. Da schreiben sie selbst direkt, lassen Sie sich nichts vormachen. Diese Messgeräte gibt es günstig im Netz, sind aber nicht sehr genau und geben nur ungefähre Hinweise. Bei Ormus Pro verwenden wir ausschließlich kalibrierte Profi-Geräte.
Das Schöne ist ja, wenn man sich dieses Bild unten mal anguckt, ne, was die da überhaupt reinhalten, das ist ein das ist ein Leitwertmessgerät für Wasser.
Ja, also, damit kann man natürlich Verunreinigungen theoretisch messen.
Ja,
ne?
Natürlich, aber alles Mögliche. Also damit misst auch Salz. Vor allem Salz,
ja.
Also alles. Ne? Und diese 0,4, die da angezeigt werden, ich weiß nicht, bei welchem Leitwert so der Durchschnittswert für das gute Kraneberger, also für Leitungswasser liegt. Wahrscheinlich liegt der so um den Dreh, dass egal welches Wasser du nimmst, oder für einfach destilliertes Wasser oder so. Ich habe keine Ahnung. Also es ist, also die Seite übertrifft sich wirklich selbst.
Hammer. Reinhard, ich glaube, wir sind ungerecht hier. Guck mal, oben ist doch ein Reiter auch und da steht Wissenschaft. Lass uns doch mal auf die Wissenschaft gehen. Hier, das war vielleicht auch so ein bisschen populär geschrieben, der Empfang. Wenn du oben auf Wissenschaft gehst, dann stellst du fest, dass da auch Dinge stehen und zwar zu Mineralstoffen. Nichts davon, was da steht, hat irgendwas mit diesem Ormus zu tun, was sie uns hier verkaufen, sondern hier wird erklärt, dass der Körper Mineralstoffe braucht. Spurenelemente braucht.
Quelle Wikipedia.
Richtig. Das hat aber nichts damit zu tun, was die dir dann weiter im Shop verkaufen, nämlich dieses alberne Zeug, also diese Tinktur, wo in unglaublicher PPM-Anzahl ihr monoatomisches Geschwurbelzeug drin ist.
Gott, ist das günstig, das kristallklar Ormus Pro monoatomisches Gold 2000 ppm und Edelsteinessenz 30 Milliliter. Sehr edle 50-50-Mischung aus monoatomischem Gold und Edelsteinessenz. Ein echter Zirbeldrüsenöffner. Für alle, die Verbindung mit dem Nullpunkt Akasha-Feld suchen.
Oh Gott.
144 Schweizer Franken.
Wo hast du das denn jetzt gelesen? Was wäre dieses? Das war
Monat. Das ist, wenn du runter scrollst, ist das da.
Im Shop oder was?
Nee, du musst, also auf der Seite Wissenschaft, ja, du kommst dann in den Shop. Also, auf der Seite Wissenschaft sind ja auch diese Bilder.
Ja,
und das für 144 Schweizer Franken ist das kristallklar. Der Sales-Hit ist übrigens die Zirbeldrüsen-Kombo Mono-Gold und Mono-Boron.
Die Zirbeldrüse ist ja so der nächste Schwurbel, der auch noch.
Alter Falter, ist das eine Scheiße.
Geil, oder?
Hammer. Also, Also ich bin da ja immer noch an dem Punkt, ne, dass das legal ist. Das ärgert mich auch immer wieder.
Mm, ja.
dass das wirklich, also dass das legal ist, weil das so offensichtliche Abzocke ist, dass das legal ist, finde ich krass.
Also ich finde auch irgendwie, muss man da nicht, also dieses falsche Benutzen von wissenschaftlichen Begrifflichkeiten, ne? Also kristalliner Zustand und 100.000-fach kleiner als Nano, das macht einfach keinen Sinn, ne? Muss man da nicht einfach drauf halten können und sagen, diese Worte sind falsch benutzt, ihr dürft die so nicht benutzen, aber wahrscheinlich, naja.
Die Firma gibt es seit 9 Jahren und die hat ein Stammkapital von 20.000 Schweizer Franken.
Na gut, dann haben wir vielleicht die Hoffnung, dass die nicht ganz so viel von ihrem Scheiß verkaufen.
Ja, ich fürchte doch.
Gut, haben wir nochmal gelacht. Können wir jetzt.
Ja, und geweint.
Und geweint, genau. Können wir noch gucken, ob wir noch ein bisschen Hausmeisterei haben? Ich würde ja gerne mal ansprechen. Ja, also wir können ja gerade nicht auftreten und man sucht ja irgendwie zu so Weihnachtsgeschenke, ne? Und ich kann auch gut verstehen, dass wir oder dass ihr jetzt gerade nicht so gerne Tickets für Veranstaltungen kaufen wollt als Weihnachtsgeschenke, weil es natürlich irgendwie so ein bisschen, man weiß ja gar nicht, wann man irgendwo hingehen kann. Konzerte werden ständig verschoben.
Was wo unter welchen Bedingungen stattfindet und was nicht.
Aber ich würde vielleicht doch mal zumindest den Vorschlag machen, denkt mal darüber nach, ob ihr vielleicht doch das ein oder andere Ticket für irgendeine Veranstaltung kauft. Damit meine ich jetzt ausdrücklich nicht unbedingt uns, sondern es geht wirklich Hallenveranstaltern, Agenturen, Künstlern an den Kragen irgendwie, weil die einen absoluten Verdienstausfall haben. Und wir sehen das halt an unserer lieben Agentur HPR, die sich um uns kümmert. Und die jetzt, ich weiß nicht, manche Auftritte schon zweimal verschoben haben, ne? Und es kommt aber kein Ertrag mehr rein. So, das ist für so eine Agentur halt echt scheiße.
Und auch für die örtlichen Veranstalter, ne? Genau, also die den ganzen Mist veranstalten, die Termine machen mit den Häusern, für die Häuser selber auch. Also da hängt eine ganze Branche gerade in den Seilen, ne? Und zwar massiv. Also wir können es noch verkraften, weil es nicht unser Hauptberuf ist, auf der Bühne zu stehen. Das ist für uns der Bonus. Für mich ist es Teil meines Einkommens, weil ich ja mittlerweile nicht mehr irgendwie im öffentlichen Dienst arbeite. Aber ich komme mit den Podcasts mit den beiden auch ganz gut über die Runden und nage jetzt auch nicht am Hungertuch, aber dieser Branche oder den Leuten, die in dieser Branche arbeiten, den Firmen, ist halt das komplette Einkommen weggebrochen.
Ja.
Alles.
Ja. Also wenn ihr bei unserer Agentur HPR mal gucken möchtet, da gibt es halt auch neben uns auch noch anderen, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Tickets für uns kauft, aber da gibt es halt auch noch andere Künstler, ne? Eure Mütter, Ralf Schmitz, Johann König zum Beispiel, genau. Also könnt ihr mal gucken, also
Sven Benzmann.
Unsere Agentur zu unterstützen oder Künstler im Allgemeinen zu unterstützen, indem ihr Tickets kauft. Auch ja, wenn ihr dann, ja, ist ein scheiß Geschenk, ich weiß, weil man im Moment nicht weiß, wann man das dann wirklich einlösen kann und ob man dann überhaupt Zeit hat. Ich weiß, dass das blöd ist, aber ich verschenke auch trotzdem Tickets, weil ich eben die Geld auch in Richtung dieser Branche schicken will. Und HPR war halt immer gut zu uns und hat uns vertraut, dass wir ein Konzept haben für die Wissenschaft auf Bühnen. Und deswegen hoffen wir, dass wir diese Partnerschaft auch noch weiter aufrechterhalten können.
Ja. Gleiches gilt übrigens auch für Karten, die ihr habt, jetzt nicht, also auch wieder explizit nicht von uns, sondern von allen möglichen. Überlegt hier und da, ob ihr die wirklich zurückgeben möchtet oder ob ihr nicht abwarten möchtet, was denn der Ersatztermin ist. Ich habe hier auch noch Karten zum Beispiel rumliegen fürs Voll-Playback-Theater. Die habe ich schon seit über einem Jahr, weil es jetzt halt auch schon x-mal verschoben wurde. Ich habe hier Karten für die 3 Fragezeichen noch liegen. Ich könnte die alle zurückgeben, aber erstens möchte ich die Sachen sehen, wenn sie denn dann stattfinden.
Ja.
Und zweitens möchte ich halt auch der Branche sowas wie eine Planungssicherheit geben.
Genau, ja. Und wenn wir jetzt schon, ja, oder hast du noch?
Nee, ich wollte gerade überleiten zum nächsten.
Genau. Und wenn ihr schon Weihnachtsgeschenke sucht, dann möglicherweise vielleicht auch nochmal bei unserem zweiten freundlichen Partner vorbeigucken, nämlich Supergeek, die uns aufgenommen haben, als wir eine neue Heimat für unser Merch gesucht haben. Und einfach ein super Team sind, bei dem, also wo wir uns extrem gut aufgehoben fühlen, mit vielen anderen guten Podcasts, die da auch noch sind, und andere
Künstler.
Die, Künstler und Designs, genau. Und die uns auch immer unterstützt haben, in einem Maße, wo, wie wir es vorher halt von dem Dealer, der uns vorher das Merch gemacht hat, nicht kannten. Unter anderem waren sie so freundlich, uns 5 Gutscheine zur Verfügung zu stellen für ein T-Shirt. Und die können wir an euch raushauen. Wir müssen uns nur noch was einfallen lassen, wie wir das machen. Ich würde sagen, bis Weihnachten bei jeder Aufzeichnung, die wir jetzt noch machen, hauen wir mal 2 Gutscheine raus. Also sprich, nächste Mal beim Livestream machen wir das. Und hier beim Podcast demnächst hauen wir auch noch mal 2 Gutscheine raus für ein T-Shirt. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir das machen.
Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Also man könnte beim Livestream zum Beispiel wahllos 2 User aus dem Chat nehmen bei Twitch.
Naja, das habe ich auch schon gedacht.
Und die Namen jeweils in eine Box legen und gucken, in welche Box sich der dicke Kater setzt.
Okay. Also das Schrödinger-Experiment.
Ja, genau, so ein bisschen.
Ja, okay, das
da kann man noch mitfiebern. Das könnte man, oder man könnte 2 Namen nehmen und das dann außerhalb des Films aufnehmen und dann beim nächsten Mal streamen oder so, also einspielen.
Das gucken wir mal. Ja, das ist, wir denken da mal bis nächste Woche drüber nach.
Die Luke und Morty-Lotterie.
Das gefällt mir schon mal gut, ja.
Oder andere Sachen. Ihr könnt ja mal gucken, vielleicht fällt euch ja auch noch was Gutes ein.
Genau, und wenn ihr irgendwie Bock habt oder wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke sucht, könnt ihr da ja mal vorbeigucken. Das hilft uns und anderen dann ebenfalls, weil das sind ja auch alles Leute so aus dem Künstlergewerbe. Genau, das dazu.
Dann sind wir durch eigentlich. Mit der Hausmeisterei sind wir dann durch, würde ich sagen.
Jetzt habe ich meinen Sendungsplan, dann haben wir gar nichts mehr, ne?
Oder? Nee, das war methodisch inkorrekt, Folge 180 vom 8.12.2020. Zeiten ändern sich. Ihr hört jetzt zum Schluss so noch Nessun Dorma Corona von Daniel Emmett, empfohlen von niemandem, das hat Nikolas zu verbocken, und habt eine schöne Woche.
Ich kann doch jetzt nicht einfach nix sagen. Es tut so weh.
Du kannst ja nochmal vorlesen.
Nessun Dorma ist übrigens richtig gut. Das ist dieses klassische Lied,
das Paul Potts gesungen hat.
Richtig. Vincherow. Ja. Und das ist halt die Corona-Version. Und sie macht wirklich Hoffnung. Sie macht Hoffnung für 2021.
Ich bin gespannt.
Macht's gut. Bis bald.
Tschüss.
No Corona. No Corona. The days are getting longer, my cabin fever stronger. All due to bat spit on my couch, now I must sing in my pajamas.